Okay, los geht's.
Audiophil, der Hörerinnen-Podcast. Hören. Verstehen. Verzweifeln.
Audiophil, dem Hörerinnen-Podcast. Heute am. Was ist denn das für ein Datum? Heute ist eine 1er Radioanmoderation.
Der 1.6.
Am 1.6.2019. Es sind 29 Grad, es ist Stau auf der A4, 256 Kilometer. Und Sie hören.
Uns.
Ja, uns.
Ja. Hallo.
Hi.
Hallo.
Lang ist es her. Wobei so lang gar nicht, ne? 3 Wochen? Der 3 Wochen
ja.
Rhythmus steht,
ja.
Ne?
Ja. Ja, ich hoffe.
Auf jeden.
Jo.
Müssen wir nachher nochmal drüber sprechen.
Ja?
Ja, in 3 Wochen bin ich nicht
so.
Hier.
Ja gut, dann ist das so. Dann ist halt mal, wir sind ja unkonventionell und verstoßen auch gerne gegen die Regeln.
Das klingt total geheimnisvoll. Ich bin nicht hier.
Tja, ich bin in Nordrhein-Westfalen unterwegs, aber nicht dort, wo ich Podcasts aufnehmen kann, glaube ich. Und ich habe keinen Bock, das ganze Equipment mitzunehmen, insofern.
Ja, machen wir es eine Woche später. Sonst halt
oder
mal 4 Wochen.
Morgen.
Oder morgen.
Morgen, ja. Da muss ich aber ganz schön viel hören bis morgen.
Ach ja, stimmt, ne? Wir reden ja über das Podcast hören.
Ja.
Ich habe auch so ein Privatradio gehört letztens, weil ich habe so ein WLAN-Radio, es hat sich verstellt und habe ich so gehört beim Abwaschen, dachte, was ist denn das Komische, das hörst du nie, weil ich höre sonst nie private Radiosender und da ging es die ganze Zeit nur um Blitzermeldungen und geheimnisvolle Geräusche, die eingespielt werden, wo Leute anrufen und raten müssen, was da eingespielt wird. Kennt ihr sowas?
Es gibt private Radiosender tatsächlich. Stimmt, ne? Mhm. Wer, was denn zum Beispiel?
Ja, so Radio Köln und so.
Ach so, ja stimmt, das ist alles.
Radio NRW heißt das bei uns. Ja, und dann gehen die ganzen Leute hysterische Moderatoren. Genau. Die ganze Zeit gehen einem hysterischen Moderatoren auf und sagt, man müsste anrufen, irgendwas lösen oder machen oder einspielen. Ja. Sehr anstrengend.
Da höre ich doch lieber Podcast.
Mhm.
Genau.
Was habt ihr denn so gemacht die letzten 3 Wochen?
Fange ich an?
Mhm. Klar.
Okay, ich fange an.
Du hast das spannendste Leben
von. Boah, ich habe mir richtig geiles Olivenöl gekauft. Zweimal gleich. Kann ich nur jedem empfehlen. Es gibt gerade ein Angebot beim Feinschmecker. Falls jemand den Feinschmecker, dieses Magazin, ne, die machen schon Ewigkeiten so Olivenöl-Tests. Und es gibt den Testsieger, die beiden Testsieger von 2018 gerade im Angebot für 22 Euro, was tatsächlich relativ günstig ist. Und die schmecken ganz wunderbar. Ich bin ganz begeistert. Ich esse fast nur noch Nudeln mit Knoblauch und Olivenöl.
Ist doch mal nur Olivenöl mit dem Löffel. Das ist genauso fett wie Mayonnaise, die ich immer esse.
Mache ich auch manchmal. War das nicht, soll man das nicht eh jeden Morgen einen Löffel Olivenöl?
Auf jeden Fall.
Aber es ist echt erstaunlich, wie unterschiedlich die dann auch schmecken, ne? Ich bin immer wieder begeistert. Ja, und ansonsten, was habe ich denn noch gemacht? Ich habe einen Podcast aufgenommen, stimmt.
Ah ja,
da reden wir ja nachher noch drauf.
Da reden wir noch drüber, ja, genau.
Da reden wir noch drauf. Oh Gott, es ist viel zu früh.
Genau. Wir tun, jetzt wäre 6.30 Uhr. Und wir dann ganz früh aufgestanden.
Ja, genau.
Es ist noch fast dunkel draußen.
Genau, einen Podcast habe ich aufgenommen und Musik habe ich ganz viel gehört. Und ich habe eine tolle neue Serie gehört. Das ist wirklich noch sehr dunkel draußen, ja. Geschaut. Tschernobyl gibt es jetzt gerade bei Sky, HBO-Produktion. Großartig. Dazu gibt es nämlich auch dann, ich habe ja schon mal diesen Score-Podcast vorgestellt. Und die Komponistin, ich muss den Namen nochmal gerade raussuchen, der ist schwer auszusprechen für mich, Hildur Gudnadottir, wenn ich das jetzt halbwegs isländisch stylisch gemacht hat. Und was spannend daran ist, die hat den Soundtrack, die ist halt in so einem, also geht Tschernobyl, ne, geht es natürlich um dieses Unglück, und dann ist sie mit dem Sounddesigner zusammen in so ein Atomkraftwerk gegangen und dann haben die da natürlich logischerweise ganz viele Sounds aufgenommen und die ganzen Sounds, also diese atmosphärischen Sachen, abgesehen jetzt von Streichern und so weiter, sind halt alles Sounds aus diesem Atomkraftwerk, wo sie quasi dann wieder Instrumente rausgebaut hat, was ich ziemlich cool fand.
Es hat Puff gemacht.
Wann? Achso.
Aber es macht nicht Puff. Nein, da würde ich nur gerade dann denken, wie in der Atomkraftwerksgeräusche.
Ja, sehr, sehr spannend. Also gute Serie, kann ich nur jedem weiterempfehlen zu schauen.
Ist das so dokumentarisch auch?
Nee, das ist eine richtige Spielfilm, also Spielserie. Heißt das dann Spielserie eigentlich?
Nee, ich glaube nicht. Ne? Eine fiktive Serie.
Motion Picture, wie man im Englischen sagt.
Ja. Ich habe da bei Twitter oder so, habe ich so eine News-Vorschau gesehen, ne? Und da stand drin, Tschernobyl, diese Serie basiert auf diesen unglaublichen wahren Ereignissen. Und ich dachte so, ja. Weiß das irgendwer nicht?
Wer weiß.
Weiß das unsere Jugend nicht, dass es das wirklich gab?
Könnte ja tatsächlich sein, ne? Ich meine, wir sollten da nicht aus unserer elterlichen Arroganz sprechen.
Ja, okay. Es gibt auch Leute, die
Anne
Frank nicht kennen.
Weißt du, was 1935? Ja, okay. Ja, aber das ist schon... Naja, wir äußern
uns. Ja, wir sind halt alt. Ich habe das letztens, als Rammstein dieses Deutschlandlied rausgebracht hat, ne, das ging ja groß durch die Medien, haben ganz viele so Nachrichten und Berichte darüber, haben immer geschrieben, dass der Rammstein sich nach dem Ort Rammstein benannt hat. Weil das ist ja auch kein, ist ja auch schon ewig her.
Ja, aber das.
So, jetzt muss man wieder erklären, warum die so heißen, ne? Was die Provokation ursprünglich mal war.
Ich habe irgendwo letztens in meinem Twitter-Feed ist irgendwie von der Watz sowas aufgetaucht, dass irgendwelche Leute. Es gibt so eine Seite, die heißt Vivago oder sowas. Irgendwie so, da kannst du so gebrauchte Konzertkarten quasi kaufen. und es gibt wirklich Leute, die geben 800 Euro für so ein scheiß Ticket aus, ne? Und dann war es auch noch gefälscht.
Ja, scheiße.
Ach, wir sind so alt, in 2 Jahren wählen wir CDU.
Oh,
so.
Oh.
Nee. Ja. So alt werde ich nie sein. Sorry.
Genau. Was habe ich sonst noch
gemacht? Ja, Europawahl war ja, ne?
Ach ja, Europawahl war auch, ich habe auch gewählt, ja.
Ich auch. Das erste Mal Briefwahl habe ich gemacht in meinem ganzen Leben. Aber das habe ich ja schon erzählt.
Es war ja eh viel Politik-Action, ne? Irgendwie mit Ibiza und heute Morgen wieder ein Shooting in, also hier, geschossen in den USA mal wieder.
Ach, echt? Hab ich noch gar nicht
schon
gehört.
Naja, ja, mal wieder irgendwie. Die lernen es auch nicht irgendwie, ne? Naja. Ja, seid ihr denn zufrieden?
Ja, wollte ich auch gerade fragen.
Ja, voll.
Naja, teils, ne?
Ja, der Osten, naja. Wir gehen jetzt mal nicht auf die regionalen Ergebnisse ein. Aber so im Gesamtkontext ist doch ganz gut gelaufen eigentlich. Für uns links-grün versiffte Kommunisten.
Ja, doch, hätte schlimmer ausgehen können. Also ich finde es trotzdem ein bisschen erschreckend, wie das hier im Osten so läuft. Also ich meine, Leipzig ist da irgendwie so der einzige grüne Punkt in ganz Sachsen. Und selbst hier gibt es halt viel AfD-Wähler. Ne? Also selbst bei mir im Viertel hier, wo ich dachte, nee, es ist hier schon sehr, sehr grün orientiert. Links eher nicht so, das ist ja eher der Süden in Leipzig, aber trotzdem echt viele CDU-Wähler auch hier und AfD. Ja.
Du hast gerade gesagt, Leipzig ist der grüne Punkt. Das finde ich gut. Dass du
alles
System...
Also es gibt ja diese Übersichtskarten, ne, wo du die verschiedenen kommunalen Teile und so hast. Und grün, also Leipzig ist halt der einzige grüne Punkt in ganz Sachsen. Der Rest ist schwarz oder hellblau.
Trotz des Rezo-Videos.
Ja.
Habt ihr das gesehen?
Natürlich, nee. Zweimal.
Zweimal sogar?
Zweimal.
Ich habe es mir einmal angeguckt.
Ich habe es einmal nebenbei geguckt und einmal nochmal richtig, weil ich wollte ja up-to-date sein. Weil als dann diese ganzen Kommentare vom Ziemiak und so kamen und Philipp Amthor, da wollte ich mal gucken, was hat er jetzt eigentlich wirklich gesagt, weil man die...
Es wird ja gerne aus dem Kontext gerissen, ne?
Genau, und dann kommt so eine Gegenpolemik, hat er das wirklich so gesagt? Und dann stellt man fest, ach nee, es war ja doch ganz anders. Ich fand das jedenfalls sehr interessant. Und ich mag so YouTube-Videos eigentlich auch ganz gerne gucken, so diese schnell mit den Shortcuts in den schnellen Schnitten und so.
Nee, das finde ich total
nervig.
Ich mag
das gar nicht. Finde ich grauenhaft. Echt.
Ich finde das bei Filmen schon immer so nervig, wenn die so schnell schneiden und immer nur tak, 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 tak. Du hast
vor allem, die schneiden ja nur des Schnittes wegen. Das ist ja, ne, die sprechen ja komplett einen ganzen Satz und machen trotzdem Schnitt dazwischen, damit das irgendwie noch dynamischer wirkt. Und das kotzt mich mega an. Echt, da bin ich zu alt dafür.
Finde ich auch voll stressig. Da höre ich es lieber schneller einfach.
Ja.
Und ja.
Aber ich bin jedenfalls gespannt bei der Europawahl. Mein Resümee war für mich, ob da jetzt mit den Grünen, da die ja überall so erfolgreich sind, in Köln gibt es ja Stadtviertel teilweise mit über 40-50%. Mhm. Und ob das so eine langfristige Dynamik entwickelt, weil natürlich, wenn man so grün wählt, man das erste Mal so richtig das Gefühl hat, ach, es bringt auch was, wenn ich das wähle. Ja? Also ob das nicht noch hochpotenziert. Weil normalerweise, wenn du bei 10% liegst, also dann denkst du, ja, meine Wahl war die jetzt irgendwie verschwendet. Aber jetzt, da die so gut abgeschnitten haben, kann das ja noch dazu führen, dass Leute erst recht grün wählen.
Mhm. Wobei auch 10%, es bringt was, ne? Ja, also ich meine, so gerade was jetzt Europa angeht, ist das ja schon
Ich meine, ob das abfärbt, dass man sagt, ah, ich wähle grün, weil offensichtlich gibt es viele mehr. Also ich habe nicht das Gefühl, meine Stimme ist verschwendet in einer Bundestagswahl oder so. Ja. Also jetzt für Ostdeutschland jetzt im Herbst habe ich keine guten Aussichten, aber
der braune Herbst, schauen wir mal. Ja, und was glaubt ihr, wer Ratspräsidentin, ob es Präsident wird? Hofft ihr auf die liberale Linke?
Ich fände es ja schon ganz interessant.
Ich glaube, ich auch. Wobei ich jetzt irgendwie so in meinen, die wird ja, glaube ich, von Dänemark selber gar nicht supported, ne, die Dame, wie heißt sie denn gleich noch, Vestager, ne? Weil die Liberalen da ja irgendwie nicht im Parlament sitzen, ne, oder was heißt nicht im Parlament, aber nicht in der Regierung sind und eigentlich, das ist alles irgendwie auch immer ein bisschen kompliziert und irgendwie ein bisschen komisch geregelt alles, finde ich. Gibt es jetzt nur Spitzenkandidaten, dann doch nicht? Wer ist jetzt wofür verantwortlich? Irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Naja, wir sind ja kein Politik-Podcast, deswegen.
Ja, deswegen reden wir jetzt über Game of Thrones.
Ach so, ach ja.
Das ist ja auch noch zu Ende gegangen. Ja. Wie ist denn dein Fazit?
Ja, schlecht. Fand ich's. Also ich fand die Staffel insgesamt echt schlecht, muss ich sagen. Irgendwie. Also gerade diese, was war das, die vorletzte Folge? Achtung, Spoiler. Fand ich irgendwie, wieso in einer Folge passiert so unglaublich viel. Alle Menschen werden getötet, der stirbt. Das ist gar kein Spoiler, weil ich nur sage, der und die sterben. Mhm. Aber es sterben viel zu viele Leute in einer Folge, fand ich irgendwie Quatsch. Das Ende war dann irgendwie befriedigend. So ein bisschen zumindestens, aber gibt's jetzt wohl noch eine weitere Staffel da mit Aira, die in den Westen segelt?
Aria. Nee, wird's nicht geben, glaube ich.
Meinst du nicht? Ah, ich kann mir das schon vorstellen.
Es wäre schon cool. Ich würde mir das auch angucken, aber da gehen ja die Diskussionen über mögliche Spin-offs schon seit Monaten und die wollen ja wirklich nur ein Spin-off machen und das beschäftigt sich halt mit der Vorgeschichte.
Ach so, es soll sogar ein Spin-off geben.
Ja, genau. Also die haben ja diskutiert über 7, 8 Spin-offs oder so und eins wurde aber nur finanziert und das beschäftigt sich halt bisher, ja.
Bisher. Wer weiß, wenn man da noch mehr Geld drin mitmachen kann.
Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Also ich muss sagen, ich fand die vorletzte Folge auch ganz grauenhaft. Da hatte ich wirklich das Gefühl, dass sie mich komplett verloren haben, was aber nicht an den vielen Toten lag, sondern an inkonsequenten Charakterentwicklungen, die mich einfach mega aufgeregt haben. Und die letzte Folge fand ich dann wieder relativ versöhnlich, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr finde ich auch daran scheiße. Ja. Es ist alles in allem sehr schade, wie das gelaufen ist.
Ja, aber eigentlich ist mir auch egal.
Jetzt wisst ihr, wie es mir damals bei Lost ging.
War das ähnlich Lost, damit?
Es war eine absolute Katastrophe, ey. Die ersten zwei Folgen super geil, dann kamen Füllungsfolgen, eine nach der anderen. Man dachte sich, wie soll das jemals enden? Dann freut man sich auf die letzte Folge und denkt sich, hä? Mhm. So, und dieser Eindruck bleibt für immer.
Ja, das war ja auch ein bisschen das Problem, dass einfach zu viele Handlungsstränge und zu viel Foreshadowing gemacht wurde und dann wurde nichts davon aus, also natürlich wurde ein bisschen was davon aufgelöst, aber halt zu viel ist einfach im Nichts verlaufen und ich will da jetzt auch nicht ins Detail gehen, das interessiert
uns ja auch nicht. Es war das zweitschlimmste Ende, was man sich hätte vorstellen können. Es gäbe nur eine Variante, die schlimmer gewesen wäre. Und das wäre die gewesen, dass Jack am Ende aufgewacht wäre und gesagt, oh, ich habe alles nur geträumt, so wie Stelle ist in den
70. Aber das zweite Ende ist ja fast genau das.
Ja.
Das ist
ja. Du hast übersteuert gerade, ganz schön hart.
Und das letzte, das
Ende war so laut lachen.
So unnötig,
ich mach mich
weil natürlich leiser, die Hälfte aller Schauspieler ausgestiegen waren. Als ich damals in dieser Kirche da getroffen habe, fehlt ja die Hälfte des Castes vom Anfang, weil die alle schon längst ausgestiegen waren aus der Serie. Also das gab ja überhaupt keinen Sinn, alles das Ende.
Ja, ja.
Weil es fehlten ja alle.
Mega
dumm. Das war so schrecklich. Ich wünschte, ich hätte die Serie nie gesehen. Ich freue mich auf das Ende von The Walking Dead, das werde ich genauso verfluchen.
Aber bin ich auch rausgegangen irgendwann. Das melden die ja auch bis zum letzten aus, oder?
Ich bin bei der, ich weiß nicht, ich habe die ersten paar Staffeln geguckt und irgendwann dachte ich mir, jetzt reicht's aber auch, irgendwie wiederholt sich die ganze Zeit alles. Da gucke ich dann doch lieber Chernobyl. Ich finde ja dieses Konzept so einer Miniserie eigentlich auch ganz nett irgendwie, ne? 10 Folgen, fertig, alles gut. Nicht schlachtet und dann kann man es halt einfach nicht ausschlachten. Weil bei Chernobyl, was willst du machen, ne? Du kannst ja nicht noch ein...
Also. Chernobyl 2. Es hat Puff gemacht.
Ja. Ich mache jetzt Kunst, Danny.
Echt?
Ja.
Ja, hast du ja schon erzählt. Erzähl weiter.
Ach so.
Hast du eine Lösung gekriegt für dein Audio-Problem?
Ja, genau. Ach so, stimmt. Cool. Ne? Falls
irgendwer
jemand
das
auf Twitter.
Das also weiß ich ja noch gar keinen.
Ich arbeite mit einem Fotografen zusammen, ein Freund von mir. Und ich mache mal Musik für Fotografien, also für stille Bilder. Und die Idee ist bisher, also erst dachten wir, okay, ich schreibe halt irgendwie ein, zwei Stücke für ein, zwei Bilder. Und jetzt haben wir da aber irgendwie so eine Frau, wie nennt man das, die so organisiert? Managerin? Kuratorin oder so?
Kuratorin.
Ist das so eine, die dann so sagt,
also okay, jemand, der die Ausstellung managt.
Genau, und ich suche euch was da und hier, da könnt ihr das machen. Genau. Da haben wir wohl jemanden. Und ja, jetzt läuft es, glaube ich, so, weil anders wäre das irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, wie man das hätte umsetzen sollen. Deswegen mache ich es jetzt, glaube ich, so, dass ich quasi für diese ganzen Bilder, die er mir so schickt, einen kompletten Score schreibe oder Soundtrack. Und man kommt in das Museum rein, kriegt Kopfhörer auf. Entschuldigung. Kann sich nicht unterhalten und läuft halt quasi mit Kopfhörern durch diese Bildergalerie, schaut sich die Bilder an und dann gucken wir mal, was passiert. Ne?
Cool.
Ja, fand ich auch ganz nett eigentlich, genau. Und jetzt wird das wahrscheinlich so eine Mischung aus QR-Codes, aber wir bestellen auch noch ein paar China, also man kriegt halt einfach nur Kopfhörer, aber wir bestellen irgendwie da aus China tatsächlich noch irgendwie, keine Ahnung, 20 MP3-Player oder so für 20 Euro inklusive Versand.
Christiane schüttelt mit dem Kopf und
so
zurück.
Das ist so verachtenswert.
Ja, aber letztendlich ist es dasselbe, ob ich meine das Handy hier oder so weiter, das ist ja auch wird nicht unter schlechteren Bedingungen oder besseren Bedingungen hergestellt, ne?
Nee, aber du hast keine 20 Stück davon zu Hause liegen.
Ja, die habe ich ja auch nicht zu Hause liegen.
Ja.
Sondern die gibt's halt da und wir verkaufen die für 20 Euro das Stück. Nee.
Gab's keine Walkmans?
Das wäre auch interessant, ne? Aber dann, nee, das wäre nervig. Da muss man noch einen anstellen, der immer zurückspult und so.
Nee, es kostet 1 Euro, damit die zurückspulen. Früher. Wenn sie nicht zurückspielen, müssen sie 1 Mark bezahlen.
Ja, also wir haben ja gedacht, man braucht dann noch irgendwie ein anderes Device zum Abspielen, weil es ja doch so ist. Vielleicht kommen dann doch so ein paar ältere Leute und dann haben die gerade kein Smartphone und so weiter. Und wer weiß, wie das mit der Internetverbindung da ist. Ja, aber das dauert alles bestimmt noch ein Jahr, bis wir das fertig haben. Also ich glaube, Herbst.
Ach so, primär ist gedacht, ihr spielt das über das eigene Smartphone ab, die Leute.
Wäre ja ganz cool, weil dann hat man direkt so dieses, dann bauen wir irgendwie, basteln dann eine Website zusammen und dann hat man direkt, dann ist es halt erstmal im Smartphone drin, ne, so, und die Leute merken danach, können danach nochmal da drauf schauen und so. Irgendwie so, aber es ist alles noch in Planung und noch nicht fertig. Aber das ist auch mal ganz spannend irgendwie, das so zu machen, ja.
Wäre natürlich auch cool, so, überlege ich gerade, so total drin zu versinken, weißt du, dass man sich gar nicht um die Technik kümmern muss, sondern so mit RFID-Chips, dass man, wenn man in die Nähe kommt, merkt ja, man ist in der Nähe vom Bild und fängt an, einen anderen Track abzuspielen. Du hast ja noch ein Jahr Zeit, dich beim Chaos Computer Club einzuschleimen, die das installieren.
Ach so, das ist auch interessant.
Das wäre doch irgendwie geil, wenn man irgendwas bauen könnte, dass du, wenn du irgendwo, dass es automatisch geht, dass du quasi ohne was zu tun, nur mit den Hörern auf dem Kopf so durch diese Ausstellung schweben kannst. Weil ich glaube, wenn man länger für sich ist in dieser Ausstellung, sobald du Kopfhörer auf hast, ist ja auch egal, wie viele andere Menschen um dich rum sind, wenn du so verkapselt bist, dass man immer tiefer so in so ein, ja, in so einen Zustand, der, ich merke das gar nicht mehr, was ich hier gerade mache, kommt. Also, dass ich...
Ja, also ich hatte es jetzt halt eh so gedacht, dass man da auch nicht irgendwie vorskippt oder so, sondern letztendlich das Ding irgendwie, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wie viele Bilder wir haben, dementsprechend schreibe ich lange Musik, dass man das so ungefähr durchrechnet, wie lange braucht man quasi, um das Ding durchzugehen und man durchgehend quasi einen Soundtrack hat. Das ist so die bisherige Idee. Ja. Mal schauen. Herbst ist eine gute Ausstellungszeit, oder?
Mhm. Herbst fangen immer die neuen Ausstellungen an. Es gibt ja so Frühjahr und Herbst, genau.
Frühjahr oder Herbst. Okay, Frühjahr könnte man auch sonst machen. Naja, mal schauen, wie schnell wir sind und wie lange wir dann auch abwarten können. Aber eigentlich haben wir halt gar keinen Stress, weil das irgendwie jetzt kein kommerzielles Projekt wird oder so.
Oh, das ist nicht gut. Ihr müsst euch eine Deadline setzen. Ich möchte, dass das nächstes Herbst fertig ist.
Ja, also spätestens, wir haben gesagt, spätestens nächstes Jahr im Herbst wäre das schon. Aber vielleicht auch schon im Frühjahr.
Cool.
Aber
ja, spannend.
Ich frage mich gerade, wie das so mit GEMA und so dann wieder ist. Oh, da muss ich mich auch noch auseinandersetzen. Weil eigentlich würde ich die Sachen natürlich gerne anmelden.
Hm. Ja, kann ja so teuer nicht sein.
Nee, wahrscheinlich für so Kultursachen und so könntest du auch noch mal irgendwie Rabatte geben, ne?
Ich glaube ja.
Ich muss mal mit der GEMA sprechen. Ich muss mal mit denen reden. Ja, genau.
Ah ja, Service-Podcast. Ich habe ja auch, ich war auch unterwegs, ich war ja wandern im Allgäu, aber das spielt gar keine Rolle, denn ich habe den absolut heißesten Service-Tipp, den ich erlebt habe. Kennt ihr das, dass man so Partys macht? Jetzt zum Thema Ausstellung, Joscha, da kommen wir zum Thema. Oder zu Partys geht, wo jemand so ein Schwein aufgestellt hat und da sagt, oder so, wo es heißt, ah, ich wünsche mir gar nichts zum Geburtstag, werft einfach Geld in das Schwein rein und am Ende ist die Party vorbei, man macht das Schwein auf und ist viel weniger Geld drin, als man denkt. Schon mal erlebt?
Ja.
Nee.
Ne? Man denkt so, ach ja, super, da refinanziere ich das und am Ende sind da 12,50 Mark drin. Jo. So. Und das jetzt kommt's. Ich war das erste Mal in meinem Leben bei Freunden auf einer türkischen Hochzeit. War ich vorher noch nicht. Und es gibt wohl, ist wohl relativ üblich, dass bei türkischen Hochzeiten gibt es die sogenannte Geschenkezeremonie. Die funktioniert so, dass das Brautpaar sich vorne aufstellt und die Braut kommt quasi am Anfang ohne Schmuck und dann die Verwandten und so schenken dann Schmuck und die wird dann geschmückt, ne, kriegt Ohrringe an und Armreifen und Ketten und so, also Gold und Geschmeide geschenkt, aber eben auch Geld. So. Und das funktioniert so, dass der Moderator da vorne steht und dann kommen Leute und sagen zum Beispiel, was, ich bin der Erkan, ich bin der Bruder und ich gebe 100 Euro und dann sagen alle, ey, 100 Euro. So, dann kommt der Nächste und sagt, ich bin der Danny und ich gebe 50 Euro und alle, 50 Euro, ey, ey. So, und dann kommt der Nächste, alle stehen in so einer Riesenschlange und dann kommt, ich bin der Onkel aus Istanbul und ich gebe 1000 Euro und alle so, ey, völlig verrückt. So, das mache ich jetzt auch nur noch. Weißt du, diese heimliche Geldspenderei ist doch scheiße. Ja, ich werde jetzt bei jeder Party, die ich veranstalte, müssen die Leute anstehen und sagen, was sie mitgebracht haben.
So. Das ist eigentlich eine gute Idee.
Unfassbar gut.
Ja. Na. Tja, ich hoffe, dass dann noch Leute zu deinen Partys kommen. Ne?
Aber oder? Da geht um dieses ganze Heimischtuerei, ist doch blöd. So.
Ja, ich kenne das, ja,
das
auch.
Das dauert dann eine halbe Stunde und dann, ja, super.
War es denn gut?
Ja, war toll. Ja? War vor allem schön, also es war eine riesengroße Hochzeit, es ist wohl auch relativ üblich, dann wieder alle Leute einzuladen, also bestimmt 300 Leute da. Und es gab so einen Moderator, der hat das Ganze durch den Abend geführt und es war so relativ gemischt, ich würde sagen, Hälfte waren so Leute mit deutschem Hintergrund, so deutsche Bio-Kartoffel-Hintergrund und die andere Hälfte so Einwanderungshintergrund. Das war ganz schön, weil der Moderator da sehr drauf eingegangen ist, weil natürlich viele Sachen bei einer türkischen Hochzeit anders funktionieren. Er wusste, dass viele Leute da sind, die eben das erste Mal da sind, hat ein bisschen durch den Abend geführt und erklärt, was da so gemacht wird und wie es funktioniert. Das war ganz interessant. Ja. Und ich bin ums Tanzen rumgekommen, ich habe mich immer schön gedrückt.
Sehr gut.
Tanzt du auch nicht gerne?
Doch, eigentlich schon, aber nicht in der Öffentlichkeit.
Was hast du gesagt?
Nicht in der Öffentlichkeit.
Ich hab's schon wieder nicht verstanden. Aussetzer ohne Ende.
Ach, Aussetzer habt ihr?
Ja, ja, voll. Ja. Die ganze Zeit. Ich muss mich schon mal anstrengen, dass das gut funktioniert.
Öffentlichkeit.
Ach, nicht in der Öffentlichkeit. Das wolltest du sagen. Okay, alles klar.
Achso, ich verstehe euch nämlich 1a. Ich habe keinerlei Aussetzer für euch.
Was machst du da? Fotografierst du uns?
Machen. Ja, von wegen Social Media und so. Willst du dich erst schmücken?
Ich bin ja schon geschmückt. Alles gut.
Aber nicht mit Gold.
Das stimmt. Das muss aber auch nicht sein.
Nee, eigentlich nicht.
Ja, ansonsten, was habe ich erlebt? Habt ihr gestern die Heute-Show geguckt mit Elmar Brok, der interviewt worden ist?
Echt?
Musst du unbedingt angucken auf der CDU. Es ist unfassbar unangenehm. Guckt euch das an. Ganz relativ zu Ende von der Heute-Show gestern.
Ja, gucke ich mal in der Mediathek. Ich gucke die ja nur gar nicht so häufig. Die Anschalt gucke ich eigentlich immer, aber auch irgendwie eher nach. Aber da gibt es, glaube ich, auch eine aktuelle Folge, ne? Habe ich irgendwo bei Twitter gesehen. Ja, mache ich.
Ja, das haben wir erlebt. Da können wir jetzt anfangen. Für
Christiane
alle Leute,
hat noch
die
nichts gesagt, Danny.
Ach so, nee, stimmt. Ich dachte, ihr fragt mich vielleicht. So.
Wollte ich gerade sagen. Christiane, was hast du denn erlebt?
Ich habe ganz viel erlebt. Ich war nämlich sehr produktiv in den letzten Wochen. Ich habe eine Studie fertig konzipiert, an der du auch schon teilgenommen hast, Joscha.
Ach ja.
Eine PodcasterInnen-Studie. Danny, hast du auch schon mitgemacht?
Nein, noch nicht. Ich wollte warten, bis du so viele Stimmen hast, dass du nicht mehr weißt, wer ich bin.
Ach so. Weißt ja,
du
bei 100, nee,
ich wollte nicht als Erster mitmachen. Weißt du, dann jetzt gesagt, kann ja der Danny sein, dem habe ich die E-Mail geschrieben.
War ich der Erste?
Ja, nicht anonym.
Ja, du warst der Erste, deswegen weiß ich genau, was du da angekreuzt hast. Aber mittlerweile kannst du es ruhig, also natürlich nicht jetzt, weil ich weiß, wie jetzt der Stand ist, dann weiß ich, okay, die Nummer 130 ist Danny dann wohl, aber es könnten noch viel, viel mehr sein. Also es sind jetzt gerade so 130 und ich will schon 500 haben, also da müssen schon noch einige mitmachen.
Kannst du dann ein Persönlichkeitsprofil von mir erstellen? ein Podcast-Persönlichkeitsprofil?
Na, das würde ich jetzt nicht so sagen. Oh. Also wenn ich jetzt journalistisch unterwegs wäre, würde ich natürlich sagen, ja, natürlich kann ich ein Podcaster-Persönlichkeitsprofil von dir erstellen, aber ich bin ja seriöse Psychologin und würde sagen, naja, ich kann da gewisse Tendenzen ablesen.
Ich wüsste
gerne,
was ich für ein Typ Podcaster bin.
Ich kann, wenn das alles mal fertig ausgewertet ist, gerne eine Rückmeldung geben, wenn du magst.
Ja, mach mal.
Also insofern, meine beiden Praktikantinnen, ich habe jetzt sogar schon zwei.
Nicht schlecht.
Die haben jetzt die undankbare Aufgabe. Es gibt im Sendegate von dem Dirk Prims eine Ex-Liste, wo alle deutschsprachigen Podcasts gelistet sind, die bei iTunes drin sind. Das sind 15.000. Und von denen habe ich alle aussortiert, die im Jahr 2019 noch nichts veröffentlicht haben. Und die etwas reduzierte Liste habe ich den beiden jetzt gegeben und die müssen jetzt für die ganzen Podcasts die E-Mail-Adressen raussuchen. Und das machen sie jetzt. Und das dauert ziemlich lange. Und es sind aber schon etliche E-Mails verschickt worden. Und ich hoffe, dass da noch einige Leute sich dazu bereit erklären, da auch mitzumachen. Ja, ich bin da ganz zuversichtlich.
Aber das soll nur in Deutschland stattfinden? Oder
deutschsprachig, ja.
Deutschsprachig.
Also, ja, es ist ja ein deutschsprachiger Fragebogen insofern. Ja. Es soll ja erstmal der erste Schritt sein. Ne? Also,
gegebenenfalls kann man das dann noch englisch umschreiben international auswerten.
Richtig, ja. Mal gucken.
Wir begrüßen unsere zugeschalteten Hörer in Österreich und der Schweiz.
Genau.
In Liechtenstein, Luxemburg und
Also
in
wenn das hier noch irgendein Podcaster oder eine Podcasterin hört, die noch nicht mitgemacht hat, dann soll sie sich mal melden. Ich schicke gerne den Link rum. Ja, das habe ich gemacht und ansonsten war ich noch in Konstanz am Bodensee. Ich habe leider nicht so viel von der Stadt und vom Bodensee gesehen, wie ich gerne gesehen hätte, weil wir sehr produktiv auch dort waren. Ich mache da mit einer Kollegin aus Konstanz zusammen eine Studie, wo es mal wieder um Activity-Tracker geht und Ernährungs-Apps und wie die genutzt werden und warum die genutzt werden, warum die nicht genutzt werden und so weiter. Und da haben wir ganz viel konzipiert in Konstanz. Und ich habe zum ersten Mal Schweizer Käsefondue gegessen und es war so geil.
Ja, das ist ganz gut, ne?
Ja, oh Mann. Ich dachte ja, das wäre einfach nur geschmolzener Käse, aber da kommen ja noch Alkoholiker rein und andere Aromen und Chili und so. Und das war
und
schon.
Und auch mehrere Käse eigentlich, ne?
Ja, genau, genau. Und das war schon ziemlich geil.
Wobei die Schweizer und Franzosen sich da ja so ein bisschen streiten, ne? Wer das denn jetzt wirklich erfunden hat, irgendwie.
Keine Ahnung. Also,
habe ich nur von einer Französin letztens irgendwann gehört.
Aufgrund der Nähe zur Schweiz habe ich jetzt die Schweizer dafür verantwortlich gemacht.
Kann man auch, glaube ich. Ist auf jeden Fall ein Nationalgericht, glaube ich, bei denen unter anderem.
Ja, keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, und ich habe auch noch eine neue Folge von meinem anderen Podcast aufgenommen, was echt ganz schön deprimierend war, weil wir uns dem Thema Alzheimer-Demenz gewidmet haben. Und so während des Aufnehmens dachte ich so, scheiße, das ist schon ganz schön deprimierend, was wir hier so zutage fördern.
Oh ja, das glaube ich.
Und insofern war ich mal wieder sehr unzufrieden mit mir. Ach so, und auf dem Weg von Konstanz nach Hause habe ich diesen Podcast hier gehört, unsere dritte Folge. Und ich war ja nach der letzten Aufnahme wieder auch total kritisch und bin sehr hart mit mir ins Gericht gegangen. Und als ich das so gehört habe, dachte ich, ach nö, eigentlich sind wir doch total witzig so. Selbst du, also selbst ich.
Ach so, ich dachte selbst ich.
Auch du bist sehr witzig.
Also, ich habe das ja auch, also ich habe es nicht gehört, aber ich habe so wo ich es geschnitten habe, so ein bisschen, da ist mir eins aufgefallen. Ich habe irgendwie, glaube ich, so ein bisschen einmal gesagt, wo wir über weibliche Podcasts geredet haben, kam das für mich zumindest so rüber, als hätte ich gesagt, okay, weibliche Podcasts sind automatisch immer was mit feministischen Themen, was ich natürlich zurücknehmen will, was irgendwie völliger Quatsch ist. Vielleicht habe ich das aber auch nur in meiner Selbstreflexion überinterpretiert. Weiß
ich glaube,
das habe ich jetzt tatsächlich nicht rausgehört.
Okay, dann lösche ich das gleich raus.
Lass alles drin.
Ja, insofern freue ich mich, dass wir das heute hier machen können. Und ich versuche nicht mehr so hart mit mir ins Gericht zu gehen und jeden Satz fünfmal zu überdenken, vielleicht nur noch dreimal. Reicht ja auch.
Ja, einfach reden und wenn sich Leute drüber aufregen oder so, ist ja letztendlich auch echt scheißegal. So, die müssen es ja nicht hören.
Ja, das sagt sich so einfach, ne? Aber dann kriegt man halt Feedback, was vielleicht nicht so schön ist und dann macht man sich ja dann doch fertig. Ich bin da halt auch nur mal ein bisschen verletzlich in der Hinsicht, aber egal. Ja, was ich noch sagen wollte, ich habe noch eine neue Folge von Future Limited gehört. Den habe ich ja beim letzten Mal vorgestellt im Podcast. Und diese neue Folge über unter anderem Cory Doctorow ist so gut. Die müsst ihr euch unbedingt anhören.
Ach so.
Die reden da halt über das neue Buch, was er geschrieben hat, also auch noch über ein anderes Buch, aber das, was sie über das Buch gesprochen haben, hat mich ein bisschen mehr interessiert und das war ziemlich cool, weil die haben im Grunde nicht besonders viel über das neue Buch geredet, sondern eher darüber, was der so im Allgemeinen so schreibt und das könnte euch halt auch wirklich interessieren, weil der macht so Near Future und was, also wie können heutige technische Entwicklungen weitergedacht werden und was machen die mit uns und was könnten die mit uns als Gesellschaft machen und so weiter und ja, solltet ihr euch unbedingt anhören.
In meinen Podcatcher, ich glaube, ich habe das letzte Mal vergessen, wenn ich hier Future Limited eingebe, habe ich direkt Future Trends Podcast. Kennt ihr noch Gott. Future Trends?
Ja. Oh. Nee, die haben ein sehr schönes Cover, so dunkel
ja,
mit
bunten Farben. Ja, ich weiß, wie das aussieht, ich habe es schon.
Ja.
Das hätte ich eigentlich bis zu diesem Mal auch hören müssen, ne? Hast du das nicht letztes Mal vorgestellt?
Ja, habe ich ja gerade
so viel
gesagt.
Zu meiner Vorbereitung.
Ja, ja, auf jeden Fall die letzte Folge kann ich sehr empfehlen. Hört es mal.
Ja.
So, das war's von mir.
Ich wollte eigentlich eben, als du gesagt hast, du bist so verletzlich. Das oh. machen. Aber dann warst du schon weiter und dann habe ich gedacht, ups. Ja, ja.
Haben ja. wir Katzen im Podcast? Habe ich das gerade richtig gehört?
Da ja. war eine Katze. Ja. Ich musste die mal hinten so drücken, damit die.
Ich kann ach, ja so übrigens. Schon. Ich kann voll gut Babykatzen nachmachen.
Mach mal.
Mach mal bitte.
Ey, da muss ich mich leiser drehen, nicht, dass es wieder übersteuert hier. Und ich muss weggucken, weil es peinlich ist. Ich lehne mich jetzt aus dem Bild.
Achtung. Christiane macht eine Katze nach.
Boah. Das war echt laut. Ja, sehr gut. Und jetzt bestätigt sich meine Library. Ich habe ja so eine komische Dings-Library und ich dachte mir, boah, die Katzen hören sich aber komisch an. Die hören sich gar nicht so an, wie ich die kenne, aber die haben genau so gemacht.
Ja, das ist halt Babykatzenton.
Genau.
Ne? Ja.
Na. Ach ja,
so Katzenton. So hat es auch in Podcast gegossen. Ich habe mich immer schon gefragt, wann ich das mal demonstrieren kann.
Ich habe bei Arte irgendwann jetzt die Tage so eine Doku gesehen über Katzen. Katzen sind der neue Wolf, Danny, eigentlich. Und Katzen sind nämlich viel, viel schlimmer als der Wolf. Also gerade Hauskatzen.
Ja, das kenne ich. Ich hatte ja mal eine Katze.
Weil die ganzen Ausgewilderten, die fressen echt alles weg, ne? Die ganze Natur, die ganzen Vögel. Deswegen, ich bin dafür, Katzen freigeben zum Abschuss.
Ja, unsere Katze hätte fast meinen Vater gefressen.
Sorry, damit. Aber du Wichser. Das kann man nicht sagen.
Hast du völlig recht. Natürlich kann man das nicht sagen. Ach Mann. Man muss mich auch nicht immer gleich so ernst nehmen.
Mach
das
ich
war
gerne.
Eine Anspielung auf
ich weiß,
die
ich
Aufwachen,
bin kognitiv in der Lage, diese Anspielung zu ja. verstehen, okay?
Okay. Ja, haben wir das jetzt irgendwie völlig, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, das ist ziemlich abgefahren, wie sich diese Population von diesen Hauswildkatzen, wenn man so will, irgendwie entwickelt hat und weil die werfen auch ganz schön viel, ne? Irgendwie 14 Stück pro Jahr oder so und das geht dann ganz schön nach oben und die fressen halt einfach alles weg an Vögeln und so weiter. Die armen Vögel. Naja, kann ich, können wir ja mal in den Shownotes verlinken, vielleicht finde ich die noch, die Doku.
Mhm.
Wir kommen zur ersten Rubrik. Wir haben ja einen Unterstützer-Club gegründet. Jeder, der uns einen Audiokommentar schreibt, wird Unterstützer des Monats. Supporter, Superpack, 1% Club, beste Freunde, Produzenten. Wir haben noch keinen Namen, wie nennen wir unsere Rubrik?
Wir klauen einfach aus allen anderen Podcasts, die wir so hören, diese.
Okay, der Superpack 1% Unterstützer, Supporter, Produzentenclub.
Ja.
Hast du einen Jingle? Spielst du live einen Jingle?
Ja, natürlich.
Was die Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, ist, Joscha sagt ja, natürlich und dreht sich hektisch nach links und rechts und sucht ein Instrument. Ja, genau. Herzlich willkommen. Der Feedback-Club, der 1% Superpack, Unterstützer, Supporter, Produzenten-Club. Thomas Brandt hat uns geschrieben im Blog, dass wir unsere Statusdiskussion die meiste Zeit nicht über den Status einer Person, sondern den Habitus gesprochen haben. Er schreibt, Status ist das Ansehen in einer Gesellschaft, die Frage, wie hoch man steht. Er hängt von Bildung, Vermögen und sozialem Umfeld ab, Klammer auf, nach Bourdieu, so grob der Standard heutzutage, Klammer zu. Worüber ihr länglich geredet habt, ist aber gar nicht Status, sondern Habitus. Das kommt auch von Bourdieu und das Verhalten, das bestimmte Statusgruppen eigen ist. Diese haben, in Klammern, geheime Zeichen, Distinktionsmerkmale, mit denen sie sich voneinander unterscheiden und Prestige zuweisen.
Ja, als ich das gelesen habe. Ne?
Ja, fand ich auch ja. gut.
Ich fand es vor allem gut, weil er als Soziologe, ich kann mir vorstellen, wie er zu Hause gesessen hat, Podcast, ich am liebsten das Gesicht abreißen wollte. Kann ich mir so richtig in einem Kommentar vorstellen.
Ja, war auf jeden Fall, macht schon Sinn. So im Nachhinein habe ich auch nochmal drüber nachgedacht und wenn man das dann so, also es war wirklich ein guter Kommentar, ne, weil er es auch nochmal so wirklich erklärt hat.
Ja. Ja. Ja, es kam vor allem von uns, glaube ich, dadurch, dass ich angefangen habe, diesen Improvisationsstatus-Spielchen, sich da natürlich, weil, also jeder Status, wenn ich es richtig verstanden habe, hat ja diese Habitus-Merkmal. Ja. Man hat einen bestimmten Habitus, weil man Status hat. Und wenn man damit spielt und das verändert, dann täuscht man einen anderen Status sozusagen vor. Und ich glaube, deshalb hat es bei uns dann vermischt gegen ja. Ende, weil wir das dann alles durcheinander gebracht
und haben. Und wir schweifen ja auch gerne mal ein bisschen aus. Ne? Und, dann,
und wir sind ja auch keine Soziologen.
Genau.
Man möge uns das verzeihen. Aber ich glaube, er hat uns das schon verziehen.
Ja, ich glaube auch. Er wollte uns da, glaube ich, einfach nur darauf hinweisen. Sowas mag ich ja immer gerne, wenn man dann merkt, okay, danke.
Ja, finde ich super. Vor allem das Wort Habitus werde ich jetzt viel häufiger benutzen.
Das ist irgendwie auch ein schönes Wort, finde ich.
Habitus, ja.
Wir arbeiten jetzt an unserem Habitus.
Ich habe das letztens schon, glaube ich, verwendet. Ich frage mich nur gerade, wieso. Habe ich schon wieder vergessen. Egal. Weiter geht's.
Hyperkeks schrieb uns im Blog, dass er oder sie unsere Ausschweifung und Selbstreflexion mag und dass wir sie nicht sein lassen sollen.
Finde ich super. Apropos Selbstreflexion, ich war gerade ein bisschen arg zickig, ne? Joscha, tut mir leid.
Wann das denn?
Vor 3 Minuten.
Und wieso?
Ach, egal, hast du schon vergessen. Dann war es auch nicht so wichtig. Egal.
Wenn du das schon für zickig hältst, dann warte erstmal, bis ich an Feier bin.
Ja, nee, ich glaube, du warst nicht zickig. Also will ich jetzt. Naja, okay. Wie auch immer.
Ja, ich mag unsere Selbstreflexion auch. Das ist ja auch im Grunde genau das, warum wir das hier machen, ne? So ein bisschen.
Es ist eine Hörerinnen-Selbsthilfegruppe, wie das der Joscha gesagt hat. Das trifft.
Ja.
Ja, wie wir es eigentlich von Anfang an auch kommuniziert haben, ne?
Genau.
Ja. Ja. Genau.
Ordi schrieb uns bei Twitter, dass er niemals dachte, einen über 4-stündigen Podcast zu hören, macht es aber doch und findet unsere Diskussionen toll. Außerdem bekräftigt er Christiane, dass sie die vermeintlich etablierten Dating-Regeln ignorieren soll. Und er hätte gern Tipps für Hörspiel- und Interview-Podcasts.
Komme ich drauf zurück.
Hörst du sowas?
Interview-Podcast schon, ja.
Aber Hörspiele vor allem.
Hörspiel so halb.
Ja, ich also, noch nie.
Ja, nicht direkte Hörspiele, aber es gibt von der New York Times zum Beispiel dieses Caliphate. Ich hau jetzt einfach mal kurz einen raus. was halt einfach so produziert ist wie ein Hörspiel, aber es ist halt echt, da geht die Inside IS mäßig so, da ist sie eine, die halt in den IS sich da so eingeschleust hat, beziehungsweise eigentlich nicht eingeschleust hat, sondern so ein bisschen diese Strukturen, wie das da so alles läuft und so aufgedeckt hat, dann aber auch da war im Nahen Osten und irgendwie Leute interviewt hat und so. Und das ist im Prinzip aufgemacht, ein bisschen wie so ein Hörspiel. Also New York Times mäßig einfach großartig produziert, aber ich bin ja eh der, die machen einfach alles richtig. Ob es eine Zeitung ist, ob es deren Kochdings ist, naja. Ich habe mein Abo erweitert von der New York Times auf Essen. Die haben noch so ein Essen.
Das ist New York Times, dass die so billig gemacht haben, ne? Für 1 Euro oder Dollar oder was? Ist
ja, das ich glaube, also das normale Abo kostet irgendwie, ja, ich glaube 4 Euro im Monat.
Ah ja. Mhm.
Und jetzt habe ich das nochmal um 2 Euro irgendwie erweitert und weil die haben so ein paar echt gute Koch-Blog-Sachen nennt man das dann, glaube ich, ne? So ein Koch-Blog, wenn man so will. Aber die haben zum Beispiel auch wie war es nochmal? Recipe, ne?
Mhm. Recipe,
ach ja, genau. Irgendwer hat mich letztens korrigiert. Wer war das? War das einer
ich
von
nicht.
Euch?
Nee.
Mm-mm. Würden Recipe. Wir nie tun.
Ja, deswegen.
Irgendwer Recipe hat mich
Raspberry. Ah ja, doch, Leonie hat mich korrigiert. Genau, sowas. Recipe. No recipe needed. Sowas mag ich ja immer gerne.
Wer ist Leonie?
Eine Freundin von mir. Hier.
Aha. Mhm.
Mhm.
Ich habe halt mit Hörspielen überhaupt nichts am Hut. Also für mich war ich Hörspiel immer Benjamin Blümchen und TKKG. So
irgendwie. Boah, es gibt echt coole Sachen. Es gibt von Frank Schätzing dieses... Der Schwarm gibt es zum Beispiel auch als Hörspiel, was echt großartig gut gemacht ist. Ist halt wie
ja, wahrscheinlich, glaube ich auch. Aber ich habe halt nie den Zugang dazu gehabt bisher. Ich müsste mal einen hören. Ja, also ich brauche eine Empfehlung.
Ja, das, aber das kriegst du bei Audible dann, ne? Also bei Audible kriegt man halt natürlich irgendwie Hörspiele. Ich glaube, so podcastmäßig wird das gar nicht so viel gemacht, weil das natürlich sehr aufwendig ist, so ein Hörspiel wirklich zu programmieren, aufzunehmen, zu produzieren, wollte ich sagen, ne? Weil du brauchst irgendwie Foley-Zeugs, irgendwie Schritte und du brauchst verschiedene Charaktere ja beim Hörspiel. Du hast ja nicht nur einen Sprecher, ne, sondern du hast ja dann irgendwie wirklich mehrere Charaktere und dadurch wird es halt einfach sehr aufwendig und dann vermutlich auch teuer irgendwann, wenn man ein gewisses Produktionslevel haben möchte.
Ja. Ich war mal in einem Hörspiel-Podcast.
Echt?
Ja, Akte Aurora.
Ach so, ja, da haben wir noch einen... Ein Tipp da, scheinbar. Ist das so richtig hörspielmäßig? Auch so mit Sounds und sowas?
Das ist auch mit Sounds, ja. Also es ist so halb-halb, ne? Also es gibt auch, also es gibt so zum einen so vorgeschnittene Dinger, wo du auch Soundeffekte und so weiter hast und du hast halt auch live eine Podcast-Aufnahme nebenher, wo du halt improvisierend schauspielerisch tätig werden musst, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ja.
Willst du was zum Thema Selbstzweifel hören?
Ja.
Akte Aurora hat mich letzte Woche gefragt, ob ich spontan was einsprechen möchte.
Ja, und?
Müsste aber am selben Tag noch ein bisschen, habe ich gemacht und habe ich eine Entschuldigungsmail bekommen, dass es angeblich schon eingesprochen war und sie es deshalb doch nicht nehmen. Aber ich glaube, ich war einfach zu schlecht. Ich glaube, sie haben mir das nur nicht zu sagen. Ich glaube, die haben mir gedacht, scheiße, jetzt haben wir den gefragt und das wollten wir gar nicht.
Was muss ja. Da einsprechen? Ich muss das auch machen.
Ich habe zu viel Dialekt.
Das stimmt.
Ist möglicherweise, ist es. Oh, ich weiß nicht. Naja, vielleicht war es auch nur so. Keine Ahnung.
Aber ist das
ich
cool?
Rufe da jedenfalls nie wieder an. Ich habe alles einfach gelöscht.
Ja, das ist ganz cool. Versinke
im Selbstzweifel.
Aber ich meine, wie sind die denn auf dich gekommen? Dann? Also die haben doch dann wahrscheinlich schon mal was von dir gehört.
Ja, da macht jemand wissen, mit, der sprichst? Uns auch schon gehört hat. Ich sag jetzt keinen Namen. Ich reite mich immer weiter in die Scheiße. Oh, Scheiße, wir müssen explicit Wording ankreuzen.
Ja, machen wir.
Wollen wir weitermachen?
Ja.
Apropos Wording.
Ordi. Ordi schrieb uns bei Twitter, dass er niemals
da einen Schiff
hat, das hatten wir schon. Markus Skinner Norris schrieb ebenfalls bei Twitter, dass wir echte Podcasterinnen seien und bitte so weitermachen sollen. Er hat auch noch eine Idee für eine neue Rubrik, verschollen und versandet. Podcasts, von denen wir gern mehr hören möchten, aber leider nichts mehr kam.
Hatten wir ja letztens, ne? Alternativlos. Immer Beispiel. Wieder, oh ja, es ist so traurig.
Oder Lin, zwei geile Folgen über Ozeanografie und jetzt.
Aber
wir haben ja durch Aufwachen gehört, sie macht ja jetzt irgendwie eine Masterarbeit.
Ja, genau.
Zeit. Man hat es uns ja nur vergessen mitzuteilen. Als Fußvolk des Podcastswesens. Ja, ich freue mich jedenfalls auf eine neue Folge. Ich werde sie 28.000 Mal runterladen.
Meinst du
und
dann?
Gleichzeitig hören.
Macht sie mehr?
Ja.
Stimmt, ne? Man bräuchte ganz viele, vielleicht doch so China-Devices, ganz viele kaufen.
Ja, ich werde so ein Bot. Wir werden deine 28 MP3-Bläder zu benutzen, so ein Netzwerk aufzubauen, alle Podcasts von Lin immer gleichzeitig runterladen.
Habt ihr schon mal
das, diese Handyfarm? Das gibt's aber tatsächlich wirklich, ne?
Ja, ja, habe ich auch irgendwie, ne? Gibt's so, wo dann ganz viele Handys so in so einem Raum stehen und überall wird irgendwas gestreamt, oder?
Ja, ja, diese Klickfarm. Aber es gibt tatsächlich auch Fake-Hörer für Podcasts, konkret. Gibt's
kann
auch.
Man die sich kaufen?
Ja,
wie bei Twitter-Follower oder so?
Ja, kann man. Habe ich letztens
ich hab das ja technisch bei mal gemacht für ein
Podcaster-Treffen rausgefunden.
Abgefahren, ne? Das ist wirklich so. Machen das
es wohl funktioniert Leute echt wirklich? Erstaunlich gut. Ich habe das mal gemacht für ein Projekt, Test spaßweise für eine Facebook-Seite, die ich hatte. Für so eine, war ein Gag. Und dann da irgendwie 1000 Facebook-Freunde mit echten Namen, Biografie, kosteten, glaube ich, 5,99 €. Ne?
Ja.
So.
Ach, da habe ich letztens einen Podcast drüber gehört. Warte mal. Ja, rede mal weiter.
Dann kann man.
Bezahlst bei PayPal und dann dauert das ungefähr 10 Minuten. Auf einmal, innerhalb von 24 Stunden, geht es zack, 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 auf einmal hast du 1000 Facebook-Fans.
Kann man sich dann diesen blauen Haken bei Twitter so holen? Kriegt man. Bei Instagram ist es, glaube ich, so, ne? Wenn du irgendwie ab 10.000 Followern kannst du auch Links in den Stories setzen.
Ja, genau.
Dann kann man sich das ja so machen für 5 € oder für 20 €. Hm. Aber Instagram kriegt das wahrscheinlich raus, ne?
Es kommt auch an, ich glaube, es gibt verschiedene Qualitäten. Also bei da konntest du zum Beispiel, wenn du jetzt 10 € bezahlt hast, konntest du zum Beispiel aussuchen, dass die nur aus der Region Europa kommen. Oder wenn du 20 bezahlt hast, wurde die Kategorie noch enger und dann hieß es, das sind nur echte Profile, die mal. Also was man auch immer glauben kann, aber die hatten dann wirklich, die existierten schon länger als ein paar Monate.
Ah, ansonsten kommen also die dann aus Mexiko oder
Geschäft.
So, ne?
Genau. Aber was nützt es dir, wenn du eben eine Seite hast, die auf einmal 1000 Follower aus Mexiko hat? Das glaubt ja kein Mensch.
Interessanterweise hatte ich ja mal früher so ein Techno-Projekt und wir haben da aber nichts gezahlt und hatten trotzdem die ganze Zeit irgendwelche komischen Fake-Profile also ich glaube zumindest, das waren Fake-Profile, irgendwie bei Facebook, damals war das noch, irgendwie aus Mexiko und weiß ich nicht was. Vielleicht waren wir aber auch international so erfolgreich, dass wir...
Vielleicht wart ihr voll der Hit in Mexiko, und wisst es nicht. Und wenn wir jetzt nach Mexiko reisen würden, würdest auf der Straße sich alle Leute umsehen und sagen, ist das nicht der, das ist der, das muss der sein. Ja. Und du weißt von nichts.
Ja.
Jetzt finde ich diesen blöden Podcast nicht mehr. Ich dachte, das wäre Zündfunkgenerator gewesen. Zündfunkgenerator ist mein Lieblings-Feature-Podcast. Übrigens.
Feature hat ja eigentlich auch immer so ein bisschen was von so einem Hörspiel, ne? Auf Podcast-Ebene.
Manchmal, ja. Da kann ich auch noch mal einen empfehlen, aber da muss ich ausholen und mich besser vorbereiten. Das mache ich jetzt nicht.
Das ARD-Radio-Feature ist übrigens da auch immer sehr gut. Aber wir wollen jetzt hier nicht die ganze Zeit neue Sachen raushauen. Weil sonst haben wir übernächste Folge nichts mehr.
Christian schreibt bei uns im Blog auf Podigy, er kann die Kritik an der Audioqualität von Faking Hitler nicht ganz nachvollziehen. Er könne selbst nicht so gut hören und empfand die Telefonaufzeichnung trotzdem als nicht so schlimm. Ihn interessiert daher besonders Joschas Meinung als Soundprofi, was daran so negativ oder ablenkend war.
Ja, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, ich höre das vielleicht nochmal mit Kopfhörern oder auf einer besseren Anlage. Ich habe das immer im Auto gehört und da habe ich einfach echt Probleme gehabt, das zu hören und musste intensivst hinhören. Aber wenn er selber sogar nicht gut hört und das, jetzt überlege ich gerade, ob dann dadurch vielleicht, wenn man selber nicht so gut hören kann, dass dann die Störfrequenzen vielleicht weg sind im Idealfall oder so, aber das ist vielleicht auch völliger Quatsch, den ich gerade erzähle. Aber ich weiß, so bei so Cochlea-Implantaten oder so hast du ja nur so bestimmte Frequenzen, die dann übertragen werden. Wie so ein 8-Band-Equalizer quasi, nur dass so bestimmte Bänder nur übertragen werden. Vielleicht ist das dann, ich weiß es nicht. Also ich hatte das da, wo ich das gehört habe, das waren irgendwie zwei Folgen und das war für mich echt schwierig. Deswegen, vielleicht probiere ich es einfach nochmal, wenn er das so sagt, vielleicht probiere ich es einfach nochmal zu hören.
Mach mal. Ja. Manchmal sind es ja auch so persönliche Empfindlichkeiten, die so nach vorne treten.
Das war einfach so, ne, so, also ein Telefongespräch ist ja eh schon immer schlechte Qualität, ne? Gerade früher, also heute mit den Handys ist das ja was anderes, dadurch, dass du diese HD-Sachen hast, es sei denn, man telefoniert über Bluetooth-Headsets, was ich immer noch nicht verstehe, dass das dann automatisch die Qualität wieder schlecht gemacht wird, wenn man ein Bluetooth-Headset an sein Handy ranschließt. Beim Telefonieren, ganz merkwürdig.
Bluetooth ist eh das Schlimmste auf der Welt, was jemals an drahtlos übertragen erfunden worden ist.
Ja, es ist komisch, wobei manchmal geht es ja auch ganz gut eigentlich mittlerweile, ne? Aber beim Headset ist es wohl tatsächlich so, habe ich aus der Freakshow, dass wenn du ein Headset und dann damit telefonieren willst, dann stellt sich das automatisch auf irgendwie so eine niedrige Qualität an oben. Und gerade heute bei den Dingern, wo man irgendwie HD-Telefonie hat und alles in super Qualität ist, hört man dann extreme Unterschiede. Wie auch immer, früher war es natürlich noch schlechter mit den alten Wählscheibentelefonen. Genau, dann wurden die Sachen wahrscheinlich noch analog aufgenommen, auf Tape zu der Zeit und noch nicht digital und dadurch war die Qualität dann vermutlich einfach sehr schlecht und die haben die ja auch schon sehr wieder aufgearbeitet. Ja, keine Ahnung. Ich probiere es nochmal aus. Vielleicht war das auch nur so ein Momentempfinden damals. Deswegen habe ich dann aufgehört. Ja.
Fanboy.
Ich habe übrigens das Feature gefunden. Das muss ich wirklich sagen, das nervt mich ein bisschen an Overcast. Wenn ich da was zu Ende gehört habe, dann finde ich das nicht mehr wieder, selbst wenn ich nach dem Titel des Podcasts suche, also nach dem Titel der Folge.
Echt?
Deswegen musste ich jetzt auf iTunes zurückgreifen. Und das war von Deutschlandfunk, also das Deutschlandfunk-Feature Fake Follower über falschen Erfolg im Internet. Und da geht es eben genau hier um diese Handy-Farm, Klick-Farm über Likes für 99 Cent. 1000 Stück an der Zahl und was man da nicht alles machen kann und wie man im Internet bescheißen kann.
Ja.
Fand ich sehr interessant.
Ist gemerkt, Deutschlandfunk-Feature ist eh gut.
Mhm.
Ja.
Du bist auch im Superpack 1% Produzenten, Unterstützer, Supporter-Club. Er schrieb, eure sprechenden Denkblasen sind riesengroß und schillern in 1000 Farben.
Oh.
Oh. Wo ist die Katze?
Ja, wollte ich gerade sagen. Weil ich glaube, ich muss mir die mal irgendwie auf so ein MIDI-Pad legen. Weil so mit der Maus das immer anklicken ist doch scheiße.
Meine Mutter hat den lustigsten Klingelton der Welt auf dem Handy übrigens. Die hat eine Katze sich eingestellt, die immer wütender wird. Also desto länger das Handy klingelt, umso lauter wird die Katze, fängt irgendwann an zu fauchen. Das ist sehr lustig. Vor allem in der Bahn.
Sehr schön.
Ja, da haben wir noch einen Kommentar von Arvid gekriegt. Genau. Der hat uns im Blog ja mehrere. Und ich glaube tatsächlich, wir drehen uns da irgendwie ein bisschen im Kreis. Ja, wir sind eine Selbstfindungsgruppe, wie wir das ja auch am Anfang schon gesagt haben eigentlich. Und eigentlich möchten wir da, glaube ich, nicht mehr weiter eingehen. Ich würde da eigentlich nur noch mal gerne sagen, dass der Ton halt die Musik macht, wie man so schön, das gute Sprichwort ist doch was Wahres dran. Und wenn man dann relative Andersartigkeit und so, weiß ich auch nicht, was ich dazu noch sagen soll, dann ganz ehrlich. Das, genau. Nimm das alles nicht so ernst. So, wir nehmen das hier auch überhaupt nicht ernst. Oder ich zumindest nicht. Ich kann ja immer nur von mir sprechen. Aber wir machen das halt einfach aus Spaß an der Freude und mehr ist da auch nicht hinter. Trotzdem bist du natürlich in unserem 1% Super One Club.
Produzenten-Ding.
Genau. Ja.
Wir haben einen Audiokommentar von Christopher Vanilla Chief, der schon mal eingeladen war und mit uns gesprochen hat. Und jetzt haben wir den alle drei noch nicht gehört, das ist richtig?
Ja, genau. Ich habe den ja gestern Abend erst gekriegt. So, ich habe den eben runtergeladen und der ist 16 Minuten lang, Christopher.
16 Minuten?
16 Minuten.
Haben wir keine Limits gesetzt?
Also wir setzen nächstes Mal ein Limit auf 4 Minuten. Alles darüber weiß ich auch noch nicht, was wir da machen.
Genau. Hören wir das jetzt am Stück an? Was machen wir jetzt?
Nee, wir hören, also wir, ja, du spielst es jetzt ab und mit Handzeichen machen wir ein Zeichen, wenn du stoppen sollst, okay, und wir was dazu sagen wollen. Okay?
Ja. Okay. Ja, dann mache ich jetzt einfach mal Start, ne?
So, hallo liebe Leute. Hier ist
Lauter.
Bekannt aus erfolgreichen Podcast-Produktionen wie Audiophil Folge 2. Ich habe gerade eure dritte Folge, wenn ich mich, ja genau, Nullnummer, genau, dritte Folge gehört. War sehr spannend, aber auch sehr lang, deswegen bin ich gerade erst fertig geworden. Und ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht, zu welchen Sachen ich euch feedbacken wollte. Und natürlich mache ich das standesgemäß als Audiokommentar. Müsst ihr aber auch nicht einspielen. Also es ist auch okay, wenn ihr das in Auszügen vorliest oder irgendwie wiedergibt. Ich finde einfach nur das Audiokommentar ist für mich die einfachste Form des Feedbackens. Zuerst mal sehr schöne Folge. Waren sehr viele schöne Themen drin. Die Länge war auch super, standesgemäß. Und ich habe in letzter Zeit nicht so viele Podcasts gehört. Das wird jetzt wahrscheinlich Leute, die Folge 2 gehört haben, verwundern. Aber ich hänge gerade in so einem 180-Stunden-Hörbuch drin, wo ich fast fertig bin. Und das hat mich dann doch ein bisschen mehr gefesselt. Aber ich habe viel Audio gehört. Also bin trotzdem bei meinen 20 Stunden und mehr in der Woche geblieben. Halt nur nicht Podcast, sondern professionelles Hörbuch. Der erste Punkt, zu dem ich was sagen wollte, bezieht sich ja so ein bisschen auf meinen Auftritt bei euch. Da gab es ja Feedback zu meiner Auswahl von Podcast und Christian hatte das ja dann versucht, nochmal ein bisschen wiederzugeben, was ich da gesagt hatte. Und da ist mir aufgefallen, dass ich wahrscheinlich meinen Dreischritt da nicht so gut erklärt habe in meinem Gastauftritt. Deswegen will ich das nochmal ein bisschen detaillierter ausführen. Also ich hatte ja gesagt, ich wähle so grob meine Podcasts danach aus, ob Frauen drin sind oder nicht. Oder jedenfalls hatte ich das Gefühl, kam das bei manchen Hörer und Hörerinnen so an. Aber natürlich, also zuerst einmal wähle ich meine Podcasts danach aus, ob mich das Thema, ob mich der Content, ob mich die Persönlichkeit interessieren. Also das Thema Geschlecht der hostenden Person ist erstmal zweitrangig. Aber es gibt mittlerweile so viele gute Podcasts, die ich alle gerne hören würde. Also alle Podcasts, quasi diesen großen Auswahltopf kommen, würde ich alle gerne so oder so hören. Und wenn ich unendlich Zeit hatte, würde ich unendlich viele von diesen Podcasts hören. Wahrscheinlich wäre das Geschlechterverhältnis darin gar nicht mal so gut. Aber das ist ein anderes Thema. Aber aus diesem Topf von Podcasts, die ich alle gerne hören würde, ziehe ich dann die Podcasts vor, die hauptsächlich von Frauen gemacht werden. Oder jedenfalls ist so, ist der Plan. Klar, umsetzen ist mal was anderes. Einfach um quasi das Geschlechterverhältnis und damit auch so ein bisschen meine Horizonterweiterung voranzubringen. Und natürlich auch, um PodcasterInnen zu supporten und Podcastende, also nicht, wie nennt man das? Ich hatte mal so einen coolen Ausdruck dafür gelesen, also nicht non-cis white man. Oh. Aber das sind immer noch, also ich würde jetzt keinen Podcast über, keine Ahnung, was ist ein super langweiliges Thema, okay, jetzt beleidige ich irgendjemanden wahrscheinlich damit, okay, ich würde keinen Podcast über C++-Entwicklung hören, nur weil er von Frauen gemacht wird. Oder nur weil er von nicht-binären Podcastenden gemacht wird. Ich wähle schon den Podcast primär nach dem Inhalt aus oder nach, ob die Personen mich grundsätzlich unterhalten. Und dann gehe ich nach dem Geschlecht. Aber da es quasi einen Überfluss an guten Podcasts gibt, die ich hören würde, in meinem Zeitbudget, wähle ich dann darin nochmal nach Frauen aus. Ich wollte diesen Dreischritt nochmal kurz erklären, weil ich hatte das Gefühl, der wurde nicht so ganz verstanden. Gut, das dazu. Aber es leitet ganz gut.
Ja.
Ja, ganz kurz, ich finde das gut, dass er das hier nochmal erläutert hat. Ich glaube, letztlich haben wir ihn, glaube ich, auch genauso verstanden.
Wahrscheinlich habe ich
wahrscheinlich habe ich das in der letzten Folge, wo ich das nochmal kurz paraphrasiert habe, nicht, also natürlich nicht ganz so schön auf den Punkt gebracht, aber also ich finde das ein sehr lobenswertes Unterfangen, was er da sich auferlegt, und ich kann das auch total gut nachvollziehen, und ich finde gerade den Punkt der Horizonterweiterung, das ist wahrscheinlich ein Punkt, der ist manchen Leuten wichtiger als anderen. Mir ist der auch sehr wichtig, deswegen schlägt sich das auch in meiner Podcast-Auswahl nieder. Und wenn manche andere da nicht so dahinter sind oder nicht das Interesse daran haben, ihren Horizont zu erweitern, indem sie sich auch Podcasts von diverseren Personen anhören, dann ist das ja auch völlig okay. Punkt. So.
Mir fällt da gerade was ein. Ich habe letztens irgendwie mal was getweetet, ne, mit dem irgend so ein Querding war das, erweitert euren Podcast-Horizont auf jeden Fall.
Ja,
ich fand
ja,
aber die Unterschrift ein bisschen komisch, weil irgendwie stand da so, also für mich habe ich das im ersten Moment so gelesen, okay, hier auch Podcasts für Homosexuelle und dann dachte und so weiter. Und dann dachte ich mir so, ja, aber so, da, als ob die jetzt nicht auch gerne was über C++ hören würden oder so, weißt du? Aber das war ja im Prinzip, waren das ja einfach Themen, glaube ich. So, ich habe da einmal drauf geguckt auf die Links, die mich jetzt persönlich nicht so interessiert haben, weil sie speziell für nicht-binäre, Homosexuelle und so weiter irgendwie bestimmte Alltagsthemen von behandelt haben. Deswegen war das für mich jetzt nicht so interessant, weil ich mir jetzt auch so irgendwie keine Alltagspodcasts, glaube ich, von heterosexuellen Leuten anhöre.
Ja, aber nicht nur, ne? Da waren ja auch Filmpodcasts und so.
Echt? Ja, hab ich generell, das überlesen. Ich fand nur die Unterschrift im ersten Moment so ein bisschen komisch, wo ich dann dachte, also nicht von dir, sondern das war quasi was in dem Link, da gibt's ja immer so ein Unterschriftsding dann noch, ne, was dann so auftaucht. Und das las sich für mich im ersten Moment so ein bisschen so, jetzt können die auch was hören. Haben die auch was zu hören.
Okay. Ja, okay.
Ja, fand ich. Aber ich glaube, vielleicht, naja, ist auch egal. Soll ich weitermachen?
Mhm.
Gut, in den zweiten Punkt über. Ihr hattet ja einerseits über Geschlecht und andererseits oder über Männlichkeit und andererseits über Status bzw. Habitus gesprochen. Ich habe in den Kommentaren schon gesehen, da gab es Kritik von ausgebildeten Soziologen, was das Thema Status und Habitus angeht. Und was ich ganz spannend fand, welche Verknüpfung ihr jetzt gar nicht gemacht habt, bewusst oder unterbewusst, war, dass es ja auch, weil es ging ja viel darum, ja, wir machen da gar nicht Sachen, die so als klassisch männlich bezeichnet werden, also gerade von den Jungs in der Runde, so Bier trinken, irgendwie in die Kneipe gehen, breitbeinig rauchen, ich weiß gar nicht genau, was ihr gesagt habt, aber irgendwie sowas in die Richtung. Und es hat natürlich auch viel mit Status oder Habitus zu tun. Also es in verschiedenen Statusebenen beziehungsweise in verschiedenen Soziotopen ist Männlichkeit auch anders definiert, auch in unserer, sagen wir mal, relativ kleinen deutschen Gesellschaft. Und was zum Beispiel in einem linksliberalen Soziotop als männlich angesehen wird, wäre in einem rechtsbildungsfernen Soziotop schon wieder was anderes. Und wenn man halt sagt, okay, ich fühle mich nicht männlich, weil ich nicht in die Kneipe gehe oder weil ich nicht breitbeinig in der Ecke rauche, hat auch damit zu tun, dass man vielleicht einen anderen Status bzw. einen anderen Habitus hat. Und dann zu sagen, deswegen verhalte ich mich nicht besonders männlich, finde ich so ein kurz ist, also greift zu kurz, weil man damit übersieht, dass man vielleicht andere Sachen tut, die als männlich wahrgenommen werden, zum Beispiel Frauen ständig unterbrechen oder solche Sachen tun, die halt in einem eher akademischen.
Tun wir das? Christiane, unterbrechen wir dich eigentlich?
War das hat sich gebessert.
War jetzt die Frage, ob das eine Anspielung war darauf, auf unser Verhalten.
Ich glaube nicht. Ich glaub
aber generell nicht. Hat er natürlich recht, ne? Da habe ich so jetzt auch, wir haben natürlich eigentlich immer, vor allem ich wahrscheinlich, dieses stark konservative Männerbild dargestellt und dann mich so dargestellt, dass ich mich ja nicht so verhalte. Ja, weiter geht's.
Milieu.
Du bist schon sehr männlich.
Milieu, genau, ja? Das habe ich gesucht. Das war.
Bin ich männlich?
Ja, finde ich schon.
Ja, bin ich ja auch irgendwie, ne? Ich bin ja auch ein Mann, was soll ich machen, ne? Ist so.
Soziotop ist, glaube ich, noch was anderes. Aber ich hoffe, ihr wisst, was gemeint ist. Also diese Verbindung hat mir dann doch so ein bisschen gefehlt. Dann auch in Verbindung mit dem dritten Punkt, nämlich dass das betrifft vor allem Joscha, also seine Ausführungen zum Thema, wie man das Internet zu benutzen hat oder wie man das Internet benutzen sollte, hat in mir was ausgelöst. Also ich fand es gut, also ich würde nicht sagen, dass Joscha da grundlegend falsch liegt, aber es hat in mir so ein bisschen Kontra ausgelöst. Also ich habe da gemerkt, dass ich innerlich mich schon sehr gegen Joschas Meinung stelle und dann eher auf Dennis Seite bin, weil zu sagen, ja, dann benutzt das halt nicht oder dann löscht doch Facebook oder dann müssen die das einfach lernen und wer das nicht tut, ist zu faul oder zu uninformiert oder so. Ich glaube, das ist, also da macht man sich's ein bisschen zu einfach, weil einerseits, und da sind wir wieder bei Status oder beziehungsweise bei Privileg oder Habitus, also irgendeiner dieser soziologischen Sonderbegriffe, es gibt Leute, die können das einfach nicht. Also es gibt Leute, die können nicht einfach Facebook löschen oder Twitter löschen oder so und nicht aus Bequemlichkeit oder weil sie sonst Kontakt mit Schulfreunden verlieren würden, die sie seit 10 Jahren eh nicht gesehen haben, sondern weil ihr ganzes Netzwerk auf diesem System basiert. Also es gibt irgendwie AktivistInnen, die sich über Twitter organisieren oder AktivistInnen, die in Facebook-Gruppen aktiv sind. Und das sind also jetzt nicht nur die AfD, sondern es gibt bestimmt auch linksliberale, queer-feministische Facebook-Gruppen, die sich darüber organisieren. Und ich habe so das Gefühl, dass bei diesen Debatten immer so draußen vorgelassen wird, dass es viele Leute gibt, die kein alternatives Kommunikationsmedium haben. Also selbst einen Podcast zu haben, ist ja schon eine alternative Form des sich mitteilen. Und wenn es noch nicht mal Kommunikation ist, sondern einfach nur dieses Sendungsbewusstsein, was man ausleben möchte. Und das finde ich ist immer so, das ist halt, hat halt diese schöne Ironie in dieser Debatte, wenn das irgendwie so ein Zeitungsbeitrag ist oder ein Radiokommentar dann gesagt oder wenn Manfred Spitzer bei Anne Will sitzt und sagt, ja, so viel Social Media brauche ich nicht. Ja, du brauchst das nicht, weil du ja offensichtlich gerade in einer Talkshow sitzt oder ein Facebook, einen FATS-Gastartikel geschrieben hast. Dir werden andere Verbreitungsmethoden angeboten. Es gibt einfach Leute, die Twitter brauchen, um sich zu organisieren. Und natürlich muss man auch dabei bedenken, dass Twitter sehr viel sich gegen diese AktivistInnen sperrt. Also gerade Sexworker hatten ja viele Probleme, sich auf Twitter zu organisieren, weil die da gesperrt wurden. Und man merkt ja auch immer wieder, dass AktivistInnen auf Twitter gesperrt werden. Aber trotz alledem ist das ja die Struktur, auf deren auf dem dieser Aktivismus aufbaut. Wenn man sagt, ja, dann lösch das doch einfach, dann sagt man im Grunde diesen Leuten, du bist zu faul oder zu bequem oder nicht gebildet genug im Internetumgang, um dir einen alternativen Verbreitungsweg zu suchen. Und ich finde, das ist so ein bisschen, das hat mir in dieser Debatte ein bisschen gefehlt.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen Kommentar. Ich finde das super, dass Christopher, du diesen Punkt nochmal anbringst. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, ob es rüberkam in der letzten Folge, ein bisschen an Joschas Empathiefähigkeit zu appellieren versucht und versucht, dir klarzumachen, dass es eben auch Leute gibt, die nicht so internet- und technikaffin sind und das aber vielleicht auch gar nicht so schlimm ist und man das den Leuten nicht immer in die Schuhe schieben kann, dass sie dazu faul werden und so weiter. Ich muss aber trotzdem auch dazu sagen, Joscha, du hast da wahrscheinlich eine etwas radikalere Position als viele andere, als ich sicherlich auch.
Ich überspitze aber auch gerne, ne? Will ich nur noch mal immer mal sagen. Also wenn ich so rede, überspitze ich immer gerne.
Ja, ich wollte nur sagen, dass das letztlich auch dazu geführt hat, dass ich mich jetzt aus Facebook auch abgemeldet habe.
was
jetzt
an...
Jetzt hast du mich rausgebracht.
Ja, weil ich dich unterbrochen habe.
Ja. Nee, ich wollte noch sagen, dass es natürlich auch wieder ein Privileg ist, sich aus Facebook einfach abmelden zu können. Ne? Das ist ja genau das, was Christopher auch meint. Ja. Ich bin da nicht irgendwie so organisiert, zumindest nicht mehr so in der Form, wie ich das im Studium noch war, dass ich darauf zurückgreifen muss. Insofern konnte ich das jetzt einfach machen und merke halt auch keine wirklichen Konsequenzen, abgesehen davon, dass mein Finger halt auf meinem Smartphone trotzdem oft dahin geht, wo Facebook war, wo jetzt meine Wetter-App ist, wo ich denke, okay, Wetter hast du heute schon zweimal gecheckt.
Aber es ist doch befreiend, oder?
Ja, ja, schon, schon. Aber das ist halt, das muss halt nicht die Emotion sein, die für jeden damit verknüpft ist, sich von Facebook abzumelden. Es kann halt auch sozial isolierend sein oder eben, dass man eben sein Unterstützernetzwerk oder die AktivistInnen-Netzwerke verliert.
Danny?
Was ich das Spannendste finde, ist ja im Moment, hier vermischen sich ja zwei Themen und das ist ein bisschen unfair dem Joscha gegenüber, glaube ich, weil Joscha geht es ja, glaube ich, gar nicht um die Technikfrage, das heißt, du bist zu blöd, das zu bedienen, sondern um die per se die Frage, wie weit trägst du mit, dass diese Unternehmen Sachen tun, die du nicht möchtest? Also Cookies setzen, Werbe treiben, Daten verkaufen, Datenhandel, Profile anlegen und dann eben, es gibt Schutzmöglichkeiten dagegen, aber die sind sehr hochschwellig einzurichten. Ich glaube, Joscha will ja nur sagen, also schütz dich vor den Sachen. Und wenn du das nicht kannst, dann lösch das. Aber es geht ja nicht darum, dass man zu blöd ist, das zu bedienen und deshalb aus dem Internet raus soll.
So. Nee. Ja,
ja.
Also, ne, das ist mehr die, also ich finde, die Kernfrage war, glaube ich, bei Joscha, du musst dich aktiv schützen. Also du, geh zum Impfen. Sei kein Impfgegner im Internet, so irgendwie, indem du sagst, aber es interessiert mich alles nicht. Oder ja, dann wäre ich halt abgehört, was habe ich zu verbergen? Ich glaube, auf dieses Thema sind wir irgendwie drauf gekommen.
Ja. Ja, so ist das eigentlich.
Habe ich mich irgendwie verständlich ausgedrückt?
Ja. Ja, du hast das schon. Ich würde das auch so sagen, wie du das mir jetzt gesagt hast. Also, ich meine damit einfach nur, dass halt. Was ich oft erlebe, dass halt einfach ein völlig unreflektierter Umgang mit irgendwelchen Sachen ist. Es ist völlig egal. Das kann man eigentlich wahrscheinlich auf ganz viel beziehen.
Also das Beispiel, darf ich kurz unterbrechen? Wenn es jetzt um queer-feministische Gruppen, wie er gerade sprach, sich auf Facebook treffen, muss man sich bewusst sein, dass wenn man Mitglied dieser Gruppe ist, automatisch ja geoutet ist. Ja, zum Beispiel. Das ist ja so eine, das kann man nicht vermeiden, wenn man auf Facebook eine Gruppe gründet. Dass das benutzt wird und im Zweifelsfalle du Werbeangebote bekommst, die auf deine Sexualität zielen, zum Beispiel.
Richtig. Also man sollte sich einfach, finde ich halt, und das sehe ich oft, ist halt nicht so einfach über Preis-Leistung bewusst sein. So, das ist einfach was, so, und da sehe ich halt dann doch keine Entschuldigung dabei, dass man irgendwie vielleicht das technisch nicht so weiter versteht, sondern wenn ich halt was nutze, dann sollte ich mich damit ein bisschen zumindest auseinandersetzen und da kann mir eigentlich keiner erzählen, dass er das nicht versteht, also gar nicht jetzt, wie das technisch, wie jetzt so ein Cookie und so weiter funktioniert, aber ich meine, man hat ja doch selbst in der Tagesschau und so weiter irgendwie in den letzten Jahren mitgekriegt, wie viel Scheiße da gelaufen ist bei Facebook, also ich rede jetzt auch gar nicht so von Twitter oder generell will ich auch keine sozialen Medien verteufeln, aber da ist halt einfach ziemlich viel Quatsch passiert und das hat eigentlich, glaube ich, relativ wenig mit technischem Verständnis zu tun, sondern da sieht man halt, okay, das kostet mich so und so viel Daten oder ne, so und so viel von meiner Persönlichkeit, die ich abgebe und die ich offenstelle. So. Und dem sollte man sich einfach bewusst sein. Da muss halt jeder selber entscheiden, ob ihm das wert ist oder nicht. Bitte.
Und ich möchte euch noch allen drei da quasi widersprechen oder euch beiden, weil ich finde, Facebook löschen ist eine Möglichkeit, finde ich aber nicht korrekt. Und Joscha, du siehst das zu hart. Ich finde, also man kann das nicht im Individuum überlassen. Es wird langsam wirklich Zeit, das im großen gesellschaftlichen Konsens zu lösen. Wir können nicht mehr einzelnen Leuten meiner Mutter erklären, sie muss sich jetzt einen Adblocker anschaffen. So. Hat man aber letztes Mal schon diskutiert.
Ja, ist auch so. Letztendlich ist es natürlich so. Aber solange das halt nicht passiert, sage ich halt, dann lösche es halt lieber so. Ja. Soll ich mal weitermachen?
Vielleicht bin ich ja der Letzte bei Facebook.
Das könnte ein Film werden.
Ich für mich persönlich, also ich bin kein Aktivist, ich bin irgendwie, ich habe alternative Verbreitungswege allein dadurch, dass ich einen Podcast mache, und ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie Twitter für meinen besonders herausragenden Aktivismus brauche, also das will ich nicht sagen, aber ich merke schon, dass gerade Twitter für mich ein sehr wichtiges Medium ist, wo ich mir denke, okay, durch Twitter habe ich meine Freundin kennengelernt, durch Twitter habe ich meinen Job bekommen, mehr oder weniger, durch Twitter podcaste ich, also vieles, was mich heute definiert, habe ich durch Twitter irgendwie angefangen, einfach dadurch, dass dort dieses Netzwerk entstanden ist. Und einfach zu sagen, ja, das ist ja böse und dann müssen wir alle weg und dann verlieren wir halt ein paar Leute. Das ist, also ich finde, da hat Danny schon den wesentlich besseren Gedanken gehabt, und, um zu sagen, das muss gesetzlich geklärt werden. Weil man kann das System nicht durch sein Konsumverhalten ändern. Das mag man gerne glauben. Und ich finde, dass das halt irgendwie die sich zu einfach machen Variante ist und sagt, ja, man muss einfach sein persönliches Verhalten ändern. Das hat so ein bisschen was von Aktionismus, weil, wie das Joscha schon ja sehr stark demonstriert hat, zu sagen, wir müssen das System durch politische Maßnahmen verändern, das ist so ein großer, komplexer Vorgang, dass man das nicht in seinem persönlichen Leben sich ja widerspiegeln kann. Und dann ist es sehr einfach zu sagen, ja, das hat ja sowieso keinen Zweck. Und ich glaube, genau das ist nämlich die Gefahr, weil wer verändert denn gerade das politische System? Das sind Rechtsradikale und Nationalisten, und die gamen gerade ziemlich hart das System. Also ziemlich gerade die schmeißen sich ins Zeug und sitzen auf einmal im Bundestag und in Ausschüssen und so weiter und so fort. Und man sagt, ja, aber mit der Politik hat eh kein System. Wieso sind dann die Rechtsradikalen auf einmal so erfolgreich damit? Natürlich hat das eine mit dem anderen zu tun. Also wenn der eine aufgibt, kommt der andere nach. Aber ich glaube, dass man langfristig nachhaltige Veränderungen in was auch immer, also in
Da will ich jetzt nochmal was sagen, das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, weil da ist es ja gerade so, dass die Rechtsradikalen eben alle gesagt haben, nee, wir wollen aber so, und dann war es auf einmal eine ganz große Gruppe und die halt dann auf einmal AfD und so weiter wählen. Und ich habe ja eigentlich genau das gesagt, dass sie halt, wenn alle Leute sagen irgendwie, nee, ich esse jetzt aber nur noch einmal im Monat Fleisch, so, dann ändert sich dann doch was letztendlich am Klimawandel, beziehungsweise auch irgendwie, also ich glaube schon, dass Konsumverhalten Auswirkungen haben kann, das müssen halt alle machen, so, und wenn es halt keiner macht, so, wisst ihr, was ich meine?
Er meint jetzt aber, dass das Netzwerk quasi den Rechten überlassen wird, wenn die vernünftigen Leute weggehen. Das ist doch gemeint, oder?
Genau.
Ach so, okay, ja, dann habe ich das falsch verstanden.
Ja, das ist halt die Krux. Wir können jetzt sagen, wir torpedieren das System Facebook und sagen, wir melden uns alle ab, weil Facebook fickt dich mit deinen Regeln. Dann bleiben aber alle Leute da, die noch unvernünftiger sind als wir. Ja, aber das ist halt die Krux. Was tun wir jetzt?
Aber dann
also, was ist besser für die Gesellschaft? Wir melden uns alle ab.
Dann sind die ja abgeschnitten von der Gesellschaft.
Ja, aber sobald du aber reingehst und sagst, oh, ich mach mal ein Facebook-Profil auf, wirst du nur noch diesen Leuten begegnen.
Ja.
Also das ist, ich finde das aber einen interessanten Gedanken. Also wie üben wir mehr gesellschaftlichen Druck aus? Durch Abmeldung durch Facebook? Ist das sozusagen das weniger Fleisch essen? Oder ist gerade das Gegenteil, mehr zu Facebook zu gehen und wieder die Regeln zu bestimmen? Ja. Also wir melden uns ja von Facebook und hassen Facebook ja nicht wegen uns dreien. Wir kämen ja sehr gut auf Facebook miteinander aus.
Ja.
Und wenn wir den ganzen anderen Scheiß mit den Sperren und Löschen und illegalen Sachen nicht hätten, können wir uns ja auch um andere Sachen kümmern. Die Priorität liegt ja im Moment auf Hass im Internet und nicht auf, was macht Facebook mit unseren Daten.
Ja, und mir geht's eher um, was macht Facebook mit unseren Daten in der ganzen Debatte eigentlich. Also der Hass im Internet ist, finde ich, dann nochmal eine ganz andere Debatte irgendwie. Wir haben das ja letztes Mal eigentlich schon alles irgendwie.
Umweltschutz in Internetpolitik, in, keine Ahnung, Atomkraftforschung kann man nur ändern, indem man quasi den politischen Willen in diese Richtung biegt. Und das persönliche Konsumverhalten ist quasi dann der Nachklapp dazu. Ich glaube, das ist auch so, da hat sich so die Richtung verändert. Das ist irgendwie, wenn man mal zurückgeht, irgendwie in die Geschichte und sagt, irgendwie die Hippies, die wollten irgendwie den Krieg beenden und Tiere schützen und so. Und dann haben sie halt gemerkt, okay, wir sind hier für Tierschutz und was essen wir da eigentlich und sollten wir nicht lieber Biofleisch kaufen? Aber das ist ja quasi, weil sie sich quasi für die politische Veränderung im Tierschutz eingesetzt haben, sind sie auch darauf aufmerksam geworden, wie sie ihr persönliches Verhalten dahingehend anpassen sollen. Aber Das sollte quasi nicht der Alleinweg sein. Also nicht nur sagen, dadurch, dass ich mein persönliches Verhalten anpasse, verändere ich das politische System, sondern das muss quasi umgekehrt sein. Dadurch, dass ich das politische System verändere und mir manche Sachen bewusst werden, die davon nicht bewusst würden, zum Beispiel wie Hühner in Käfigen gehalten werden, verändere ich einfach mein persönliches Konsumverhalten, weil ich das einfach nicht will. Und ich glaube, diese Richtungsumkehr ist führt dazu, dass viel einfach nicht gemacht wird, weil vielen einfach auch von der Politik und von Konzernen gesagt werden, ja, verändert doch dein Verhalten erst und dann schauen wir mal, wie es bei uns weitergeht. Und eigentlich muss es sein, verändert erstmal das System und dann schauen wir mal, wie wir unser Konsumverhalten anpassen. Also das finde ich, ja.
Ja. Wir hören dich nicht, Danny.
Entschuldigung, ja. Ich bin wieder da. Ich fand das Beispiel sehr gut, ja. Weil ich mich gerade zum Denken anregt mit den Hühnern, weil mir ging es zum Beispiel, glaube ich, so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ne, der Gesetzgeber hat eingeführt, dass Eier in Zukunft draufstehen muss, sind sie aus Bodenhaltung, sind sie Freilandhaltung, sind sie Bio oder Käfig. Und erst als die im Supermarkt standen, hatte ich ja nun die Wahl und konnte mein persönliches Verhalten ändern, indem ich gesagt habe, ach, ich kaufe jetzt nur noch diese Bio-Eier. Mhm. Ja, aber ich glaube, dass das ein richtiger Gedanke ist, den er da hat.
Ja, absolut. Ist schon so. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen. Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja, es muss natürlich
Druck auf die Politik erstmal aus.
Also das ist halt die Frage. Also ich frage mich dann halt, wie soll man dann irgendwie bei solchen Sachen Druck auf die Politik ausüben, wenn man nicht sagt, nö, mache ich nicht mehr mit.
Es braucht den harten Kern, der Ausstrahlkraft auf die Gesellschaft hat. Und das bist du, Joscha.
Ich?
Du bist der harte Kern.
Ja, aber wie soll ich der Politik vermitteln, dass es vielleicht doch mal gut wäre, Facebook zu zerschlagen?
Indem du in die Politik gehst.
Oh.
Ich würde dich wählen.
Ich auch.
Nee.
Ich könnte die Wahlplakate gestalten. So, mach mal weiter, das diskutieren wir nachher aus.
Ja, da stimme ich Danny mehr zu, obwohl ich Joscha da auch nicht ganz Unrecht geben kann, im Sinne von, das ist auch so ein Henne- und Ei-Problem, also man muss natürlich erstmal irgendwie durch persönliches Konsumverhalten kann man schon einiges bewirken, gerade Awareness schaffen, andere Leute für eine Sache begeistern, aber das darf dann quasi nicht daran ändern, dass man sagt, wir überzeugen jetzt alle durch ihr Konsumverhalten, sondern das ist quasi so die Einstiegsdroge und dann schauen wir, was wir im politischen System erreichen können. Ich merke schon, ich drifte hier so ein bisschen, aber ich hoffe, es war doch, ist doch noch ein qualitativ wertvoller Beitrag zu eurer Debatte. Ja, ich fand schade, dass Christiane so wenig gesagt hat. Das war ja dann mehr so ein Dialog zwischen Joscha und Danny. Naja, das war das zum Thema, nichts zu verbergen, zu Katharinas Podcast. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dieser Wunsch, weniger das Internet zu benutzen oder weniger das Handy zu benutzen, das kann ein valider Wunsch sein. Und klar, das ist ja auch nichts Schlechtes in sich. Aber ich habe von Cal Newport das Buch Digital Minimalism gelesen. Das ist so ein Plädoyer für halt digitalen Minimalismus. Ist wahrscheinlich für gerade Joscha spannend, also Buchempfehlung für Joscha, wenn er sich damit beschäftigen will. Ich denke, das geht so in seine Richtung, was er durchsetzen will. Cal Newport ist ja auch ein sehr bekannter Autor in dem Feld. Aber in der Diskussion über das Buch mit Becky, die ja auch sehr viel das Internet und vor allem Twitter benutzt, kam dann so von ihr auch die Frage, willst du wirklich dein Konsumverhalten im Bezug auf das Internet und soziale Medien anpassen oder glaubst du nur, dass du das tun müsstest, weil es gesellschaftlich gerade en vogue ist? Weil ich glaube, viel davon ist auch einfach, alle reden darüber, ja, man müsste ja weniger Twitter benutzen, das ist ja böse und deswegen hat man so das Gefühl, dass man da auch irgendwie was machen müsste, also gerade im Bereich dieser Selbstoptimierungsbewegung.
Sag ich nochmal kurz was? Ja. Will ich wirklich. Mich nervt das. Also mich nervt das selber bei mir, dass ich irgendwie immer wieder diese blöde Twitter-App aufmache und mich dadurch die Timeline scrolle, aus was auch immer für einem Grund. So, ich könnte auch in den Himmel schauen. Ich glaube, das wäre meistens schöner, weil oft rege ich mich dann doch eher auf,
Aber daran ist ja nicht Twitter schuld, das ist ja dein Verhalten.
Ja, ich weiß, deswegen, genau das meine ich ja, deswegen, ja, ich will da lieber von wegkommen, so, natürlich ist da Twitter nicht dran schuld, ich bin da selber dran schuld, ich könnte mich ja einfach anmelden, das ist ja auch immer das, wo ich momentan wieder so viel drüber nachdenke, ob ich einfach alles irgendwie kündige.
Aber alles irgendwie kündigen ist halt auch wieder so eine einfache Art von Selbstkontrolle. Du könntest ja auch genau an dir arbeiten und sagen, ich mache es jetzt nur noch einmal am Tag auf.
Ja, aber das kriege ich ja scheinbar nicht hin. So. Und dann nehme ich halt den einfachen, also ich wüsste jetzt nicht, wieso der einfache Weg schädlich sein sollte oder schlimm sein sollte.
Na, weil du dann halt wieder raus bist.
Ja, aber aus was denn?
Daraus, aus unserer tollen Podcast-Twitter-Blase.
Ja, da kann ich mich auch, aber ich bin ja alle 3 Wochen mit euch am Quatschen, so, dann könnt ihr mir berichten. So. Aber Danny ist ja zum Beispiel auch nicht drin. Also Danny kriegt es ja scheinbar gut hin.
So. Ich habe Twitter halt nicht verstanden. Ich weiß bis heute nicht, wo ich da klicken muss, wenn ich mal so ein Thread lesen will.
Ich glaube, ich hätte gerne eine Twitter-App, in der ich nur lesen kann. Weil mich verleitet es dann doch immer wieder, irgendwo irgendwelche Kommentare drunter zu schreiben, manchmal so, jetzt nicht mehr bei irgendwelchen Nachrichtensachen oder so, aber bei so, ja, die dann letztendlich aber irgendwie dann doch niemanden weiterbringen, habe ich das Gefühl, ne, so irgendwie, ob ich dem
Typen... Ich habe einen Tipp für dich.
Ja, sag mal.
Schreib den Kommentar, bis er fertig ist, und dann schicken aber nicht ab.
Aber dann haben die den schon, ach nee, das war Facebook, ne, die Sache. Nee, Twitter ist, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ist Twitter so schlimm datenschutzrechtlich? Nicht so schlimm wie Facebook, glaube ich, ne?
Gehört das nicht eher des denselben?
Nein, Twitter ist unabhängig. WhatsApp, Facebook und Instagram gehören zusammen.
Da war ich bin ja schockiert, ne?
Ja.
Off-topic, aber passt zum Twitter. Ich war ja im Allgäu, muss ich jetzt erzählen, und habe Allgäuer Büblebier getrunken. Dachte, ach komm, Allgäuer Bier. Guck ich, gehört das der Allgäuer Brauerei. Die Allgäuer Brauerei gehört zu Radeberger und die Radeberger Gruppe gehört zu Dr. Oetker.
Kapitalismus
so,
halt.
So zum Thema, dass man überhaupt, also wenn man sich nicht beschäftigt, weiß man überhaupt nicht, was gehört eigentlich zu einem. Das fand ich wirklich krass. So,
ja, das stimmt. Das so. Ja, bei Konsum, also bei so Essenskonsum ist das ja eher das ziemlich krass. Ne? Da gibt es ja immer diese komischen Grafiken, die man so im Internet findet, wo so aufgelistet ist, wer zu wem gehört und so. Und das sind dann doch am Ende nur 3 oder 4 Firmen, denen halt einfach alles gehört. Ja. Ich habe mir übrigens von wegen alles gehört und Nachhaltigkeit, ich habe mir Schwämme gekauft, weil ich dachte, also so, normalerweise hatte ich immer so Schwämme, die man halt irgendwann wegschmeißt, ne? Und jetzt dachte ich mir, ist ja eigentlich scheiße, das Zeug immer wegzuschmeißen, und habe mir mal so aus Luffa-Kürbis oder so, das ist so ein Schwammzeug irgendwie so, und die kannst du waschen. 3 Stück haben allerdings irgendwie 13 Euro gekostet, aber ich meine, wenn die ein Jahr halten oder noch länger sogar, das ist ja gar nicht mal so verkehrt, ne? Bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ich habe den ersten jetzt in Benutzung. Ich werde den bald meine Waschmaschine tun. Mal gucken, wie lange das dann hält.
Kannst am Ende noch eine Kürbissuppe draus machen.
Er ist so. Es ist nicht so saugstark natürlich wie so ein normaler Schwamm und behält dann so Spülmittel und so nicht so lange drin. Das ist mir so als erstes aufgefallen. Naja, ich kann ja mal von meiner Schwamm Nachhaltigkeits-Experience weiter berichten in den nächsten Dings. Aber das
sogenannte Schwammintelligenz.
Schwammintelligenz. So. weiter, es ist noch ein Stück. Ich sehe hier leider irgendwie nicht so richtig, wie lange das der Kommentar noch ist. Aber ich würde jetzt so sagen, noch ein Achtel von den 16 Minuten.
Aber es gibt wenige Leute, die offen zugeben würden, ja, ich bin so zufrieden mit meinem Twitter-Konsum. Ich mag meine Timeline und ich lese gern jeden Tag Twitter und ich habe nicht das Gefühl, dass mich das innerlich aufrisst. Und ich habe das jetzt gemerkt, dass ich war ja jetzt eine Woche auf Twitter gesperrt. Lustige Sache, kann man am Deutschlandfunk Breitband nachhören. Dass ich wirklich meine Timeline gerade sehr schätze. Ich habe die sehr gut aufgeräumt, ich habe die optimal eingestellt. Alles, was ich da lese, macht mir Spaß oder engaged mich intellektuell. Und ich benutze Twitter gerade echt gerne. Und klar hat das massive Probleme, was Nazis und den ganzen Kram angeht und ja, eben das Thema Twitter sperrt. Aber so in meinem persönlichen Day-to-Day-Interaction mit Twitter sehe ich gerade keine Probleme. Und ich habe auch gerade irgendwie nicht das Gefühl, dass ich meinen Twitter-Konsum einschränken müsste. Und vielleicht schreibe ich mal ein Plädoyer für digitalen Maximalismus. Weil ich habe so das Gefühl, wenn man mal Twitter nicht aus dieser dystopischen, sondern aus der utopischen Brille sieht, ist natürlich auch nicht komplett richtig, aber wenn man sagt, okay, vielleicht ist Twitter so das neurale
Ja. Ich wollte dazu nur sagen, das ist halt genau das, was ich meine, indem ich dir immer sage, breite doch deine Filterblase ein bisschen aus. Du bist ja selber dafür verantwortlich, was dir auf Twitter angezeigt wird. Und wenn die Sachen, die dir angezeigt werden, dich aufregen, dann entfolg den Leuten und folg cooleren Leuten.
Ja. Aber mich regen ja sogar Leute teilweise auf, die ich cool finde. Das ist so ein bisschen
dann
das Problem.
Dann solltest du also, mal über dich nachdenken.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich sollte ich über mich dann noch denken. Was ich da letztens schon mal, ich meine, es gab ja diesen kurzen auch mit ihm, diesen ganz kurzen Christopher Diskurs da über ja, Aufmerksamkeit schaffen und so weiter. Allein das ist für mich so ein Thema, wo ich, weiß ich nicht. Ich bin, wie gesagt, ich bin da verwirrt. Wahrscheinlich sollte ich meine Timeline etwas optimieren. Das wäre vielleicht schon irgendwie was. Aber dann wird das wahrscheinlich nur noch auf irgendwelche schönen Musiksachen rauslaufen und Tiere.
Ja, und was ist dagegen zu sagen? Ist doch cool.
Ja, dann verpasse ich ja doch den ganzen Politikkram, der mich ja irgendwie dann doch interessiert. Also wahrscheinlich die masochistische Ader in mir. Ich genieße es vielleicht auch manchmal, mich aufzuregen. Oder was ja, ist vielleicht, gut. Auf jeden Fall.
Ja, das tun wir alle.
Aber es stresst mich halt auch. Ja, es ist ein Teufelskreis, oder? Wie hat der früher immer gesagt? Es gab mal auf Super RTL immer so eine komische Talkshow abends. Kaiser, TV Kaiser, kennt ihr nicht mehr.
TV Kaiser, ja.
Gab's, oder?
Ja, aber ich glaube, wenn man sich über Sachen aufregt, heißt das ja in der Regel, dass es einem was wichtig ist. Ne? Also wenn es einem egal ist, regt man sich nicht auf. Das Problem ist, an Twitter, Menschen wie du und ich, Joscha, die gerne viel reden und das gelöst haben wollen, kriegst du auf Twitter halt, du kriegst das Problem nicht gelöst. Deshalb kriegst du die Aufregung ja niemals weg.
Richtig.
Weil du kannst dem anderen ja nie sagen, also man kann ja in keinen Dialog treten, in einen wirklichen, echten. Und
ja. Wenn man das internalisiert hat, dann kann man damit total entspannt umgehen.
Ja, und das kriege ich irgendwie nicht hin. Also es ist sicherlich, ich bin fest davon überzeugt, das ist allein mein Problem und nicht das Problem von Twitter oder dieser ganzen Sache. Ich muss da für mich wahrscheinlich irgendwie eine Lösung finden, damit umzugehen.
Du kannst andere Leute nicht kontrollieren in dem Maße, dass du deren Meinung änderst.
Nee, das ist mir erst völlig klar. Im Internet. Das ist mir alles völlig klar.
Und du kannst manche Leute halt nicht mal dazu bringen, irgendwie drüber nachzudenken. Und sobald du das verstanden hast, dass deine Kommentare wahrscheinlich ins Leere laufen werden, kannst du damit viel entspannter umgehen.
Das ist mir alles klar. Ich kommentiere, also ich reg mich ja schon beim Lesen manchmal auf.
Okay.
So, naja, weiter.
Weiter geht's.
Oh, daneben geklickt.
Stratum der digitalen Gesellschaft. Und wenn wir uns dafür einsetzen, irgendwie, wenn wir jetzt nicht einfach sagen, ja, Twitter, abandon ship, also wir gehen alle weg von Twitter und zum Mastodon, sondern setzen uns dafür ein, dass diese Plattform wieder benutzbar wird oder benutzbarer wird für alle Menschen und nicht nur für weise Cis-Männer und weiße Cis-Männer, dann kann das vielleicht auch so eine schöne Gedankenblase werden. Also ich habe gerade ein Science-Fiction-Buch gelesen, wo es um Habitate geht, wo die Menschen drin wohnen und ihr quasi über so eine technokratische Telepathie miteinander kommunizieren. Und ich kann mir vorstellen, dass Twitter, wenn man das aus der utopischen Brille sieht, auch so eine Art Gedankenverbindung der Welt wird. Jetzt höre ich gerade, dass Becky zur Tür reinkommt, deswegen beende ich an dieser Stelle meinen Audiokommentar. Ich bin jetzt auch schon lang genug. Nochmal zum Abschluss, sehr schöne Folge. Vielen Dank dafür, ich bin gespannt auf die nächste.
Grüße!
Und, ist ja auch ein auditiver Flitzer hier. Und habt Spaß am Gerät und immer schön viel Podcast hören. Tschüss!
Tschüssi!
Ja, danke, Christopher. Das war, sehr erhellend, oder wie sagt man das so? Ja.
Sehr elaboriert, wie immer.
Elaboriert. Ja. Ja, absolut. Bei der nächsten Subscribe quatschen wir mal so, glaube ich. Das ist bestimmt auch wieder nett, wenn die denn kommt. Ich hoffe es doch.
Ja, klar.
Ja.
Klar doch.
Ja. Ja.
Können wir eine Minute Pause machen und dann mit der nächsten Rubrik fortfahren?
Thank you.
Deutschlandfunk Klassik. Sie hören Joscha Bach. In einer seltenen Konzertaufnahme von 1973 im Großen Bolschoi-Theater in Würselen. Joscha Bach, geboren 1931, war einst der erfolgloseste Reklame-Komponist Europas. Erst spät wurde er durch eine Kunstausstellung durch eine Kuratorin entdeckt, die ihn mit nach Novosibirsk nahm, wo er eine der erfolgreichsten russisch-deutsch-tschechisch-polnischen Komponisten der Neuzeit wurde. Hören Sie jetzt zunächst ein Requiem in Auszügen aus seinem Zyklus Die vier Facebook-Abmeldungen. Dann hören Sie die Sonate Der letzte Mensch auf Facebook, gefolgt von der Oper Wie ich Twitter entkam. In drei Akten, die Arie singt Christiane Attig. Wir wünschen viel Vergnügen. Beim nächsten Piepton ist es 0 Uhr.
Lassen
so,
wir das
geht's drin. Weiter.
Lassen wir das drin, ja. Ne?
Wir müssen voran. Man muss nur weg, Joscha, eigentlich.
Ja, das hat sich doch alles ein bisschen entspannt. Ich muss noch im Baumarkt.
Okay.
Ja gut, der hat ja bis 22 Uhr auf.
Aber weißt
bis dahin haben wir es geschafft. Ja. Weil ich das weiß, ist es nicht so in Großstädten, 22 Uhr?
Hatten wir nicht letztes Mal schon das Thema Baumarkt mit Öbi und so? Ich glaube, ja.
Das ist wiederkehrend, ja. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ich weiß aber nicht mehr, was.
Ich wollte noch sagen, warum ich beim letzten Mal nicht so viel dazu gesagt habe. Weil dieses ganze Thema ein Thema ist, bei dem ich mich nicht besonders bewandert fühle und auch nicht mehr dazu beitragen kann als meine eigene Meinung. Und ich glaube, die ist in dem Fall nicht besonders viel wert. So.
Ah, das ist Quatsch.
Ja, aber nee, ich.
Aus der Gesamtzahl unserer Meinung bilden wir ja den Konsens hier.
Ja.
Ja, aber das sind halt Themen, über die ihr euch offenbar schon sehr viele Gedanken gemacht habt und ich da halt eher ein bisschen naiv rangehe und einfach denke, okay, das ist ein, Twitter ist ein soziales Netzwerk, das macht mir Spaß, deswegen bleibe ich da, Facebook nervt mich, deswegen gehe ich da raus und natürlich ist es datenschutzrechtlich sehr bedenklich, aber ich,
es gibt wie gesagt, halt bei
Themen,
Twitter
die
weiß
mir nicht, wichtiger ja. sind, so.
Ja. Ist ja eine chillige Haltung, ist doch gut.
Ja, ist doch perfekt, genau sowas will man auch hören.
Ja, okay. Na gut.
Weiter geht's in der Sendeplan.
Play Rock'n'Roll. Christiane, möchtest du nicht mal die nächste Rubrik ansagen mit zum Jingle?
Warum? Achso.
Muss ich das immer machen?
Na, Jenny, du kannst au. Wieso sage ich au, wenn ich, ne? Kennt ihr das, wenn man au sagt, aber ja. eigentlich gar nichts sich wehtut?
Oh, das kriege ich manchmal ja, echt, ja. das kriege ich echt manchmal Ärger mit meinem Freund auch oder so. Also wenn mir jemand auf Fuß drin sagt aua und dann immer, warum sagst du jetzt aua?
Ja. Du, ja, ich kann das jetzt ansagen, aber nicht während er spielt. Hör mit, wir reden über gehörte Podcasts. Heute mit Teilnehmer bitte sprechen mit der Folge Musik bitte.
Ach so,
wir reden. Joscha, erzähl, du warst doch eingeladen, erzähl davon.
Ja, war nett, ne? So, nächstes Thema. Ja, war nett, war gut. Also ich hatte zuvor ja schon mal mit dem Frank irgendwie telefoniert und das hat dann auch irgendwie fast über eine Stunde gedauert, wo wir einfach, mit dem kann man sehr gut reden. Und auch auf Subscribe haben wir uns sehr nett unterhalten. War immer wieder schön. Ich freue mich auf das nächste Mal, mit dem ich, wo ich mit ihm quatschen kann.
Ich fand es sehr interessant, was ihr erzählt habt. Ihr habt hier über deine Musik gesprochen und Kunst im Allgemeinen und wie das Business so funktioniert. Ja,
ja, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Ich möchte aber auch noch was dazu beitragen, weil ihr habt ja unter anderem über die Latenz bei Remote-Musikaufnahmen gesprochen, ne? Falls du dich erinnerst.
Ja, ja.
Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext, aber mit darum ging es da unter anderem.
War das, das war eben so ein, war das dieses DDR-Konzert, ne? Oder was?
Ursprünglich um die, ihr hattet angefangen mit dem Thema, dass in der Nachkriegszeit doch ein Konzert gespielt wurde mit verlegten Kabeln in der Stadt, weil die nicht zusammenkommen konnten, weil alles zerstört war. Stimmt,
genau, das war's, ja.
Und darauf seid ihr gekommen, auf das Thema, wie macht man sowas eigentlich heute?
Genau, und da hast du ja gesagt, dass die Latenz da natürlich gering sein sollte, damit man das Gefühl hat, dass man einfach nebeneinander sitzt und spielt. Und dazu kann ich was beitragen, weil ich habe mal ganz kurz in einem Projekt an der Uni gearbeitet, wo es um die Verringerung von Latenzen in allen möglichen technischen Anwendungen ging. Und das war ein ganz großes Konsortium von ganz vielen Projektpartnern. Und da habe ich auch mit einem Projektpartner gesprochen, der sich eben mit der Latenz bei Remote-Musikaufnahmen beschäftigt hat.
Mhm.
Und das war ganz interessant. Also es ging in diesem Projekt generell darum, die Latenz natürlich so klein wie möglich zu schaffen, also echtzeitfähig zu machen. Und er hat gesagt, naja, er spielt manchmal auch mit Leuten aus, also wo wirklich ganz viele hunderte Kilometer dazwischen liegen, also auf anderen Kontinenten und so weiter. Und da sagt er, hat er schon gesagt, das ist manchmal schon ein bisschen schwierig. Aber die haben das einmal getestet, so ein System halt ohne jegliche Latenz, wie die das technisch gemacht haben, frag mich nicht, ne? Und da hat er gesagt, und das fand ich total bemerkenswert, dass das für ihn richtig merkwürdig war, so ein komplett latenzfreies System zu nutzen, weil die sich über die Zeit hinweg halt darauf eingestellt haben, dass diese Latenz existiert und dann ihr Spiel gegenseitig halt darauf abgestimmt haben. Und deswegen sagte er, nee, so komplett latenzfrei will er das eigentlich gar nicht.
Ja, das ist interessant, das ist ja im Orchester eigentlich fast auch so. Also im Orchester zum Beispiel, wenn ich jetzt normalerweise im Studio sitze, dann spiele ich ja auf einen Klick, ne? Das heißt, ich habe irgendwie einen Klick. Das sind 120 BPM oder was auch immer. Das ist immer die Grundeinstellung im Sequencer, deswegen, wie auch immer. Und im Orchester spielt man aber eben nicht genau auf diesen Klick, sondern da verschiebt das. Ich kann das jetzt auch nicht großartig weiter erläutern, aber eigentlich hat man, so wie ich das mal irgendwann in irgendeinem Filmmusikbuch bla gelesen habe oder in irgendeinem Film, ich weiß es nicht mehr genau, hat man da eben nicht diesen genau 100%igen Klick, sondern spielt so ein bisschen auf Latenz, weil man ja den Dirigent vorne auch hat, der quasi dann nochmal anzeigt den Takt und so weiter. Ja, kurzer Einwurf.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja.
Auch das, was du gesagt hast, dass du quasi so ein, ich weiß nicht mehr, wie du es genannt hast, Humanizer?
Ach so, ja. Ja, genau. Es gibt so Buttons.
Also das ist, fand ich so, da musste ich so kichern, weil ich dachte, ja, eigentlich ist das schon richtig so. Also ich finde es halt so paradox, als Mensch versuchst du ja so perfekt wie möglich zu spielen und so genau auf den Takt wie möglich. Ja. Und wenn die Maschine das halt kann, dann baust du was ein, damit es nicht mehr so perfekt ist.
Ja, ist lustig eigentlich, ne? Aber ist ja, halt total. So, weil sonst hört es sich halt an wie eine Maschine, ne? So,
Da wären die Humanizer ja nicht, also in der Regel ja nicht falsch spielen, sondern da hast du ja so, ich kenne das jetzt von so Synthesizer mit Gitarre, wo dann halt, es klingt halt so, als wenn jemand die Finger auf den Saiten hat, ne? Es geht ja gar nicht darum, dass es falsch spielt, sondern dass du einen Klang erzeugst, der wie echt gespielt
klingt, ja, im Prinzip
ist, ne?
Also schon, dass du nicht falsch spielst im Sinne von einer falschen Note, aber dass ich halt, wenn ich jetzt einen Beat habe,
authentisch,
dass der halt nicht genau auf die Eins ist, sondern ein paar Millisekunden immer Verzögerung ist, ne? So dass du dadurch ja letztendlich diesen Human Touch hast dann irgendwie, ne? Und gerade
ja,
vor allem bei Schlag, also jetzt so in so Produktionen, wenn ich irgendwie so ein Werbezeug mache oder so, dann ist das halt natürlich vor allem das Schlagzeug, weil ich das halt programmiere und eigentlich nicht über ein Keyboard oder so einspiele, sondern ne, da setze ich halt mit der Maus Klicks und programmiere das. Genau, und da bin ich natürlich im Raster so und dann kann man halt diesen Humanizer-Knopf quasi aufdrehen bis ins Unendliche so und dadurch verschiebt sich das dann alles minimal.
Aber ich finde, es eröffnet einen total spannenden Gedanken, die Frage, was ist denn perfekt? Also ist das Perfekte, dass die Note auf da liegt, wo sie ist, oder ist das Perfekte, dass es sich für uns so anhört, als hätte es ein Mensch gespielt? Also das finde ich...
Ja, das Perfekte, würde ich sagen, ist halt das der Groove, also das ist zusammen im Zusammenspiel mit allen Instrumenten. Also ich versuche ja quasi, wenn ich jetzt irgendwie gerade in der Werbemusik, wenn ich jetzt irgendwie so ein funky Ding da irgendwie schreibe, ist das ja quasi, ich sitze hier alleine, aber ich versuche eine ganze Band zu imitieren. So, ne, ich mache das Schlagzeug selber, ich spiele den Bass selber ein und so weiter. Und gerade da ich halt irgendwie Gitarre und Bass und sowas immer selber anspiele und auch die Key-Sachen, würde es dann halt komisch klingen, wenn ich da irgendwie gerade, wenn das ein authentisch klingendes Schlagzeug ist, also ein gesampeltes Schlagzeug und jetzt nicht irgendwie eine 808 oder eine 909, diese klassischen Drumcomputer, die man so kennt, die man so kennt natürlich, erwartet das Gehirn vermutlich irgendwie halt, dass es halt nicht so gerade und 100% perfekt ist. Und dadurch entsteht dann irgendwie dieser natürliche Groove, den wir irgendwie dann doch drin haben, ne?
Ich stelle mir gerade vor, wie du so eine Band imitierst und so Hüte hast, so eine ganze Sammlung, so Bärte zum Ankleben und so, weil immer, weißt du, mich immer in der verschiedenen Ecke deiner Wohnung
setzt. Es gibt doch auf YouTube auch immer diese Videos, wo die dann immer so mehrere Bilder einspielen, wo dann spielt er einmal den Bass und spielt einmal Schlagzeug und so weiter. Sowas habe ich auch nie gemacht. Ja. Ja, war auf jeden Fall nett. Hat irgendwie Spaß gemacht, das Gespräch mit ihm. Und wir sind, glaube ich, auch ein bisschen Kritik abgeschweift. Geben. Ja.
Ja, Kritik. Weil ich finde, du hast dich unter Wert verkauft, gerade was die Kunst angeht. Ich habe da eine andere Meinung als du.
Skype ist weg.
Weil Auftragskunst ist auch Kunst. Und vor allem, glaube ich, die weit verbreiteste Kunst. Also des Künstlers, der irgendwas ins Blaue macht und dann jemanden findet, dem ermöglicht, dass er davon leben kann, ist ja der seltenste Fall. Ja. Also auch modernes Phänomen, glaube ich. Also nach den Höhlenmalereien kam ja, glaube ich, eine ganz lange Zeit in der Kunsthistorie, wo Leute nur Kunst machen können, wenn sie Auftraggeber hatten, ne? Und also trenne dich von dem Gedanken, du würdest keine Kunst machen. Alles, was du machst, ist Kunst.
Ja. Ja, ich weiß nicht so richtig. Hast du wahrscheinlich irgendwie recht, so.
Ja, schon.
Wir haben deinen Skype-Ton wieder drauf.
Ach so, ja, ist irgendwie, mein Skype ist gerade einfach weg gewesen.
Okay, ja, super.
Ja, vielleicht hast du da recht.
Und die Vermischung von Kunst, Handwerk würde ich auch nicht so streng sehen. Also na klar sind viele Sachen, wie du sagst, handwerklich. Du weißt, was du tust, weil du das Handwerk beherrschst, aber dazu gehört natürlich noch mehr in der Ansammlung aller deiner Erfahrungen, dann noch was zu schaffen, ja. Was eben...
Ja, das stimmt schon. Also es ist ja schon so wie was anderes, wie wenn ich jetzt irgendwie ein bestimmtes Produkt erstelle, in dem Sinne, dass ich irgendwie eine Box aus Holz erstelle, da habe ich einen Plan, die geht so, so und so und so, und das ist natürlich irgendwie, wenn ich jetzt Musik mache, auch wenn ich weiß, okay, das soll jetzt irgendwie ein Rockstück werden, das geht ungefähr so und so, aber Melodie und so kommt natürlich immer aus dem Kontakt, aus dem Kopf irgendwie. Da habe ich letztens auch nochmal eine E-Mail irgendwie wegen einer Anfrage von einem Podcast-Intro und so weiter bekommen, wo ich dann auch darauf geantwortet habe, halt, dass mit dem GEMA und so weiter, das nochmal erläutert habe. Und derjenige, der das dann nicht, er halt meinte, er versteht halt nicht, wenn er ein Produkt beauftragt, dass das dann nicht ihm gehört, so. Und es ist halt, das Ding ist halt so, das ist halt irgendwie, natürlich, da kann man sich wahrscheinlich drüber streiten, wie das jetzt mit kreativen Sachen ist, inwieweit die lizenzierungspflichtig sein sollten oder wo man halt einfach sagen kann, okay, ich kaufe das und dann gehört das auch mir, aber es gibt irgendwie in Deutschland zum Glück das Urheberrecht und das auch relativ, ein relativ gutes, zumindest für den Künstler und das Ding ist halt einfach, sonst könnten die Leute davon nicht leben. Das verstehen viele, glaube ich, nicht. So.
Ja, und den Kunstbegriff nochmal zu den Urheberrecht bedeutet ja auch, also wusste ich zum Beispiel, wenn jemand ein Bild von mir kauft, darf ich das eigentlich nicht zerstören. Ja, weil er hat nicht das Urheberrecht, er darf nicht entscheiden, das Bild zu vernichten, was ja auch gesellschaftlich so gewollt ist. Also stell dir mal vor, jemand würde die Mona Lisa kaufen und sagen, ich hab Bock, ich zünde die jetzt an. Ja, das ist einfach, das geht nicht, weil Kunst eben einen gesellschaftlichen Auftrag hat und unsere Gesellschaft ja in gewissen Teilen zusammenhält und verändert. Und deshalb sollten nicht einzelne Personen drüber bestimmen. Und deshalb ist so Sachen wie GEMA oder Künstlersozialkasse halt wichtig.
Ja, finde ich auch. Ja. Auch VG Wort.
Ob sie jetzt so, wie sie geformt sind, optimal sind, noch eine zweite Frage. Aber jetzt das GEMA oder KSK-System komplett in Frage zu stellen.
Naja, das ist völliger Bullshit.
Wäre ich nicht damit.
So verstehe ich auch nicht dann, dass da. Und wo ich mich dann halt auch wundere, wenn mich dann jemand fragt, so ja, okay, hier mach mal ein Intro, der zahlt ja auch irgendwie Podigy, wie viel kostet das im Monat?
Zwischen 5 und 20 Euro.
Ja, so. Und so ein normales GEMA-Ding kostet halt 5 Euro, die Lizenzierung. So, ne, für Intro, Trenner und Outro. So, und dann kann ich das irgendwie nicht so richtig verstehen, dass die Leute dann sagen, ja, nee, so Podigy, so ein Server, der ist mir das schon wert, da zahle ich gerne 20 Euro, aber 5 Euro irgendwie für die Musik im Monat für eine Lizenzierung ist mir das nicht wert. So, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen, so. Und es gibt natürlich auch GEMA-freie Musik, die kann man sich dann ja auch kaufen, aber dann hat man halt nicht das für sich eigens komponierte, beziehungsweise oft klingt die Musik dann halt auch so.
Ich finde, man kann das den Leuten mal ganz gut verklickern, indem man sagt, du kaufst halt nur die Lizenzen, du kaufst nicht das Werk, ja, du kaufst die Lizenz, das zu benutzen.
Ja, weil die halt oft sagen, davon, okay, ich gebe was in Auftrag und dann soll das mir gehören, so. Und das ist halt, ne, so, natürlich gibt man gibt erstmal das, was man in Auftrag gibt, ist im Prinzip ja nur das, dass ich mich halt hier 5, 6 bis 10 Stunden hinsetze und etwas baue, so. Und dann verkaufe ich aber, dafür kriege ich quasi Geld und dann gebe ich nochmal die Lizenz dafür ab, dass es verwendet werden darf. Und da ist dann oft doch relativ wenig Wertschätzung dem Werk und dem Autor gegenüber.
Das ist knallhartes Business. Ich kenne das vom Fotobereich häufig. Weißt du, du machst ein Foto, jemand bezahlt das und dann bringt jemand zum Beispiel ein Buch raus, ein Verlag druckt das auf das Cover. Na, dann ist ja selbstverständlich, dass du nochmal Geld dafür kriegst, weil alle Leute nochmal damit Geld verdienen. Ne? Ja. Und warum sollst du der Einzige sein, der eben nichts mehr bekommt?
Da ist es dann, also derjenige hat dann argumentiert, okay, ist es halt ein Hobbyprojekt, so, kann ich auch verstehen, ne, so, aber na gut, dann ist das halt so. So, dann kann ich das halt irgendwie, entweder einem ist es das halt wert oder einem ist es das halt nicht wert irgendwie, ne. So, und wie gesagt, es gibt auch irgendwie vorkomponierte GEMA-freie Musik, die kann man sich kaufen, die klingt halt oft echt nicht so schön. Und es ist natürlich auch nichts auf das Produkt dann komponiert. Und es gibt bestimmt auch Komponisten, die irgendwie nicht in der GEMA sind, die kann man sich auch buchen. Und ich verstehe das nicht, wieso man als Musiker nicht in der GEMA ist. Das macht eigentlich keinen Sinn. So, also selbst bei kleinen Sachen so, weil das kostet halt echt nicht viel. Das kostet irgendwie 50 Euro im Jahr so. Und da kann doch relativ schnell, auch als Band oder so, kann da relativ schnell was anfallen, ne? Weil man kriegt irgendwie bei irgendwelchen, wenn man jetzt irgendwie beim Konzert ist oder so, du kriegst halt 10% der Einnahmen gehen an dich, so, also.
Ich kenne das noch vom Kleinkunstbereich, es gibt ja viele Kleinkünstler, die gerade die Lieder machen, die dann nur Vorstellungen haben, aber am Ende auch eine GEMA-Ausschüttung kriegen, weil die natürlich ihre eigenen Lieder gespielt, in, also Lizenzgebühren in den Theatern halt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt eine Band bin und meine Konzerte spiele, auch mit meinen Liedern so, dann kriege ich immer 10% der Einnahmen. So minus 20%, glaube ich, Verwaltungsgebühren. So, was ich aber auch jetzt nicht, also viele streiten, regen sich immer über den Verwaltungsapparat der GEMA irgendwie auf. Und das ist im Vergleich zu manch anderen Verwaltungskosten doch relativ gering. So, ne? Die haben halt diese Auflage, dass die maximal 30% verbrauchen dürfen. Und da springt echt noch eine Menge Kohle für die Künstler ab. So, und natürlich verdienten Dieter Bohlen oder sonst irgendwer oder irgendwelche großen Filmkomponisten am meisten Kohle an der ganzen Sache. Aber die haben halt auch am meisten Output. So, ne? So, die werden halt am meisten gespielt. Logischerweise verdienen die auch am meisten Geld. Ist irgendwie ja ganz logisch. Naja.
Ja, ich habe jetzt noch mal ein paar andere Fragen.
Frag mal.
Typische Psychologenfragen, die auf deine Emotionen abspielen. Oh. Also du hast im Podcast ja auch davon erzählt, dass dir Werbepartner durchaus auch mal so negative Rückmeldungen geben, dass sie sagen, nee, das ist irgendwie nicht so das Richtige, was wir uns vorgestellt haben und so weiter. Und ich frage mich halt, da ich sowas ja in gewisser Weise auch kenne, durch die Reviewer-Kommentare, die ich so bekomme zu meinen Artikeln, die ich schreibe, dass mir das teilweise, zumindest wenn ich das zum ersten Mal lese, sehr, sehr nah geht und ich denke, ihr Arschlöcher, ihr könnt das nicht wertschätzen, was ich hier gemacht habe. Und dann am nächsten Tag ist meistens wieder gut und ich sehe, dass die auch recht haben und so. Aber ich frage mich halt, wie nah geht dir das? Weil Musik ist ja halt nochmal was anderes als jetzt ein wissenschaftlicher Artikel, der halt nicht wirklich aus meinem Herzen kommt oder aus meiner Persönlichkeit, sondern eine eher kognitive Sache ist. Also wie nah geht dir das,
gar
wenn da jemand sagt,
gar, also wirklich kein Stück. So, ich sehe das ganz normal konstruktiv. Natürlich, wenn die mir schreiben würden, boah, das ist aber voll der Scheiß, den du da gemacht hast, aber ich kriege ja immer konstruktive Kritik. Also es ist nie so, dass ich jetzt irgendwie herablassende Kritik oder so bekomme, sondern immer, ja, nee, das, wir haben uns das eigentlich eher so und so vorgestellt. So, manchmal, das Einzige, was mich dann nervt, natürlich, ich muss mich halt nochmal dran setzen. So, da wo ich mir denke, auch nö, so, aber jetzt so, dass mich das emotional trifft, überhaupt gar nicht.
Ja, das finde ich bewundernswert. Also hattest du das noch nie so, dass du dachtest, okay, das, was ich hier jetzt abliefere, das ist so perfekt. Und dann kam halt irgendwie so ein blöder Kommentar zurück nach dem Motto, ist nicht so
dolle. Ich mach's, aber also ich handle da eigentlich auch immer so, dass ich relativ früh schicke. Also dass ich, wenn ich eine Idee habe, die schon eigentlich rübersende und dadurch dass es erst und dann halt auch ganz klar schreibe, das ist erstmal eine Idee, so und so könnte ich mir das in etwa vorstellen, was meint er dazu? So, und dann kriegt man halt direktes Feedback so und dann ist es wirklich einfach so ein Hin und Her, ne? Austausch, hin und her. Wir telefonieren, wir skypen, die beschreiben mir nochmal, wie emotional dieses Auto zu dem Hauptdarsteller in dem Spot steht. Und ich muss dann halt irgendwie da was rausklamüsern, dass das halt auch so klingt, ne? Also,
okay.
Ist halt Storytelling, ne? Also, eigentlich, was ich mache.
Ja.
Halt musikalisches Storytelling irgendwie. Aber ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn die mir sagen, nee, das passt so nicht. Weil das ist halt so oft, was meinst du, wie oft denen das so geht, dass die, also ich habe ja das letzte, wo ich dran gearbeitet habe mit diesem Konzern, da die Agentur arbeitet dann ja auch für so einen Konzern, oh, und die haben mir so leid getan, weil die haben irgendwie Sachen gemacht und dann komplett wieder, nee, ist doch nicht so. Und dann doch noch eine Sekunde länger schwarz in der Schwarzblende und also, und es musste wieder alles neu verrückt werden und die mussten mich immer wieder beauftragen. Das hat mir echt richtig leid getan für die, so. Also gerade für den Videoschnitttypen und Animationstypen, die Sachen da gemacht haben, die beiden, weil die das eigentlich echt gut gemacht haben, aber scheinbar halt nicht das getroffen haben, was die Geschäftsführung von dem Konzern gerne haben wollte. Und meinte dann, was am besten dafür sei. Das ist ja eh immer ganz komisch. Es gibt da immer so viele Leute, die da noch was zu sagen haben und natürlich auch immer was sagen müssen, auch wenn sie eigentlich gar keine Ahnung von der Materie haben. Aber so ist halt dieses Business. Und ich glaube, wenn man da irgendwie nicht fähig ist, das dann auch auszuhalten, so, dann ist es wahrscheinlich das Falsche.
Okay. Und du hast ja auch erzählt, dass dein ganzes Equipment und deine Software unglaublich viel Geld gekostet haben. Ja. Da habe ich mich gefragt, so, also es gibt ja unglaublich viele Musiker, die das so hobbymäßig machen, ne? Wie hast du da den Mut gefunden zu sagen, nee, ich mache das jetzt ernsthaft und ich mache das jetzt zu meinem Beruf und ich investiere jetzt erstmal das ganze Geld?
Ich habe das eh immer so gemacht. Also ich habe eh immer alles, was ich an Geld verdient habe oder auch so, also nicht nur, was ich jetzt durch Musik an Geld verdient habe, sondern auch, ist halt mein Hobby gewesen. Das heißt, ich habe mir die Sachen eh alle gekauft, Mikrofone. Und ich fand Mikrofone schon immer cool. Das heißt, ich habe mir einfach noch eins gekauft und noch eins und irgendwelche Synthesizer. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, man kann damit ja auch Geld verdienen so und ich muss noch nicht mal auftreten. Und dann habe ich es natürlich irgendwann so gemacht, dass ich das Geld, was ich dann damit verdient habe, erstmal gesagt, gut, so das pumpe ich jetzt einfach komplett immer wieder da rein. So, ne, weil, also es sind schon, keine Ahnung, was ich hier mittlerweile, was sind das? Weiß ich nicht. 20.000 Euro oder so? Könnte man so, würde ich jetzt so tippen in etwa. Mit Software zusammen.
Hast du auch den Freiberufler Back, die Gedanken Back vor, wenn es mal nicht mehr so läuft, kann ich das ja alles wieder verkaufen?
Nee.
So geht es mir bei meinen Kameras, denke ich mir, wenn alles scheiße ist, die Objektive verlieren ja nicht an Wert.
Ja, das ist natürlich, also ne, so, ich meine, ich habe hier so einen Juno 6, so einen alten Roland Synthesizer und das sind sogar letztendlich Wertanlagen, ne? Also die steigen einfach, das sind alte Analog-Synthesizer, die steigen einfach im Wert. Ich will da gar nicht drüber nachdenken, den zu verkaufen. Aber ich habe tatsächlich letztens irgendwie, wo das Geld ein bisschen knapp war, so, ne? Also es ist ja noch nicht so, dass ich da jetzt so in Saus und Braus von leben kann, auch wenn ich mir teure Olivenöl kaufe, habe ich halt einfach was verkauft. Weil irgendwie, ne, ich musste noch irgendwie meine Stromrechnung zahlen und so, war alles ein bisschen mehr, als ich geplant habe. So, dann musste ich halt was verkaufen. So ist halt manchmal. Aber ich gehe da, so, ich weiß halt durch meinen Lebenshilfejob, so, ich habe meine Miete und Essen immer drin. Und sonst habe ich jetzt auch nicht so, außer was irgendwie qualitatives Essen angeht, nicht so besonders hohe Ansprüche. So, ne, ich gehe halt nicht großartig viel weg.
Ja, aber so Wertanlagen in der Technik ist schon krass. Ne? Darf ich eine Anekdote erzählen? Das fällt mir nämlich da kurz ein. Ich habe immer aufgetreten, ich hatte meine Gitarre vergessen. So, und dann sagte der Theaterbesitzer, hey, du kannst meine haben. Die fand in dem Theaterstück nur einmal statt, 5 Minuten am Ende. Und sagt, muss auch vorsichtig sein. Und dann holt er so eine Gibson raus und sagt, das ist meine Altersvorsorge, die kostet jetzt 35.000 Euro. Und ich so, nee, lass mal. Also wir haben die Nummer rausgekürzt, weil ich wollte nicht mit einer 35.000 Euro Gitarre auftreten, wo ich nicht mal weiß, wie man die ordentlich in den Ständer stellt, weißt du?
Jo.
Aber krass, ne? Der hatte auch so, der hat gesagt, die ist Gitarre, die verliert nicht an Wert, die gewinnt er und irgendwann
ist so, ne? Verkauf ich die. Andererseits ist es natürlich auch immer so, du musst auch immer wieder wen finden, der dann gerade bereit ist, mal 35.000, 40.000 Euro dafür auszugeben, ne? Also ist ja auch so bei Platten oder so, wenn du dir irgendwelche alten Schallplatten anguckst und dann guckst du auf den Wert so und siehst bei Discogs, okay, die ist hier von einem angeboten für 1.300 Euro. Du musst halt aber trotzdem immer jemanden finden, der die dann auch kauft.
Also. Das hatten wir doch bei unserer Kölner Bürgermeisterin. Kennt ihr die Geschichte?
Nee.
Die hatte doch, ihr Vater arbeitete bei der EMI, glaube ich. Und irgendwie, als sie Bürgermeisterin wurde, haben die interviewt, haben so eine Home-Story gemacht. Und dann sagt die, oh, ich habe hier noch ganz viele alte Platten von meinem Vater. Und holte so eine Beatles-Platte von, sagt, ach, guck mal, da haben die damals drauf unterschrieben, hat mein Vater damals mir geschenkt. So, und da kam hinterher raus, dass diese Platte 400.000 Euro wert ist. Weil das auch diese ganz seltene Presse mit Originalunterschriften von allen Beatles-Mitgliedern und so. Das war total krass. Wusste die halt nicht, ne?
Abgefahren, ne? Da sollte man mal Discogs nutzen. Da sieht man sowas,
Wenn die Geschichte stimmt, habe ich im Express gelesen, weißt du, wie das so richtig ist.
Ja.
Kann doch alles gelogen sein. Vielleicht hatte sie auch 400.000 Schallplatten gefunden, die alle 1 Euro wert sind, wer weiß.
Joscha, welchen Score findest du denn so perfekt, dass du ihn selbst gern geschrieben hättest?
Boah. Ja, das ist eine schwere Frage. Also es gibt halt so unterschiedliche auch irgendwie. Ja.
Darfst du auch mehrere nennen?
Also was mich im Nachhinein jetzt so an neueren Sachen sehr beeindruckt hat, ist generell der Johansson. Also Arrival hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das war echt toll gemacht. Jetzt von dieser Hildur, ich habe den Nachnamen vergessen, den muss ich allerdings auch sagen, der ist auch sehr interessant, weil er auch relativ atonal arbeitet, also wenig mit Harmonien und eher so mit düstersten Stimmungen. Die hat übrigens auch ganz viel dem Johansson mit dem zusammengearbeitet. Mhm. Ist eh interessant, diese isländische Musikszene ist irgendwie spannend. Da kommt total viel her.
Ja, obwohl es so wenig Einwohner sind. Ne?
Ja, so, das ist irgendwie ganz merkwürdig, dass die da so einen hohen Output haben irgendwie.
Weil Musik da halt auch ganz anders gewertschätzt wird und ganz anders gefördert wird als hier bei uns.
Ja, Deutschland ist da ja sowieso irgendwie, was so künstlerische Förderung und kulturelle Förderung angeht, jetzt nicht so on top, ne? Ja, ich bin natürlich schon immer großer James Bond-Fan gewesen, ne? Das heißt, das Intro davon und generell auch die ganzen, also ab jetzt vom Score irgendwie die ganzen Intro-Musiken davon haben mir irgendwie immer gut gefallen. Ja, ich sag jetzt einfach mal den Arrival, den fand ich schon wirklich großartig. Dings hier, American Beauty ist natürlich auch super, ne?
Mhm. Danny Elfman war das,
genau,
oder?
Genau, Danny Elfman. Ich glaube, das ist so der meistverwendete Temp-Track, den es überhaupt gab. Ja. Habe ich mal irgendwo gelesen. Also Temp-Track ist so temporäre Musik, die Schneider und Regisseure drunter legen für den Komponisten, falls jemand das nicht weiß. Und der wurde immer ganz, ganz viel verwendet, so wie ich das gelesen habe irgendwie und gehört.
Und hier Fabelhafte Welt der Amelie,
ja,
dieses
stimmt,
eine,
ja.
Das kann ich nicht mehr hören. Ne? Also in wie vielen exklusiv die Reportage, Billig-Reportagen dieses Stück verwendet wurde, dachte ich auch so, ey komm Alter, es ist so durchgenudelt.
Ja, das stimmt, ne? In den Bereichen wird sowas ja auch immer irgendwie gerne und viel verwendet.
Ja.
Ich überlege gerade noch, ja.
Ja, aber Arrival ist eine gute Wahl.
Ja, Arrival ist schon ziemlich großartig.
Darf ich dir auch noch eine Frage stellen?
Frag mal.
Was ist denn der geilste Werbejingle, den du kennst? Wo du sagst, das, also hier so Soundlogo.
Da, 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 da. Ist natürlich drin, ne? Also, Telekom ist natürlich irgendwie einfach ein gutes Beispiel für ein Soundlogo, was echt im Kopf bleibt, irgendwie, was jeder sofort wiedererkennt, ne? Vor allem im deutschsprachigen Bereich, ne? Im internationalen Bereich wahrscheinlich nicht so irgendwie, da sind es dann vielleicht diese NBC-Chimes, wo ich die auch mal in diesem letzten Podcast, den ich da mal 20.000 Hertz, wo die da so ein bisschen den gibt es halt diese NBC-Chimes gibt es halt schon seit Ewigkeiten, irgendwie seit den 20er Jahren.
Wie gehen die so mal?
Weiß ich nicht mehr. Oh, was war das? Nee, weiß ich nicht mehr. Kann ich jetzt so nicht. Wie gesagt, ich bin da nicht so drin, weil ich halt aus Deutschland komme, ne? Und nicht so. Telekom hat man halt drin. Oder dieses McDonald's-Ding hat man auch drin, ne? Ja, das so zu Soundlogos. Ne.
Aber abschließend nochmal, der hat ja echt, also der Teilnehmer, bitte sprechen, hat ja einen Wahnsinns-Output im Moment, ne? Der kommt ja, ja gefühlt die alle zwei Tage neue 8-Stunden-Folge.
Ja, er wollte ursprünglich das auch so, ja, ich nehme einfach mal so auf, und dass ich immer was in Rückhand habe, und jetzt dachte, ach nö, ist doch auch scheiße, ich nehme, gebe einfach alles raus, also.
Also es ist mir ein bisschen zu oft, weil ich komme da nicht hin. Ich habe mich so hinterher unter Druck gesetzt irgendwie.
Übrigens, ich habe jetzt diese Woche oder in den letzten 3 Wochen sehr viel neu abonniert, weil ich in so einer kleinen Podcast-Krise war und dann dachte so, scheiße, das, was du hörst, ist für diesen Audiophil-Podcast nicht interessant genug. Deswegen musst du jetzt ganz viel neu abonnieren. Und jetzt habe ich endlich verstanden, warum die Leute mit Podcasts über 2 Stunden so, also dass sie das so anstrengend finden. Weil ich dachte auch ganz oft so die Woche, nee, scheiße, dauert die Folge 3 Stunden, abonnierst du jetzt nicht neu. Kennt ihr das? Also ich habe mich da immer tierisch drüber aufgeregt, dass die Leute immer gesagt haben, oh, 4 Stunden Podcast, wer soll denn das hören? Jetzt war ich selber in der Position.
Kann ja, ich wenn dir man natürlich verstehen? Viel neu abonniert, kann das. Ich habe halt ja auch, also wie ich irgendwie für mich festgestellt habe, bin ich dann ja doch nicht so ein Intensivhörer. Also ich messe mich jetzt an dem Christoph. So, weil ich dann so viel, unglaublich viel in meinem Podcatcher auch nicht habe. So, ne? Ich habe halt so ein paar regelmäßigen Sachen, die ich höre, irgendwie, die ich jeden Tag höre. Nachrichtenzeugs und irgendwie Aufwachen und so weiter, die höre ich halt auch einfach schneller und dann gehen die halt auch keine 4 Stunden oder 5, ne? Aber klar, wenn man natürlich dann gerade viel neu abonniert so und das dann auch alles hören will, ist das irgendwie schon ein Argument.
Es ist überfordernd, ja. Aber ich mache trotzdem weiter. Ich will meinen Podcast-Wabbel etwas erweitern, damit ich hier auch immer interessante Sachen vorzustellen habe. Apropos.
Wie lange geht eigentlich der längste Podcast der Welt? Gibt's den schon? Gibt's einen World Record?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Willst du den aufstellen hier?
Na, Bock. So. Machen wir weiter?
Ja.
Du hattest gerade angeteasert.
So, Jingle, bitte.
Gehört sich so. Das Thema der Woche. Heute Emotionen beim Podcasten haben.
Ja.
Ja, wir hatten ja letztes Mal angefangen, ein bisschen drüber zu reden, haben gesagt, komm, wir machen doch eine Rubrik draus für unsere Thema der Woche.
Ach so.
Oh. Und, genau, wir hatten doch erzählt, dass wir in der Bahn mal lachen mussten und so. Und deshalb dachte ich, machen wir doch mal ein Thema draus. Was haben wir so Gefühle beim Podcast hören?
Ja,
als Selbsthilfegruppe hier.
Ich habe das ein bisschen systematisiert. Da kam die Emotionspsychologin in mir durch. Und Emotionen sind ja gefühlsmäßige Regungen, die immer eine Quelle haben. Anders als Stimmungen, die einfach irgendwie da sein können, haben Emotionen immer eine Ursache. Und beim Podcast hören habe ich da verschiedene Ursachen für mich identifiziert. Vielleicht geht euch das ja auch so. Also zum einen hat man natürlich irgendwie Emotionen, die sich auf die Inhalte beziehen, ne? Also so, dass man belustigt ist oder dass man sich ärgert, dass man sich aufregt über irgendwas. Ganz schön ist auch die Kombination aus beidem, finde ich, aus Ärger und Belustigung. Das habe ich dann beim Schwurbel der Woche, weil methodisch inkorrekt.
Ja, stimmt, ne?
Oder stimmt, generell ja. So Interesse oder Faszination, was eigentlich keine Emotionen im eigentlichen Sinne sind. Und dann habe ich aber auch Emotionen bezogen auf die PodcasterInnen, also generell so Interesse für deren Leben. Es kommt natürlich immer auf den Podcast an, wenn es jetzt reine, also so Feature-Podcasts sind, wo die Persönlichkeit der Leute einfach keine Rolle spielt, dann natürlich nicht. Aber gerade so Podcasts, so Lava-Podcasts, wie wir die auch machen, da stellt sich dann doch relativ schnell so eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl her oder so eine generelle Bewunderung, wenn die jetzt von irgendwelchen Sachen erzählen, die sie gut können oder so, keine Ahnung. Und dann aber auch noch Emotionen bezogen auf die Technik. Wobei das eher so in Richtung genereller emotionaler Valenz geht. Also entweder ist das positiv oder negativ. Da habe ich jetzt nicht irgendwie so eine greifbare Emotion, dass ich sage, oh, das ärgert mich so, sondern ich denke einfach nur, okay, ist gut oder ist schlecht. So.
Ich muss nachdenken.
Kennt ihr Podcast Wohligkeit? Das ist mir als Haupt Emotion, bin mir letztens bewusst geworden. Kennt ihr das, wenn man so Rituale hat? Zum Beispiel, ich setze mich morgens, mache mir einen Kaffee, setze mich an den Rechner und checke E-Mails. So. Und wenn dann aber bestimmte Podcasts rauskommen und ich die dann höre, dass man so also dass man zufrieden ist und so eine innerliche Wohligkeit bekommt, wenn die neue Folge raus ist, man die hört in seinem normalen Rhythmus, wie sie es gehört. Hm. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, klar.
So, dass man so denkt, ah, schön, der Podcast ist da, ich sitze hier, ist alles wie immer.
Ich
und
muss
so, man
sagen,
hört die Stimmen und ist so vertraut. Und
ja, dass ein gewisser Podcast mir immer beim Wochenstart immer ganz gut hilft, weil sonntagabends oder ich weiß gar nicht wann sonntags, ich merke es halt immer montagmorgens, dass die neue Folge Alliteration am Arsch da ist. Und die hilft mir dann immer ganz gut, in den Montag zu kommen, weil die so schön witzig ist und naja, man die Stimmen halt einfach auch schon kennt und dann geht es gleich los mit irgendwelchen Pornodialogen und man ist gleich gut gelaunt. Kennt ihr den?
Der Podcast?
Ich hab einen,
ja.
Ja, ich habe den noch nie gehört, tatsächlich. Sollte ich mal
ja,
machen?
Ja, kann ich empfehlen, so für ja. Montagmorgens, das ist echt gut.
Ich höre morgens immer eigentlich so mein, dieses ganze, also Nachrichtenzeug. Kennt ihr das, wenn man sich dann ärgert, wenn eine Folge zu spät rauskommt?
Ja,
nur
ja.
Ich ärgere mich immer.
Ich habe nämlich letztens, ich glaube, da war irgendwie in den USA, war da irgendwie, was war Memorial Day oder sowas, ne? Und dachte ich mir irgendwie morgens, geil, ja, jetzt kannst du gleich den Daily hören, mal gucken, was in den USA wieder los ist. Und zack, kamen die einfach den ganzen Tag nicht. Und ich habe immer wieder in den Podcatcher geguckt, dachte, was ist denn los da? Haben die, ist der krank? Habe mir schon angefangen, Sorgen zu machen, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, ja, ich glaube, da ist irgendwie Feiertag. Deswegen gibt's den nicht.
Jetzt ging es mir letztens bei Aufwachen, weißt du, da ist Rezo dran. Und dann rede ich schon Zimiak und dann kommt Ibiza und ich dachte, habe ich ja geschrieben, ja. Ich habe Josh auf Signal geschrieben, das muss eine epische Folge werden, weil diese Themen alle gebündelt in diesen 3 Tagen passierten und ich wartete und wartete, es passierte nichts und dann wurde es später und später und dann dachte ich, es kommt, und dann hast du geschrieben, heute kommt gar keine Folge, ne? Mhm. Und dann, genau, und dann sagte ich, nächstes muss eine epische, dann war die ja, aber die ging auch 6 Stunden wieder fast, das heißt, sie kam wieder spät raus, weil es durch Auphonic so lang gelaufen ist wahrscheinlich und dann war ich sehr erleichtert, da ging mir die Wohligkeit wieder auf, als die Folge dann kam, ach, da war mir wohlig. Kommt übrigens bei Overcast bei mir immer später an, ne? Deshalb gehe ich nie wieder zu Overcast. Ich bleibe jetzt bei iTunes. Bei iTunes kommt die manchmal fast eine halbe Stunde eher als bei Overcast.
Oh, eine halbe Stunde.
Ja, manchmal wirklich. Ich weiß nicht, ob das in den Einstellungen liegt, aber ich kann das nicht beeinflussen. Ja. Also Podcast-Wohligkeit ist meine Hauptlieblingsemotion beim Podcast hören.
Ja,
gefolgt von in der Öffentlichkeit lachen. Das finde ich noch viel schöner. Kennt ihr das, wenn man so Podcasts unterwegs hört?
Ja, muss? Das mag ich auch gerne.
Ja.
Also ich höre ja viel im Einkaufsladen oder so, weil ich ja sonst viel mit dem Auto fahre, so, da bin ich nun alleine. Aber wenn ich dann irgendwie durch so einen Kopfhörer aufsetze und aus dem Auto aussteige quasi, ich habe so Bluetooth-Dinger so und wenn ich meinen Bluetooth-Adapter im Auto da den Strom abmache, schaltet der direkt auf die Kopfhörer und dann steige ich halt raus und bin weiter in dem Podcast-Modus. Doch, und ich habe schon so ein paar Sachen, wo ich dann wirklich immer grinsend, lachend durch den, also jetzt nicht lauthals lachend, aber so schmunzelnd, schelmisch lachen.
Ja, ich finde es immer so eine Gratwanderung. Ich fahre ja viel mit der Bahn und ne, wenn der, dann sitzt man so, dann denkt sich, okay, entweder die Leute denken, du hast sie nicht mehr alle.
Ja.
Oder denken, du lachst. Also, weißt du, man muss ja aufpassen, wie welche Richtung, wie man lacht. Das ist,
manche lachen dann auch zurück, das ist immer voll schön.
Ja. Ja. Wenn die wüssten, über was ich lache.
Über Paul Zimiak.
Ich musste letztens so lachen, da muss ich echt in der Bahn, erinnere mich noch, als Stefan Schulz im Aufwachen-Podcast, das ist schon ein paar Wochen her. Aber es war so genial, dass er irgendwann so nebenbei sagte, macht keine Geburtstagsgeschenke mehr, weil er kann jetzt immer sagen, aus Klimaschutzgründen kriegst du nichts geschenkt. Das wäre das Totschlag. Da willst du lachen dabei, weil es ist so gut. Ich finde, man kann mir jetzt schön Geburtstagskarten schreiben, sagen, alles Gute zum Geburtstag, du kriegst nur diese Pappkarte, weil alles andere wäre die Zerstörung unserer Umwelt und Natur für unsere nachfolgende Generation. Bitte, aber finde ich super.
Weihnachten mache ich das so.
Ja.
Weil ich finde
die Ausrede so super.
Weihnachtsgeschenkerei finde ich völligen Quatsch. Also gerade wenn man irgendwie erwachsen ist, ne? Wenn man Kinder irgendwie hat, kann ich das noch alles nachvollziehen, dann ist das irgendwie so ein Happening. Ja, aber was soll ich meinen Eltern irgendwie was schenken?
Ja, aber verknüpft das da auch mit dem Klima?
Ja, habe ich gemacht. Letztes Jahr habe ich den Atmosphäre geschenkt. So einen Holzofen für eine indische Familie. Und meinem Bruder auch.
Cool.
Ich habe letztens meinen CO2
und dieses Jahr gibt es Kürbisschwämme.
Ja, dieses Jahr gibt es Kürbisschwämme. Nee, ich würde das, glaube ich, immer so machen. Einfach dieses, ich finde das eigentlich eine ganz kluge Idee, auch wenn immer manche dann meckern, das sei Ablasshandel und so weiter. Und durch Konsum sei das nicht zu regeln.
Das habe ich letztens im Podcast auch gehört, ne? Mit diesen Öfen, das ist ja wohl krass, weil die ja irgendwie zu 80% oder so mit Holzkohle heizen. Und wenn die alle diesen effektiveren Ofen kriegen, spart das so viel ein.
Richtig, das ist richtig krass.
Die brauchen ja auch weniger also du musst weniger Holzkohle kaufen, auch darum geht es ja vor allem, dass das ja, auch
vor allem noch Geld die können kommt, dann, ne? Das Zeug, was dann da rauskommt, ist dann Holzkohle und das können die dann wieder verkaufen, das heißt, die machen sogar noch Geld damit. Also eigentlich eine nette Sache. Ich habe letztens meinen CO2-Ausstoß berechnet über einen Umweltbund.
Nachdem du Bohnen gegessen hast oder vorher?
Ich bin auf jeden Fall unterm deutschen Durchschnitt. Interessant, ne? Hätte ich gar nicht
Im
gedacht.
Thema Bohnen essen oder CO2?
Im Thema
Bohnen Obwohl essen. Du ein Auto hast.
Das Obwohl ich ein Auto habe, ja.
Krass.
Ich habe allerdings die Fahrt, also ich fahre ja blöderweise, weil, weiß ich nicht, soziale Dienste in Deutschland, alles komisch. Wir haben keine Dienste, ich betreue ja ambulant. Und dann muss ich halt mit meinem Auto auch während der Arbeit fahren so und rechne das über den Arbeitgeber dann ab. Ne? Das habe ich nicht mit einberechnet tatsächlich, weil ich gedacht habe, da kann ich jetzt nichts für, dass die Lebenshilfe es nicht hinkriegt, irgendwie Dienstwagen anzuschaffen. Deswegen.
Ja, das würde ich auch nicht einberechnen.
So, aber so fahre ich halt auch nicht viel. Ich fahre nur zur Arbeit eigentlich so und ab und zu mal zu meinen Eltern halt. Ne? So, also ich habe mein Auto eigentlich nur noch wegen dem Job, weil ich den sonst nicht machen könnte und dann wäre ich wirklich armer Künstler. Und ich habe keinen Bock, in so einem Wohnheim zu arbeiten und Pflege zu machen. Das ist mir. Und ich fliege nicht. So, und fliegen geht ja ganz fix, dass du da irgendwie was raushaust, ne? Mhm. Und so ansonsten, ja, wenn man wirklich so Bio-Lebensmittel und so solche Sachen kauft, dann kann man da schon ein bisschen was regeln. Also es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und den Rest kann man dann, habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich dass dieses Jahr wirklich einfach mal versuche, dann komplett zu kompensieren Ende des Jahres. Dass ich dann nochmal alles ausberechne, was ich so verbraucht habe und dass dann dank des Aufwachen-Podcasts sie mich darauf hingewiesen haben, wodurch ich es kennengelernt. Obwohl, nee, der Klima, der eine Forschergeist hatten, die haben das auch thematisiert, ne? Der Rademacher da oder wie er hieß. Genau, dass ich das dann einfach, weil das sind dann irgendwie letztendlich 300 Euro oder so, die man ausgibt und dann ist man bei seinen 2,2 Tonnen oder was das sind, was dann irgendwie wohl scheinbar in Ordnung sein soll.
Das müssen wir Stadtmenschen machen. Die Leute auf dem Land können einfach 3 Birken pflanzen jedes Jahr.
Richtig, das kann ich hier halt nicht so. Und ich hab noch nicht mal einen Balkon, dass ich irgendwie Blumen anpflanzen kann. Ich habe ja nur mein Basilikum in der Wohnung stehen.
Ihr glaubt übrigens gar nicht, wie viel man in Richtung Plastikmüll bei Damenhygieneartikeln sparen kann. Das ist unfassbar. Was sich da ansammelt und wenn man dann mal konsequent umgestiegen ist, wo man einfach denkt, okay, wozu habe ich eigentlich noch einen Badmülleimer? Da ist ja nichts mehr drin. Okay, das ist ja ein Thema, was euch wahrscheinlich nicht tangiert, aber...
Doch, ich hatte mal für eine Freundin auch irgendwie so diese Pads zum Abschminken, glaube ich, ne? Mhm. Die gibt es ja auch letztendlich so, ne? Normalerweise kennt man ja die so aus dem Supermarkt, diese Watte, was auch immer, Dinger. Aber kannst ja auch irgendwie in Waschbar kaufen aus Baumwolle, weiß ich nicht. Weiß nicht, wie gut die funktionieren, aber sie war damit, glaube ich, ganz zufrieden im Nachhinein. Ja,
ist sowieso die Frage. Also ich kenne mich hygienisch da nicht, ich bin ja kein Experte, aber ob man jetzt nicht eine Packung konstruieren hat, wo nicht alle Tampons einzeln in Plastik immer verpackt sein müssen.
Aber das sind sie immer. Das sind sie immer. Ja. Aus Hygienegründen halt, ne? Aber ja, Tampons an sich sind halt A, für den Körper scheiße und B, für die Umwelt auch.
Aber gibt es denn da Alternativen? Nicht, wie man
noch ja, gibt es.
Es gibt so diese Plastik-Cup, ne?
Genau, die Menstruationstassen, ja.
Ach so, okay, ja. Interessant.
Kann ich sehr empfehlen.
Gut zu wissen,
ist,
also nicht
für mich. Es ist angenehm, ich sage das jetzt, apropos, ich wollte jetzt gerade sagen, ich sage das jetzt für unsere weiblichen Zuhörer. Haben wir überhaupt weibliche Zuhörerinnen?
Keine Ahnung,
und schreiben immer nur Typen.
Ja. Doch, Becky, oder nicht?
Ja, gut, aber die hat uns auch noch keinen Kommentar hinterlassen. Also von der weiß ich das halt, weil sie es mir persönlich geschrieben hat. Aber naja, auf jeden Fall, ja, Menstruationstassen kann ich sehr empfehlen. Es ist gut für den Körper, es ist sehr viel angenehmer, wenn man das einmal so drauf hat. Man muss sich natürlich umgewöhnen. Und man produziert halt nicht mehr diesen scheiß Tamponmüll. Also das ist wirklich, ich kann die Leute nicht verstehen, ich kann die Frauen nicht verstehen, die da nicht umgestiegen sind bisher.
Ja.
Man sieht halt sein Blut, ne? Also noch viel plastischer als in so einem Tampon, aber das ist halt auch irgendwie menschlich so.
Ja, da verstehe ich nicht,
wie man
da ein Problem mit hat. Ne?
Ja.
Ich bin ja letztens in dieses Thema eingestiegen, fand ich so spannend, was einem so gar nicht bewusst ist. Und da ging es, glaube ich, in England, war es auch im Aufwachen-Podcast, ich weiß gar nicht, dass irgendwie 400.000 Jugendliche in England sich keine Tampons oder Damenhygieneartikel leisten können und so. Und das in Deutschland, da gar keine offizielle Erhebung wohl gab bisher. Mhm. Aber das auch so halt ein Phänomen ist, das einem so gar nicht bewusst ist. Ne? Was eben
und
auch,
dass auf Tampons 19% Mehrwertsteuer drauf ist.
Ja, das habe ich auch, aber da hat sich irgendeiner, habe ich letztens auf Twitter, und da hat sich irgendeiner beschwert, ja und auf Toilettenpapier ist doch auch so viel drauf. Natürlich ein Mann war das. Ist auf Toilettenpapier tatsächlich auch 19%.
Weiß ich gar nicht.
Weiß ich auch nicht. Meinte er auch.
Wenn man es essen kann, nicht.
Nee, wenn man es essen kann, nicht.
Habt ihr dieses Toilettenpapier schon mal ohne diesen Pappkern probiert?
Nee.
Also unfassbar gut. Ich glaube, es ist von Hakle und es hat keinen Kern mehr. Also der Pappkern ist weg und ist enger gepackt. Das heißt, es ist doppelt so viel drauf wie auf normalen Rolle.
Interessant.
Was zwei großartige Probleme löst. Erstens, man hat dieses Pappding nicht und kann es also auch nicht hängen lassen und dann dem anderen sagen, du hast das letzte Klopapier, du hättest es wechseln müssen. Und es ist viel mehr drauf. Also man muss viel merklich weniger die Rolle wechseln.
Ist das denn auch so ein recyceltes?
Nein.
Ja, aber dann
ich weiß nicht.
Kaufe ich doch eher das Recycelte, oder?
Ich finde, ja.
Oder brauchst du 8 Lagen?
Nee, ich bin in der DDR noch aufgewachsen. Ich kenne auch das graue Klopapier aus DDR-Zeit. Kennt ihr das? Nee.
Welches ist grauer?
Also, es gab so graues Klopapier in der DDR. Das war so grob gehäckselt, dass du teilweise noch die Buchstaben aus der Zeitung drauf lesen konntest.
Ernsthaft?
Also, da waren teilweise noch so Buchstaben drin zu sehen in der Maische.
Also, dieses Ryle, ich sag, dieses Recycelte ist ja auch so ein bisschen gräulicher immer, ne? Aber ich weiß, aus der Pflege, also während meiner Ausbildung habe ich auch im Pflegeheim gearbeitet und da haben sie auch richtig dunkelgraues gehabt, einlagig, glaube ich. Was wir dann aber natürlich immer in Massen genommen haben. Naja, ja, wie auch immer, wie sind wir da drauf gekommen?
Keine Ahnung, wir waren eigentlich bei Emotionen. Ende
sparen.
Emotionen und Toiletten, ja. Ja, wie auch immer, genau, man soll nicht am falschen Ende sparen.
Ja. So, habt ihr sonst noch Emotionen beim Podcast hören oder haben wir das Thema jetzt abgeschlossen?
Ja, Fanboy halt, ne? Also ich habe euch, also so eine, diese Glückseligkeit des, ich habe das Gefühl, ich bin, ja, dabei.
Hast du dich gefreut, als du von Stefan zitiert wurdest?
Mehrfach? Nein, ich habe mich voll erschreckt. Ich habe panische Schweißausbrüche bekommen. Ich bin gerade im Zug aus dem Allgäu gefahren und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ging ja.
Interessant, ich hätte gar nicht gedacht,
dass du das hast. Ich habe nämlich recht, man kann Leute nicht für uns hängen. Das ist nämlich Podcast-Traurigkeit ist auch. Weißt du, dieses, wenn man so hängen gelassen wird. Ja. Man hat ist Fanboy, wie ich jetzt von der Lin, und freut sich so und dann ist die auf einmal weg. Und man macht es ja so. Ich denke, dann ist dir was passiert. Aber ich kann jetzt keine E-Mail schreiben mit Lin, ist dir was passiert? Ich meine, so nah. Also weißt du, man will ja kein Stalker werden. Ich gründe einen Fanclub. Da dürfen nur Männer rein, wie bei unserem Podcast.
Ja.
Ach ja.
Weiter?
Ja. Also Podcast macht was mit uns. Ich glaube, das ist ja auch der große Unterschied zum Radio und so. Ne? Das hört man
ja,
so weg
auf jeden Fall.
Im Hintergrund. Im Podcast ist ja eine, das kann man so Leuten, die nicht Podcast hören, glaube ich, schlecht erklären, was das. Das ist ähnlich wie, also wie mit dem Internet und Facebook. Man kann Leuten, es ist halt nicht nur eine Plattform, sondern es ist inhaltlich so komplett anders. Es ist nicht nur die Art, wie man es hört, sondern ja, ein Lebensstil. So.
Ja.
Und manchmal träumt man sogar von denen.
Ach ja.
Das erzählen wir in den Outtakes. Christiane träumt von Podcastern.
Ja. Die sie gar nicht so viel hört, ne? Eigentlich.
Komischerweise, ja. Ja, ja.
Was ich weiß auch kann nicht. Ja noch werden. Joscha kriegt Lachanfall.
Ja.
So, wer diese Auflösung zu diesem Thema hören will und was es wirklich ging, muss uns einen Audiokommentar schreiben und wird so in den Produzentenclub aufgenommen. Dann verraten wir es beim nächsten Mal.
Ich habe auch schon von mehreren Podcastern geträumt, tatsächlich. Auch von anderen, die ich häufiger höre. Es macht viel mit mir, das Podcasten. Ein Podcast hören, so.
Wenn wir was vergessen haben, wenn jemand Gefühle hat, die wir nicht besprochen haben oder Zustände, dann schreibt uns doch auch als Kommentar, würde mich freuen.
Oder Zustände, die wir nicht besprochen haben. Ja.
Ja, wir haben ja bestimmt, also wir haben ja jetzt nicht alles, glaube ich, durchgegangen, was man so, also ich habe zum Beispiel überlegt, bin ich auch mal traurig geworden oder deprimiert durch Podcasts, was kommt bestimmt auch vor, aber mir fällt gerade kein Beispiel ein, wo mich was runtergezogen hat.
Mir ist eine neue Emotion eingefallen, ich bin verwirrt beim Podcast hören. Du hast ja gesagt, hör dir mal CRE mit Joscha Bach an, ne?
Oh, nee, das war nicht CRE, das war Alternativlos.
Ach stimmt, ja, stimmt. Und ich, als ihr das letzte Mal von ihm erzählt habt, da konnte ich irgendwie mit dem Namen nichts anfangen, aber als ich das dann gehört habe, dachte ich, nee, ach doch, das ist ja der, der diesen großartigen Vortrag beim Kongress gehalten hat, mhm. den ich auch angeschaut habe. Und Mann, oh Mann, also der Typ, der hat einen gefühlten IQ von 300 oder so, also was für Transferleistung der in so kurzer Zeit da geschaffen hat, wie er dann von Gott auf künstliche Intelligenzen, auf mathematische Modelle, auf was weiß ich gekommen ist, also da bin ich wirklich nicht mehr mitgekommen.
Ist dann natürlich aber auch in so einem guten Setting, ne? Die anderen beiden sind halt auch relativ fit und die nörden da einfach alle drei die ganze Zeit total ab.
Ja, ihr müsst die Folge wirklich mit Holger Klein hören, weil der Holger ist ja auch, geht so als Dummy, so wie wir ran und stellt andere Fragen und es ist wesentlich schöner zu hören und einfacher verständlich, weil sich das bei Alternativ schon sehr in dieser nerdigen Computerecke in den Gleichnissen bewegen, was echt schwierig ist.
Ja, also was ich am Anfang noch dachte und was ich bei seinem Vortrag auch dachte, der redet halt auch von Dingen, die mir als Psychologin bekannt sind. Er hat halt nur ein komplett anderes Vokabular und sich erstmal auf dieses Vokabular einzulassen und zu überlegen, okay, ach, das meint er jetzt gerade, das finde ich schon ziemlich krass.
Ja.
Ich finde, für mich ist diese Gleichnisse mit den, aus der Computersprache und diese Computer ist halt sehr naheliegend. Ich finde das immer sehr verständlich für mich, wenn der so von, das kann ich immer gut nachvollziehen. Mhm. Aber ich finde, ich bin ja verliebt, ich kenne ihn mal nicht, aber ich finde, er hat die schönste Podcast-Stimme und er erzählt in einer eloquenten, einfachen Sprache so unfassbar schlimme Dinge. Also ich finde es einfach ganz krass. Ich krieg da richtig, da schudert es mir. Also ich habe diesen Podcast, glaube ich, schon dreimal in meinem Leben gehört und die Folge mit Holger Klein auch schon zweimal, weil man kann sich gar nicht so sehr konzentrieren, um das alles mitzukriegen. Du musst das mehrmals hören das überhaupt und denkst, ach, darüber haben die gesprochen, richtig. Und dann, ja, also ganz gruselig.
Also es war eigentlich, bei mir ist das die ganze Zeit so ein Ding zwischen Lachen und Verwirrung gewesen. Also es ist ja die ganze Zeit eigentlich auch ziemlich lustig irgendwie, also es ist ja generell bei Alternativlos so, dass es eigentlich auch immer irgendwie so ein bisschen, auch wenn es so alles relativ schlimm ist, auch immer so ein bisschen Lustiges hat, außer jetzt diese NS-Sache da mit der, das in Argentinien da mit dieser Dame, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Aber bei der Folge war es auf jeden Fall irgendwie so ein So ungefähr lief das bei mir ab. Ja. Werde ich wahrscheinlich auch öfters nochmal hören können.
Ja, auf jeden Fall. Also es regt halt sehr zum Nachdenken an. Ne? Bei dem Vortrag ging es unter anderem darum, wie man Robotern ein Bewusstsein geben könnte. Und ich bin ja der Meinung, dass das nicht funktioniert. Und er hat es aber mathematisch so runtergebrochen, dass ich dachte, okay, wenn man Bewusstsein als das ansieht, was du jetzt gerade hier in dieser mathematischen Formel mir klar machst, dann geht das ja schon irgendwie. Und da dachte ich so, ja krass. Da muss man halt aus seinen psychologischen Denkweisen halt erstmal rauskommen.
Ja, ich fand die ganze Diskussion da spannend mit dem, wo kommt das Bewusstsein her? Also kann die Materie, das Gehirn an sich ein Bewusstsein entwickeln oder braucht es eben diese, wie die sagten, irgendwie Software dazu? Also was ist das, was das Bewusstsein erzeugt? Und eben fand ich so, also dieses, was sie, ich kann das ja nur mit meinen eigenen Worten wiedergeben, wie ich es verstanden habe, aber dieses, dass du halt ein, dass die Materie an sich ja kein Bewusstsein entwickeln kann, sondern du einen Zustand darüber brauchst, der sich mit der Außenwelt immer spiegelt und dadurch ein Bewusstsein entwickelt, das also sich vergewissert und mit anderen austauscht, dass das dann.
Ja, da bist du ja wieder bei dem Gehirn im Tank, ne? Hat ein Gehirn im Tank ein Bewusstsein, wenn es sich nicht mit seiner Außenwelt irgendwie, wenn es nicht interagieren kann.
Fragen. Wollen wir weitermachen? Ich will heute irgendwann noch rausgehen. So schönes Wetter.
Ja. Hier sind 28 Grad schon.
Ja, hier ist nämlich langsam auch echt warm. Und
okay.
Also hört euch nochmal Joscha Bach mit Holger Klein an.
Mehrfach.
Vrindt. Ortsgespräche, okay. Weil das ist wesentlich einfacher und zugänglicher gesprochen. Aber man möchte sich, wie ich letztes Mal schon sagte, auch am Ende zusammenrollen, in Embryostellung gehen und die Rolle zuziehen, weil man weiß, man wird von den künstlichen Gänzen vernichtet in alsbald.
Ja, das vermutlich. Ne?
Nein, werden wir nicht.
Doch.
Ja, weiter.
War es denn Holger?
Ja. Ja, weiter.
Oh, Podcast-Vorstellung kommt schon.
Kennt ihr übrigens diesen Synthesizer hier? Christiane dürfte ihn kennen.
Jetzt.
Jeopardy.
Jeopardy?
Nee. Was willst du jetzt genau von mir wissen? Aus welchem Song ich das kenne oder was?
Ja, von welchem Künstler?
Nils Frahm.
Von Nils Frahm, ja.
Richtig.
Wollte ich jetzt gerade auch.
Ja, Entschuldigung. Man hat aber gemerkt, dass du es sagen wolltest, weil du hast so schnell und so. Mm. Nächste Kategorie.
Hör hin. Podcast-Vorstellung. Und da seid ihr beide jetzt vorne mit dabei.
Danny, willst du anfangen? Du hast ja so viel Content.
Ich kann anfangen. Ich wollte gar nicht so viel darüber sprechen, aber ich habe ein paar Ausschnitte mitgebracht, um einmal zu
ein paar, ja.
das einzuordnen, zu verstehen. Ja, 7 kurze, das sind höchstens 11 Minuten. Ja. Mein Podcast, den ich sehr gerne höre, und zwar eines der ersten Podcasts, die ich überhaupt gehört habe, darauf bin ich auf dieses ganze Podcast-Thema erst gekommen, ist Belletre, Deutsch für Dichter und Denker. Das macht Daniel Scholten. Und Daniel Scholten ist Sprachwissenschaftler und hat Ägyptologie studiert, total mich faszinierend, und macht einen Podcast über die deutsche Sprache. Er ist selber Autor, er schreibt Krimi-Romane im Moment, also er hat sich von der Wissenschaft, er hat, sagt selber in seinem Podcast, dass er diesen Podcast gegründet hat, weil er nicht mehr dazu gekommen ist, wissenschaftliche Arbeiten zu machen, hat überlegt, wie lasse ich das alles raus, meine Themen, hat sich deshalb für den Podcast entschieden und ist hauptberuflich halt Krimi-Autor. Und sein Podcast beschäftigt sich mit der deutschen Sprache, mit Wortherkunft, warum sprechen wir überhaupt, wie funktioniert Typografie, aber auch inhaltlich zum Thema Schreiben. Also wie schreibe ich einen Roman, wie funktioniert das stilistisch, wie arbeite ich an Sachen und welche Programme benutze ich. Also sehr mannigfaltig. Mhm. Und mich interessieren vor allem die Folgen, die um die deutsche Sprache an sich gehen. Also wie kommt die Sprache her, wie benutzen wir die Sprache, wie kommt das, was machen wir? Und da habe ich euch eine Folge mitgebracht, die meine Lieblingsfolge ist. Und die heißt Vom Ursprung der Sprache. Da geht es darum, wie wir sprechen gelernt haben als Menschen und warum. Und wenn du mal Ausschnitt 1 spielst, hören wir den Daniel Scholten mal reden. Und die ersten 2 Minuten geben so ein bisschen den Eindruck, wie dieser Podcast funktioniert.
Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Viel zu spät kehre ich in euer Leben zurück und der Grund ist die heutige Sendung. Wir werden heute über Zusammenhänge sprechen, die viel größer und viel tiefer und viel weiter sind als die, die wir normalerweise behandeln, also die deutsche Sprache, und die auch weit über mein Fachgebiet hinausgehen. Und das ist der Grund, warum es jetzt ziemlich lange gedauert hat. Einige freuen sich schon ein ganzes Weilchen auf diese Sendung. Ich musste mich eigentlich seit Frühling in das, worüber ich heute sprechen will, erst einlesen. Und das war schon ganz schön intensiv in der ganzen Breite und auch in der ganzen Tiefe. Das wollte ich also unbedingt machen. Und als ich dann soweit war, dass ich wusste, was ich heute sagen will, hat mich ein Husten und Schniefen befallen, das die letzten 2 Wochen angedauert hat. Und das ist das Schlimmste, was einem beim Podcasten passiert ist. Denn Schniefen kann man am Ende nicht richtig rausschneiden. Das funktioniert nicht. Das habe ich schon mal vor 2 Jahren probiert und dann aufgegeben. So saß ich also da und habe Däumchen gedreht und habe vor 2-3 Tagen eine E-Mail bekommen von einer Zuschauerin. Die hatte ausnahmsweise gar keine Frage an mich, sondern wollte nur mal Bescheid geben, dass es sie gibt. Und dann hat sie noch geschrieben, sie findet den Podcast großartig. Und wie ich so da saß, zu nichts tun, verdammt, habe ich mir gedacht, ja, das ist nett, aber man könnte eigentlich diesen Gedanken noch ein bisschen weiter spinnen und bin am Ende auf folgendes Urteil gekommen. Unser Podcast hier ist nicht nur großartig, sondern das Großartigste, was es in diesem Universum gibt. Jetzt beschleicht euch wahrscheinlich der Verdacht, dass Husten und Schnupfen eventuell nur oberflächliche Symptome für eine etwas ernsthaftere Erkrankung in meinem Kopf sind. Werdet ihr sagen, ja, vielleicht ist er zu nah an der Hochspannungsleitung vorbeigelaufen oder hat am bischöflichen Begegnungszentrum in Limburg ein Seminar für gesunde Selbsteinschätzung absolviert. Aber ich meine natürlich gar nicht, wie gut mir dieser Podcast gelingt. Ob der zu lila ist oder zu grau, ob er zu langatmig oder zu nervenaufreibend ist, das überlasse ich alles euch. Es geht mir nur darum, was ich hier tue. Ich spreche über Sprache. Ich benutze also Sprache, um über Sprache zu sprechen. Und ihr seid Teil dieses Großartigen, denn ihr versteht, was ich da sage. Wenn ich zum Beispiel Konjunktiv sage, dann wisst ihr, was ich meine, wenn ihr den Ausdruck schon mal gehört habt. Wenn ihr nie davon gehört habt oder euch nicht mehr ganz daran erinnern könnt, was da in der Schulzeit drüber gesagt worden ist, dann kann ich euch auf die Sprünge helfen. Mit einer Erklärung, einer Definition oder am besten mit 1-2 Beispielen für deutsche Konjunktive. Dann hört ihr diese Formen, ihr könnt die also nehmen und in einen Sachbezug setzen und mit einem Begriff verbinden und dann wisst ihr, wovon ich spreche. Aber auch nicht nur ihr seid großartig, sondern alle Menschen, alle 7 Milliarden gleichermaßen, die auf diesem Planeten leben.
So funktioniert der Podcast in diesen einfachen Folgen, wo er sich halt Themen widmet und dann wirklich lustig, flockig, freisprechend erzählt. Also ein bisschen sprechendes Denken, glaube ich, aber auch gut vorbereitet. Und ich mag ihm immer ganz gerne zuhören. Ja. Findet ihr das Thema auch spannend?
Ja. Er spricht so ein bisschen, also er spricht ja im, also er spricht über Sprache, indem er spricht, ist das richtig formuliert?
Genau. Genau. Er macht halt schwierige Folgen auch, wo er zum Beispiel irgendwelche Wortherkünfte erklärt, also wo kommen bestimmte Wörter her und kommt das aus dem Mittelhochdeutsch und dann geht er zurück bis Indogermanische, Urindogermanische, und das ist ein Videopodcast, weil man kann ihn als Video abrufen, funktioniert aber auch gut ohne, weil er dann so Grafiken auch aufbaut. Mhm. Und das ist sehr, sehr schwierige Themen. Was er aber immer hat, finde ich, dass er so ohne Fremdwörter und Fachsprache auskommt. Ich finde, man kann ihm sehr gut zuhören. Genau. Und in dieser Folge geht es halt ihm darum, dass er recherchiert hat, wie ihr eben gehört habt, ist nicht sein Fachgebiet, es wird viel nachschauen müssen, wie ist eigentlich die Sprache entstanden. Er fängt halt an, der Podcast geht fast 2 Stunden, mit der Entstehung des Menschen. Wenn du mal Ausschnitt 2 spielst, erfahren wir da schon was.
Werfen wir mal einen Blick auf die wichtigsten Etappen vom Ursprung des Lebens bis hin zum modernen Menschen. Das sieht ja aus wie so ein Wahrscheinlichkeitsbäumchen in der Stochastik. Jedes Mal, wo man hier so einen Punkt hat, da wird gewürfelt. Und ein Mensch kommt dann raus, wenn man jedes Mal eine 6 würfelt. Man darf also kein einziges Mal eine 3 oder so dazwischen würfeln, dann käme zum Beispiel ein Igel raus. Der Mensch ist also durchaus in gewisser Weise die Krone der Schöpfung und die hat er sich auch redlich verdient. Denn jedes Mal, wo gewürfelt wurde, hat er sich für den Weg entschieden, weg vom Schicksal, also dem Schicksal unterworfen sein, hin zur Eigenbestimmung. Also er diktiert die Umweltbedingungen, er ist ihnen nicht unterworfen. Das hat der Mensch radikal gemacht. Wenn man den Weg ganz radikal geht, kommt am Ende das raus, was wir heute sind. Denn die ganze Entwicklung ist nichts anderes als die Anpassung aller Lebewesen an die sich ändernden Umweltbedingungen. Es gibt ganz schnell sich wechselnde Umweltbedingungen, die befristet sind und ausgeglichen werden können innerhalb eines Individuums, zum Beispiel Tag und Nacht. Nachts machen wir einfach die Augen zu oder im Winter ziehen wir uns eine Jacke an oder machen die Heizung an. Unsere Haustiere bekommen ein Winterfell. Was passiert aber, wenn es nicht mehr Sommer wird? Wenn es einfach Winter bleibt und immer kälter wird und immer mehr Schnee und Eis entsteht und es deshalb auch immer trockener wird, weil das Eis die ganze Feuchtigkeit an sich bindet. So geschehen am Beginn des noch aktuell laufenden Erdzeitalters, da ist es mit den Eiszeiten losgegangen. Ganz plötzlich, niemand hat damit gerechnet, denn die Erde ist eigentlich ein ziemlich lauschiger und eisfreier Planet. Die Saurier im vorhergehenden Erdzeitalter, die hatten dieses Problem nicht. Ja, da geht es nur, indem die ganze Art sich ändert, in eine andere Richtung sich bewegt. Das heißt, sie bringt Nachwuchs hervor, der besser an die neuen Lebensbedingungen angepasst ist als die Elterngeneration. Und da werden wir auch schon bei der ersten Etappe hier, bei der ersten Gabelung. Man kann Einzeller bleiben und dazu entstehen auf der anderen Seite schon die Vielzeller. Schon dieser Weg, diese erste Etappe hin zur Menschwerdung, ist nicht zwingend. Man kann Einzeller bleiben. Was wir daran erkennen, dass die Welt heute voll ist mit Einzellern. Überall kleben diese Dinger, Bakterien oder Viren, an der Computertastatur, in eurem Darm, in eurem Kopf vielleicht, wenn ihr eine Katze habt und euch von ihr Toxoplasma gondii, ein einzelliger Parasit, eingefangen habt. Offenbar kommt man als Einzeller ganz gut zurecht.
Finde ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Also wie er hier die Evolutionstheorie darstellt, das hört sich so an, als hätte man aktiv die Wahl, sich dazu zu entscheiden, sich mehr an seine Umwelt anzupassen und dadurch zu überleben. Das ist ja Blödsinn.
Ja, das ist nur ein kurzer Ausschnitt. Er relativiert das auch alles. Er erklärt das auch. Ich habe jetzt so nur einen Ausschnitt, den ich ganz passend fand mit der Entwicklung. Weil was ich an diesem Podcast ganz schön fand in der Folge, ist, dass er am Anfang, er schweift in der Regel bei seinen Podcasts immer sehr ab, was ich aber ganz charmant finde, und baut jetzt hier nach und nach, das sind jetzt nur Teaser, die ich einspiele, so also er hat den Plan in diesem Podcast mal von der Evolution über Menschwerden zu gucken, an welcher Stelle, also entwickelt der Mensch Sprache und fängt halt beim Urschleim sozusagen an, das finde ich immer ganz spannend. Genau.
Der Urschleim.
Genau, und es geht weiter, er recherchiert halt, soll ich noch einen Einspieler machen?
Du?
Ja, oder habt ihr noch was zu sagen?
Nö.
Weil, ne, was ich jetzt spannend finde, er geht zu der Entstehung irgendwie des Lebens an sich, erklärt da ein bisschen was, geht glaube ich so über eine halbe Stunde und fängt dann so langsam an zu fragen, wann haben wir eigentlich zu sprechen begonnen? Und jetzt kannst du einen Ausschnitt überspringen und machst den nächsten, die 4 bitte. Mhm.
Und wir fangen mal an mit einem educated guess, wie man in Amerika sagt. Wir schauen uns mal einen Ausschnitt an aus einem amerikanischen Kinofilm. Der ist jetzt schon ein paar Jährchen alt und wer sich den hat anschauen wollen, der hat ihn sich wohl mittlerweile angeschaut, sodass ich da keine Rücksicht drauf nehmen brauche. Wir sehen uns einen Ausschnitt an aus Prometheus. Ja, ich werde ab jetzt Prometheus sagen. Ich wollte nur, damit es mal einmal richtig ausgesprochen worden ist, wollte ich es mal auf Englisch ausdrücken. Und da werden wir uns 2 Szenen anschauen, denn in diesem Kinofilm wird tatsächlich das Entstehen der Sprache oder die Ursprache inszeniert. In der ersten Szene, das ist die Vorbereitungsszene, und danach die 2. Szene, das ist dann die Anwendungsszene. da wird tatsächlich, ja, man legt sich fest, was die Ursprache ist und wie lange wir schon sprechen. Und da wollen wir uns mal anschauen, was wir davon halten.
So, und das war natürlich ein Cliffhanger, vor allem für euch Science-Fiction-Fans. Das müsst ihr selber hören, was da rauskommt. Aber es ist sehr, sehr spannend, weil er natürlich Profi auf diesem Gebiet ist, als Sprachwissenschaftler und eben auch diese westorientierte Sicht darauf sieht und macht so ein paar Beispiele auf, wo Sprachen noch viel früher entstanden sind. Das ist das Ur-Indogermanische, was da als Vorbild dient und erzählt wirklich fast eine halbe Stunde ganz spannend über diese Verwicklungen, Ursprache und Protosprachen und kommt, zeigt auch ein paar Ausschnitte aus Prometheus. Also ganz, ganz spannend, finde ich, wenn man sich auch für Filme interessiert. Genau. Und da fängt er nämlich an, und das finde ich das Spannendste an diesem Podcast, so diese Geschichte in diesen Fachbereichen so rückwärts aufzuarbeiten. Also er macht außerhalb seines Fachgebiets auch so Annahmen, was für Voraussetzungen müssen in bestimmten Sachen, auf bestimmten Fachbereichen gegeben sein, damit der Mensch überhaupt sprechen kann. Also sowohl geistig als auch technisch. Und wenn du jetzt Ausschnitt 5 spielst, erklärt er das kurz.
Und die historische Sprachwissenschaft hat eine klare Haltung zur Entstehung der Sprache. Es gibt aus der Nähe oder aus der Zeit der Entstehung der Sprache keine Messdaten, deswegen gibt es auch darüber nichts zu sagen. Auf der anderen Seite die moderne Linguistik. Sie ist ganz und gar eine Geisteswissenschaft. Das heißt, sie beschäftigt sich sehr viel damit, das, was sie so als Objekte ausgemacht hat, die Sprache zu kategorisieren und zu enzyklopädieren, also sich Begriffe für ihre Eindrücke von dem, was sie da sieht, auszudenken und dann rechnet sie mit diesen Begriffen weiter. Also das geht ja, wenn ihr in einer Dudengrammatik mal blättert, das ist moderne Linguistik. Ganz viele Begriffe für alle Eindrücke und so weiter. Mit dem Problem, wenn da einer nicht stimmt, dann stimmt auch das, was man danach weiterrechnet mit diesen Begriffen nicht. Die moderne Linguistik als Geisteswissenschaft ist auch nicht ganz in der Sprache gefangen, sondern sie kann auch irgendwelche verstandesmäßigen Überlegungen anstrengen und das macht sie ganz eifrig. Sie errichtet riesige Gedankengebäude, die dann natürlich auch regelmäßig einstürzen. Sie kann sich aber an der Suche nach dem Ursprung der Sprache beteiligen. Allerdings gibt es jetzt darüber nicht so viel zu sagen, weil alles, was sie bisher darüber gesagt hat, widerlegt worden ist von den anderen Wissenschaften. Das ist eben das Problem. Und wir wollen auch nicht so gerne eine Geisteswissenschaft hier bei der Sache mit dabei haben, weil die Sache dann so ein bisschen diffus wird. Und wir sind eigentlich eher auf der Suche nach den harten Fakten. Die Sprachwissenschaft wäre also mal das Erste, hat aber das Problem, dass sie in der Sprache gefangen ist. Und die anderen Wissenschaften, die können von außen auf diese Sache hinzukommen. Und da sind zuerst mal die Anthropologie zu nennen, sowohl die kulturwissenschaftliche Komponente oder auch die naturwissenschaftliche, die die ganzen Skelette ausgräbt, untersucht und versucht, da irgendeine Ordnung reinzubringen und eine Abfolge. Dann haben wir die Biologie im Großen und Ganzen, also die Anatomie, die Neurologie, all das spielt eine Rolle. Dann haben wir die Evolutionsbiologie, also die Historiker unter den Biologen. Und dann haben wir vielleicht noch die Genetik mit dabei.
Und die Psychologie? Hätten wir auch noch?
Nee.
Ja. Nee. Ja, aber was ich jetzt spannend finde,
Psycholinguistik ist ein Riesending. Also sollte man nicht unterschätzen.
Absolut.
Was er macht, weil er sagt, die harte Fakten, das fand ich ganz spannend an der Stelle, dass er jetzt so rückwärts die Geschichte vorgeht. Was für Bedingungen müssen in diesen Wissenschaftssparten halt erfüllt sein, dass man Mensch sprechen kann? Von wann hatten wir eigentlich mal eine Zunge, dass wir reden konnten, also dass es überhaupt technisch funktioniert? Oder wann war das Gehirn so groß, dass es technisch funktioniert? Und ne, kulturell, wann war der Punkt eigentlich, wo es nötig war, überhaupt zu sprechen? Und das finde ich, fand ich sehr, sehr spannend. Also kann man ihm eine halbe Stunde echt gut zuhören, weil ja so die Geschichte rückwärts geht und man so ein paar Momente, also zumindest ging es mir so hart, wo man denkt, aha, da war das also, okay. Mhm. Ja.
Interessantes Thema.
Ich habe es mir gerade abonniert.
Vorletzter Ausschnitt, Nummer 6.
Nehmen wir mal das nächste Datum, 50.000 Jahre vor unserer Zeit, die Felszeichnungen. Das hat man mit dem symbolischen Denken in Verbindung gebracht und natürlich auch mit dem Entstehen der Sprache. Und hier hat er es vor nicht allzu langer Zeit Noam Chomsky sich geäußert. Den kennt ihr vielleicht, den Namen habt ihr wohl schon mal gehört, weil er ein berühmter, der Anführer eigentlich, in linken Intellektuellen in Amerika ist, auch der Anführer der ATTIC-Bewegung. Aber eigentlich ist er von Hause aus ein Sprachwissenschaftler, ein von der modernen Linguistik. Und zwar der berühmteste, den es hier gegeben hat, kann man sagen. Der hat also in den 60er Jahren die ganze Linguistik umgewälzt mit seinen Theorien. Und er hat vor nicht allzu langer Zeit eben genau gesagt, gesagt, dass die Sprache spontan, also in ganz kurzer Zeit, ein einziger Schritt hat gereicht und dann konnte der Mensch sprechen und es sei also vor nicht allzu langer Zeit geschehen und er bringt das mit diesem Datum hier in Verbindung mit den ersten Felszeichnungen und dem symbolischen Denken, dass das Gehirn hier einen Stand erreicht hat, wo es dann ganz plötzlich mit der Sprache loslegt. Das klingt eigentlich nicht übel, das ist auch ziemlich fundiert, was er da gesagt hat. Ich würde auch unterstützen, das werden wir dann am Ende sehen, dass die Sprache nicht über einen langen Prozess entstanden sein kann, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das ausgesehen haben soll. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich weiß nicht, was eine Protosprache sein soll, also eine Vorstufe von Sprache. Allerdings hat er als Geisteswissenschaftler, das ist also sein Schicksal, das ist ihm sehr oft passiert und es passiert der modernen Linguistik auch, sobald harte Fakten ans Licht kommen, werden sie regelmäßig widerlegt. Und das ist ihm hier passiert, weil man herausgefunden hat, dass es eine Aufspaltung, eine genetische, in Afrika gibt, die etwa 90.000 Jahre vor unserer Zeit oder 110.000 Jahre vor unserer Zeit etwa um diesen Dreh liegt.
Ja, genau. Fand ich ja ganz faszinierend. Also, ne, das bedeutet, dass also die Sprache, dass er Chomsky gesagt hat, dass die Sprache eben ab einem bestimmten Punkt dann entstanden ist und nicht über eine lange Zeit, sondern kurz. Mhm. Ne, also wenn die Frage eben, wenn jetzt ein Mensch anfängt zu sprechen und gibt Gegenständen und Leuten Namen und Bedeutung, Begriffe, warum sollte er nach 10 oder 20 Begriffen aufhören? Ne? Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Also wenn man schon mal sprechen und denken kann,
dann auch richtig, ne?
Hört man nicht über hunderte von Jahren auf und sagt, so, wir haben jetzt Blume, Erde, Baum und Busch und jetzt hören wir es mal auf. Ne? Ja. Also ja. Ist viel wahrscheinlicher eben nach seiner These da, dass es halt spontan entstanden ist innerhalb weniger Generationen. Fand ich unheimlich faszinierend, weil ich dachte auch früher immer, ach, Sprache, das wird sich so, und am Anfang haben die Leute U und A gemacht und dann gebrüllt und dann, ja, schon, aber dass, ne, es wahrscheinlich anders war.
Naja, aber doch irgendwie schon, oder? Also der Sprachapparat an sich, der hat sich ja auch, das ist ja auch ein Prozess gewesen, dass der sich entwickelt hat. Wir waren ja auch nicht ein Affe und plötzlich die nächste Generation der Affen konnte dann, hatte einen voll ausgebildeten Sprachapparat und konnte dann die Wörter schon artikulieren. Also es ist ja insofern schon ein Beispiel. Prozess.
Ja, ja, er hat ein gutes Beispiel in dem Podcast auch von diesen Klicksprachen, die wohl als älteste afrikanische Sprachen auch gelten, wo wahrscheinlich die Ursprung der Sprache liegt, diesen Klicksprachen möglicherweise. Und ja, aber stell dir mal vor, du bist intellektuell in der Lage zu sprechen und kannst nur A und O sagen. Da würde man ja genug Kombinationen finden aus A und O, um auch alles zu beschreiben wahrscheinlich. Ne? Also es ist,
ja, klar, die Frage, aber ist, das ist ja nicht plötzlich in der kompletten Generation da. Ne? Es gibt da mal ein Individuum, was das kann, da gibt es mal eins, was es schon kann. Und das ist ja schon ein Prozess, bis alle das mal können, bis alle sich insofern angepasst, hört sich immer so aktiv an, also bis alle diese evolutionäre Entwicklung durch laufen haben, bis es dann ging. Und klar, es geht man dann nicht mehr zurück. Das ist halt, glaube ich, auch das, was er meinte mit, es gibt keine, oder er kann sich nicht vorstellen, dass es eine Protosprache gibt. Wenn man anfängt zu sprechen, dann ist das schon Sprache, egal wie, was rauskommt, so. Ja. Ich stecke da jetzt auch nicht drin in dem Thema, ne, aber
Ich finde es jedenfalls als Laie sehr spannend, die zwei Stunden zu hören. Und ich würde euch mit dem Ende des Podcasts mit dem letzten Ausschnitt aus meiner Vorstellung entlassen.
Wir können zum Beispiel mal als Experiment annehmen, dass ich und ihr, meine Abonnenten, dass wir zusammen auf eine Insel ziehen und obwohl unsere Muttersprache Deutsch ist, wir vereinbaren, dass wir fortan, sobald wir diese Insel betreten, nur noch Englisch miteinander reden. Also das Englisch, das wir so leidlich drauf haben aus der Schule und den Internetfilmen, die wir uns so ansehen. Das wäre dann also durchaus eine primitivere Sprache mit vielen Germanismen drin. Damit kompensieren wir so ein bisschen, was wir nicht drauf haben an wirklichem Englisch. Und wir würden dann weiterhin vereinbaren, dass wir es alle miteinander treiben. Jeder mit jedem. Sodass ganz viele Kinder entstehen, die dann von uns in diesen Pidgin-Englisch, so nennt man das, aufgezogen werden. Die würden dann also eine minderwertigere Sprache lernen. Was würde denn geschehen? Würden die weiterhin so reden? Nein, genau das machen sie nicht, sondern es kommt dann zur Kreolisierung. Es bildet sich auf dem primitiven Niveau des Englischen, daraus machen dann unsere Nachfahren eigentlich schon in einer Generation eine Sprache, die so komplex und anspruchsvoll ist wie das heutige Deutsch oder das richtige Englisch. Alle Sprachen, die es auf der Welt gibt, sind also komplex. Auf der anderen Seite sind sie wieder gar nicht so komplex. Sie bestehen eigentlich aus wesentlichen Elementen. Und im Gegensatz zu Noam Chomsky würde ich nicht annehmen, dass da irgendwas hardcodiert ist, was in unserem Kopf ist und dazu führt, dass alle Sprachen irgendwie so von der Wesen, wie sie so die Welt in Worte fassen, irgendwie gleich sind. Er nennt das eine UG, also eine Universalgrammatik, die schon in unserem Gehirn irgendwie durch feste Schaltkreise angelegt ist. Sondern ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir Sätze bilden, also wir haben ein Subjekt, das ist das, worüber wir sprechen wollen, und dann haben wir ein Prädikat, das ist das, was wir über das Subjekt aussagen, aussagen wollen, dass das einfach in der Natur der Sache liegt, wie wir die Welt wahrnehmen. So läuft das auch bei einer Programmiersprache, wenn sie objektbasiert ist. Da definiert man erstmal eine ID, worüber redet man, und dann sagt man etwas darüber aus. Das ist dann der Befehl, der ausgeführt wird. Das liegt also eher in der Natur der Welt oder der Sache oder wie wir die Welt annehmen. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Sprache entsteht, sobald gewisse Faktoren vorhanden sind, und dann ist sie da. Dann kommen die ersten Menschen auf die Welt, die sprechen können. Und dann geht die Sache ganz schnell. Ein langwieriger Prozess von einer primitiven Protosprache hin zu der komplexen Sprache, die wir heute sprechen, ist nicht zu erklären, und auch nicht durch irgendwelche Belege liegt es irgendwie nahe. Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.
So, der Schnelldurchlauf durch diesen Podcast. Also wer das Thema spannend findet, kann ich nur empfehlen zu hören. Und ich habe einen Hörauftrag für euch bis zum nächsten Mal. Ich würde gerne mit euch darüber sprechen. Mhm. Und zwar über die absolute Rant-Folge. Nennt sich Rant, ne? Wenn man nur schimpft die ganze Zeit. Mhm. Über den Genitiv. Genitiv in der deutschen Sprache. Ich tue mal in die Shownotes, ne? Ja. Den direkten Link. Mhm. Ja. Da geht es nämlich um Sebastian Sick und der Dativ, den Genitiv, seinen Tod. Und über Sprachnazis.
Mhm.
Ja, ist mein Kopf, könnt ihr meine Leidenschaft teilen?
Doch, ich werde das auf jeden Fall hören. Ich fand, das klang ganz spannend. Ich kann ja jetzt nicht so fundiert wie Christiane da irgendwelche Sachen zu sagen, noch nicht.
Es gibt dazu noch eine zweite Folge, das sind zwar beantwortet der Zuschauerfragen zu dieser Folge, ist auch sehr spannend.
Ja. Das war das Genitiv Revisited, ne? Das habe ich gerade schon entdeckt, aber die erste Folge sehe ich noch nicht. Boah, hat der schon viel gemacht, ey, Alter. Wann fängt das an? 2009?
Oh, so ein früher Podcaster auch, ne?
Mhm.
Ich überlege die ganze Zeit, was ich vorstelle. Ich habe natürlich mal wieder keine Clips und so weiter und bin relativ unvorbereitet. Nehme ich jetzt einen Interview-Podcast?
Kannst du das nächste Mal was vorstellen?
Oder ja, ich hätte eigentlich was. Ich habe ja mal gedacht, man könnte ja auch mal die Öffentlich-Rechtlichen supporten.
Mach öffentlich-rechtlich.
Ja?
Ja.
Okay, die Aufwachenhörer werden das wahrscheinlich alle kennen, hoffe ich zumindest, weil er wirklich sehr gut ist. Cosmo.eu, komischer Name. Der Host ist Samuel Jakisch. Die sitzen in dem, ich wollte gerade sagen, im Hauptstadtstudio in Brüssel, aber das ist ja irgendwie nicht ganz korrekt. In dem ARD-Studio in Brüssel. Und es ist eben kein, also erstmal thematisch, Cosmo.eu, ich weiß nicht, ich glaube, Cosmo hat irgendwas mit diesem ARD-Radio-Ding zu tun, da heißen mehrere Sachen Cosmo. Thematisch geht es halt um die Politik in Brüssel, ist immer so eine halbe Stunde lang, also echt locker leicht zu hören, und es ist aber nicht irgendwie was aus dem Radio-Übertragenen, wobei das jetzt, glaube ich, neuerdings auch im NDR irgendwie läuft, aber keine klassische Radiosendung, sondern ist wirklich ein klassischer Podcast, wo sich die Korrespondenten da zusammensetzen, geleitet halt von dem Samuel Jakisch, der dann immer so ein paar Fragen stellt und sich Gedanken über aktuelle Themen, die EU-politisch gerade wichtig sind, machen. Und da frei drüber denken, hier auch mit Ralf Siener. Den kann man ja wahrscheinlich, den kennt wahrscheinlich fast jeder.
Nein.
Nicht, der so ein bisschen mal. ja, den kann man auf jeden Fall kennen, wenn man mal irgendwie schon mal Tagesschau geguckt hat und sonst irgendwas, würde ich jetzt so sagen. Oder, Danny?
Also, ja, ne? Ich war gemutet, ich muss das dreimal klicken.
ist so ein älterer Korrespondent schon, das ist auch so ein Urgestein so, aber der da irgendwie sehr, sehr. Ja, das ist immer sehr erfrischend, weil das auch sehr locker ist. Die quatschen halt einfach über bestimmte Themen und das auch irgendwie relativ locker. Man hat irgendwie unterschiedliche Ansichten immer drin. Ich würde den Samuel Jakisch, ist glaube ich auch eher so ein bisschen linksliberaler, würde ich den jetzt so einschätzen. Lassen aber ihre politische Meinung jetzt auch nicht so derbe raushängen. Aber man kriegt dann oft, gerade wenn man Gast da ist oder so, kriegt man dann immer ein bisschen was mit, wie die so ticken. Und irgendwie, ja, ist erfrischend und man erfährt was über die EU, was ja irgendwie dann doch mittlerweile mal ganz wichtig sein sollte. Ja.
Wie lange geht da so eine Folge?
Halbe Stunde oder so. Es geht echt schnell. Also, die sind fix. Guck mal gerade. Ja, eigentlich immer so 34 Minuten, 24, auch mal 45. Kommt einmal die Woche raus. Ich verstehe den Namen nicht, dieses Cosmo. Aber gut. Ist Westdeutscher Rundfunk, ist der veröffentlicht.
Ja, Cosmo ist ein Sender vom WDR.
Ja, ne, deswegen. So Ableger, ja, das ist, irgendwie hat das was mit dem Radio da zu tun und wahrscheinlich mussten die das dann irgendwie so nennen. Ich finde den Namen ein bisschen sperrig irgendwie. Punkt übrigens ausgeschrieben, also nicht cosmo.eu, sondern cosmo.eu. genau. Ja, ist sehr sympathisch, finde ich irgendwie und es zeigt dann auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen da auch wirklich gute Podcast-Sachen machen können. Aber wie gesagt, so wenn wir haben wahrscheinlich, glaube ich, schon, weil wir doch jetzt einige Male schon beim Aufwachen-Podcast erwähnt wurden, werden wir da wahrscheinlich auch einige Hörer haben und die kennen das Hörerinnen und die kennen das vermutlich alle.
Funkhaus Europa war das früher, falls ich das was sage. Cosmo.
Ach so, ja.
Die haben das umbenannt.
Ach so, okay. Ja.
Um hipper zu sein, glaube ich. Und moderner. Für die YouTuber, wie man heute
sagt. Wobei ich Funkhaus Europa hört sich cooler an als Cosmo.
Ja, ne?
Ja.
YouTuber.
Cosmo-YouTuber. Ja, YouTuber. Genau, das war meine Empfehlung. Den höre ich eigentlich schon, seitdem es den gibt.
Sehr gut, abonniere ich.
Ja, auf jeden Fall. Also wird dir so als, wurde auch irgendwie von Anfang an direkt irgendwie mal damals beim Aufwachen-Podcast angeteasert. Gibt's jetzt ein gutes Jahr. Und kann ich nur empfehlen. Ist irgendwie wirklich gut. Außer am Montag habe ich mich geärgert, da haben sie so eine Minute und ich denke, ja, eine neue Folge. Nee, Quatsch, das war, ich glaube, Freitag kommt der immer raus, ne? Genau, und dann war, da war wieder so ein Emotionsding, denke ich, juhu, eine neue Folge, kann ich mich heute Abend hinsetzen und die hören. Wollte ich so hören, das ist ein Teaser, heute machen wir keinen Podcast.
Ja.
Aber war halt wegen der EU-Wahl haben sie das dann auf Montag verschoben, weil das ja, macht ja auch irgendwie Sinn. Aber die kurze Frustration war da. Ich gedacht, hätte da auch zwei machen können, mal ausnahmsweise. Naja. So ist das.
Christian, hast du auch was?
Nein.
Nein.
Beim nächsten
Mal. Wollen wir weitermachen dann?
Ja, machen wir mal weiter, ne? Was haben wir denn? Wir hatten jetzt Hör hin. Und jetzt
hört,
haben wir.
Hört. Jetzt kommt.
Hört, hört.
Hört, hört.
Was haben wir neu abonniert?
Zum Nachmittag hin wird der Joscha immer melancholischer, merkt ihr das?
Das war aber ein Dur jetzt. Naja.
Du kannst, niemand kann so schön mollig durchgehen wie du.
Aber ich habe halt auch den Sound, ich habe Christiane extra gefragt, soll ich, bist du denn jetzt sitzen wir wieder vorgeworfen? Oder was hast du vorgeworfen? Aber so, ich habe
ich bekenne mich verantwortlich.
Habt ihr was neu abonniert?
Ja, ja. Habe ich.
Ja, dann
ich habe ganz viel neu abonniert, aber nur in eins habe ich bisher so richtig reingehört und das stelle ich euch jetzt vor. Und haltet euch fest, es ist ein Podcast, der sich mit drei Themen beschäftigt. Mit Wissenschaft, mit Science Fiction und mit Feminismus.
Oh Gott.
Also für wen ist dieser Podcast bitte gemacht, wenn nicht für mich, ja. und der heißt Super Science Me und das ist ein Podcast, der läuft in einem freien österreichischen Radiosender, Radio Orange heißt der. Kannte ich vorher nicht, warum auch. Und die, was ist denn die weibliche Form von Host? Hostress? Hostin. Heißt Julia Grillmeier, das ist eine österreichische Literaturwissenschaftlerin und die befasst sich halt wissenschaftlich in ihrem Beruf mit Science Fiction. Und dadurch, dass dieser Podcast halt so zum einen Wissenschaft hat und Science-Fiction und auch diese feministische Perspektive, ist mir der rote Faden ehrlich gesagt noch nicht ganz ersichtlich. Die Themenpalette ist halt auch sehr breit angelegt. Also die erste Folge, da ging es zum Beispiel um reine Frauengesellschaften in Science-Fiction-Romanen. Es gibt aber auch Themen, also Astronomie, Psychologie, aus Biologie, aus Linguistik, aus den Medienwissenschaften, also wirklich komplett breit und manchmal halt auch komplett ohne diesen Science-Fiction-Einschlag. Deswegen, das meine ich halt mit der rote Faden, ist mir noch nicht ganz klar. Und es ist halt manchmal auch auf Deutsch und manchmal auf Englisch. Also es ist halt komplett bunt so. Es ist halt manchmal ein Feature-Format, manchmal sind es nur Gespräche, manchmal sind es Reportagen vor Ort. Also wenn sie auf irgendwelchen Konferenzen ist und dort mit den Leuten sich austauscht. Aber was man auf jeden Fall immer hat, sind halt total viele Literaturtipps. Also du hast halt, achso, und das war für mich jetzt ein neuer Ansatz, den ich halt vorher noch nicht kannte. dass sie auch bei den wissenschaftlichen Themen, also ich habe jetzt eine Folge gehört, wo es zum Beispiel um die Massenaussterben, was Plural von Aussterben, also die Massenaussterbephasen in der Geschichte der Erde ging, wo sie das Ganze eben nicht nur mit wissenschaftlicher Literatur unterfüttert hat, sondern auch mit fiktiver Literatur, also mit Belletristik. Und das fand ich irgendwie einen ganz coolen Ansatz, der mir noch nicht so bewusst war. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Man muss aber dazu sagen, die Science-Fiction-Folgen, die sind schon wirklich für fortgeschrittenere LeserInnen, weil das ist schon teilweise so, dass halt auch nur referenziert wird hier, das ist von dem und dem Autor, und wenn man den nicht kennt, dann kann man dem halt auch nicht wirklich folgen so. Aber generell finde ich diese Themenmischung natürlich extrem attraktiv. So. Super Science Me heißt der.
Super Science.
Ist der auf Deutsch?
Gemischt.
Teilweise. Also größtenteils auf Deutsch. Es gibt aber auch englischsprachige Folgen.
Ist der auf Österreichisch?
Ja.
Das finde ich irgendwie immer lustig. Oder was ist das? Ja, doch, irgendwie, ne? Darf man das so sagen?
Ich mag das halt,
Österreichisch. Ich mag das auch. Ich weiß zum Beispiel, der von der Zeit, der Politikchef da von diesem Servus Grüezi, hallo, der klingt immer so sympathisch irgendwie. Lustig irgendwie. Und dann ist noch ein Schweizer dabei, dann wird es noch lustiger. Naja, ich will hier auch nicht wieder andere Podcasts teasern. Isländisches Englisch mag ich zum Beispiel auch so gerne.
Oh ja.
Deswegen
ja,
mochte ich ja auch diese Folge von der mit der Dings.
Deswegen mag ich das bei Konzerten von Emiliana Torini am meisten, wenn sie zwischendurch einfach nur redet.
Ach, die ist auch Isländerin?
Ja.
Okay. Ja. Was habe ich denn?
Achso, und was vielleicht noch interessant ist, wenn jetzt jemand denkt, den abonniere ich jetzt und höre mir die erste Folge an. Die erste Folge findet man dann nicht im Podcatcher, die findet man auf einer externen Website aus urheberrechtlichen Gründen, denke ich mal, weil das ist eine Radiosendung eigentlich, die halt zum Podcast umfunktioniert wird.
Ach so.
Wo man aber noch Musikstücke dazwischen hat. Und deswegen sind einige Folgen nur über die Website zu erreichen. Ja. Kann ich aber beides verlinken.
Wollen die keine GEMA zahlen?
Weiß ich nicht.
Gibt es das denn in Österreich? Wer weiß denn?
Ja klar, gibt es da Verwertungsgesellschaften. Also die GEMA greift, wenn ich jetzt hier angemeldet bin und mein Werk da gespielt wird, dann greift die GEMA natürlich. Also die wertet international aus.
Gibt es bei der GEMA eigentlich auch so eine Verjährung, dass man sagt, okay, das ist von 1970, das kann ich jetzt einfach so spielen?
Es gibt ja generell ein Urheberrecht, was verjährt, ne? Wenn ich glaube, 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers. So, das hat auch nichts mit der GEMA zu tun, sondern das ist einfach das Urheberrecht. Da kann man sich dann drüber streiten, wie sinnig das ist. Also ich bin ja eigentlich dafür, wenn ich tot bin, sollen meine Enkel davon auch nichts haben. So. Also nicht, nee, das finde ich echt so. Ich finde ja diese ganze Erbensache sowieso schon ein bisschen Quatsch. In gewissen Maßen kann man das sicherlich machen, aber irgendwie, also dann noch 70 Jahre, dann sind ja noch die Enkelsenkel, die dann quasi noch meine Sachen auswerten können, finde ich völliger Bullshit. So, wenn ich tot bin, so, dann gehört das der Allgemeinheit, so.
Der Josh hat keine Kinder, sagen wir mal dazu, ne? Vielleicht überlegst du dir das auch irgendwann mal anders.
Ja, es kann, nö, wieso denn? Aber das ist ja so eine grundsätzliche Sache, die soll man selber arbeiten. Also ist ja so, ich meine, wenn ich natürlich kann ich was vererben, aber ich finde, dass mein Lizenzierung dann noch, also dass die dann quasi im Nachhinein noch meine Sachen lizenzieren können, nee, das ist doch Quatsch. Also irgendwann irgendwie, der funktioniert, das ist ja genau dieser, nee.
Du bist Musiksozialist.
Richtig, so ein bisschen schon, vielleicht.
Ich sehe schon, auf deiner Beerdigung wird deine eigene Musik spielen, und sobald du untergelassen wirst und Erde drauf ist, liegt da so ein Riesenstapel CDs für alle zu mitnehmen, weil deine Musik dann frei ist. Und so USB-Sticks, die man bei dir anschließen kann, deine Musik zu klauen.
Ach, das ist schön. Es geht ja wirklich nur um die Verwertung, und das macht ja irgendwie keinen Sinn. Also, dass noch meine Enkelsenkel irgendwie meine Sachen dann verwerten können, so, das ist doch so.
Die Brecht-Erben sind ja wohl so streng, habe ich mal gelesen, ne? Deshalb ist für Bertolt Brecht Stücke wohl unfassbar schwierig für Theater aufzuführen, weil die das immer freigeben.
Ja, und das ist doch scheiße, also, weil das ist doch einfach irgendwie offenes Kulturgut, und die haben ja nichts geleistet dafür, so. Die haben ja nichts gemacht, die sind halt einfach nur am Glück gehabt, dass sie halt da reingeboren sind, so, das ist ein Bullshit dann irgendwie so.
Und deshalb kannst du eben auch nicht weiterentwickeln oder neu interpretieren, die Werke, weil denen, sobald denen was zu konträr läuft der ursprünglichen Version, sind die wohl total strikt und verbieten das dann. Da hat es wohl schon sehr viel Eklats in der Vergangenheit gegeben. Ja.
So, also, weiß ich nicht. Da kann ich irgendwie, ich meine, dass man sowas vererben kann, ist ja okay, ne? So, das finde ich ja auch irgendwie bis zum gewissen Grad zumindest irgendwie. Aber wenn es dann halt sowas, finde ich, also Lizenzrechte sollten nicht vererbt werden können. Naja. Was habe ich denn neu abonniert? So einiges. Genau, wir wurden ja nach dem Interview-Podcast gefragt. Da habe ich tatsächlich was relativ Neues abonniert. Also das gibt's auch schon ziemlich lang. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Mark Marone. M-A-R-O-N. Marone. Marone. WTF heißt der Podcast. WTF with Mark Marone. Das ist einfach so, der hat so alle möglichen Leute, mit denen er spricht, von David Letterman über Jeff Tweedy fand ich super, weil ich ja ganz großer Wilco-Fan bin und irgendwie generell so Country gern höre. T-Bone Burnett hat er nämlich auch da gehabt, der auch ein sehr wichtiger Produzent in diesem Amerikaner-Genre war. Aber irgendwie dann auch diese Maggie Gyllenhaal und Anderson Park. Was habe ich hier noch so? Es ist auch viel, was ich nicht kenne, aber irgendwie ganz, ganz interessante Interviews mit den Beastie Boys hat er sich auch unterhalten. Also mit den beiden, die noch leben. Ist allerdings ein amerikanisches Ding. Dementsprechend natürlich auch wieder Werbung, wie die das halt so machen. Da muss man dann immer ein bisschen skippen. Das geht ja aber eigentlich ganz gut. Genau, und ist auch eher, was da ganz interessant ist, es wirkt eher wie so ein Gespräch auch, dass sich irgendwie zwei unterhalten oder drei, je nachdem, wie viele halt gerade da sind. Und weniger so ein ganz klassisch konzipiertes Interview ist. Genau, das fand ich ganz gut. Jay Leno war auch da. Also wirklich diese ganzen amerikanischen Größen, die man so kennt, irgendwie. Oh, hat er hier echt Barack Obama gehabt? Nicht schlecht.
Ah. Da hast du ja was zu hören in nächster Zeit.
So, ja. Genau, den finde ich ganz gut bisher. Bisher. Wer weiß, vielleicht nervt es mich auch irgendwann, aber.
Wie lange geht da eine Folge?
Oh, von bis, glaube ich. Ich glaube, das Jeff Tweedy-Ding, was ich jetzt so als letztes gehört habe, ging tatsächlich. Ja, doch, immer so anderthalb Stunden, wenn ich hier so durchskippe. Oh, ja. Ja, anderthalb.
Sehr gut.
Jo. Hast du auch was neu?
Ich habe auch was. Ja, ich habe auch was neu abonniert, aber ich würde das aufschieben, weil ich würde das gerne euch demnächst bei der nächsten Folge direkt vorstellen.
Okay.
Das halte ich noch geheim.
Mach das.
Hat nämlich der, kann ich ja sagen, auf Twitter per Direktmessage hat mir der Marek einen Podcast
empfohlen. Da wollte ich mich auch noch bedanken. Der hat mir nämlich auch was empfohlen. Ja.
Der hat mir auch was empfohlen.
Ja, das ist, fand ich sehr nett.
Das ist unser Fanboy Nummer 1, ja. Glaube ich.
Technische Aufklärung hat er mir empfohlen. Habe ich abonniert.
Ich habe einen anderen bekommen.
Nicht. Ja, er hat uns, glaube ich, allen so Podcasts, die uns auch... sehr, sehr nett, fand ich toll. Habe ich mich gefreut. Habe ich aber allerdings noch nicht reingehört, weil ich den auch scheinbar komplett zurückhören muss. Da geht es um diesen NSA-Skandal letztendlich. Ja. Genau, und diese ganzen öffentlichen Sitzungen, das waren wohl zwei Typen, die das irgendwie verfolgt haben. Und super. Toll.
Ja, vielen Dank. Meine Empfehlung fällt mir jedenfalls so gut, dass ich die euch demnächst direkt vorstelle.
Ja, sehr gut. Jo.
Habt ihr was deabonniert?
Nein.
Ich nicht. Bin ich nicht zugekommen. Hör weg.
Nö.
Wir haben deabonniert.
Hab ich auch nicht. Nicht.
Was? Da haben wir jetzt diese Rubrik komplett unbesetzt.
Das ja, ist doch auch schon.
Ja.
Ist ja, wir haben ja gesagt, das entwickelt sich alles so. Am Anfang haben wir vielleicht, kann jetzt auch sein, dass die nächsten paar Folgen erstmal nichts kommt. So,
Da können wir sie vielleicht ja ganz rauslassen. Dann wir müssen ja nicht alle Rubriken immer mit drin haben. Nee. Aber jetzt ist passiert.
Na gut.
Das ist der Beweis, dass wir uns vorher nicht abgesprochen haben.
Ja. Dann nächster Jingle.
Ach so.
Oh, jetzt bin ich aufgeregt. Das kenne ich das Thema noch nicht.
Ach ja,
Christian,
ne?
Christian ist dran.
Wer hat das nochmal? Ach so.
Christian.
Jetzt muss ich direkt wieder einen Jingle machen. Dann muss ich mir aber was einfallen lassen. Warte mal. Ich nehme mal ein anderes Instrument. Oh, Volumenpedal.
Das ist so ein C an der Seite hängen geblieben.
Ich spiele mal eine normale Akustikgitarre.
Oh ja.
das gehört sich nicht. So, Leute, was sich gar nicht gehört, finde ich. Da muss ich jetzt, ich glaube, das könnte missverstanden werden.
Sehr gut,
ich
sowas
mag schön. Das, ich mag das nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass ich Menschen in Podcasts nicht genug vorbereiten. Und jetzt meine ich nicht, dass, nee, das meine ich nicht. Also es gibt ja verschiedene Arten von Podcasts, verschiedene Genres. Ne? Also wenn ich jetzt einen Podcast anhöre, wo es um Wissenschaft geht, um Wissen und so weiter, und ich weiß, die Leute sind nicht in dem beheimatet, worüber sie gerade sprechen. Ich merke aber, die haben sich gut vorbereitet, mögen aber mal ein bisschen was Falsches erzählen. Also das meine ich jetzt nicht, ja?
Mhm.
Also nicht, wenn ich merke, die machen sich durchaus Mühe, aber kommen halt an eine gewisse Grenze, damit kann ich sehr gut leben. Was ich aber nicht mal, also was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn ich merke, die haben sich aus Mangel von Interesse oder aus Mangel von Motivation nicht vorbereitet. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Ich habe letztens einen Podcast gehört und da sollte es um Radiohead gehen, ja? Meine absolute Lieblingsband. Ich weiß, ich bin da auch ein bisschen extrem, ich vergöttere Thom Yorke und so weiter. Und ich kenne halt irgendwie alles, was der gemacht hat. So. Und dann hieß es nach so 5 Minuten, ja, der Thom Yorke, der hat ja auch irgendwie so Solo-Sachen gemacht. Kennst du die? Nö, kenne ich nicht. So, da war ich komplett raus, weil ich dachte, ja, hallo, ihr wollt mir hier einen Podcast über Radiohead präsentieren und ihr kennt nicht mal die Solo-Sachen von ihm. Da war ich dann komplett raus, weil ich dachte, nee, das ist mir einfach viel zu wenig Vorbereitung an der Stelle.
Ja, vor allem, weil die ja auch echt gut sind. Also.
Ja.
Und sowas verpasst, kann ich gar nicht verstehen.
Oder anderes Beispiel, einer der größten deutschen Gaming- und Entertainment-Podcasts hat mal eine Folge über Stanley Kubrick gemacht. Und da hat aber keiner der Anwesenden die Erstlingswerke gesehen. So, wo dann gesagt wurde, okay, kennst du das? Nö, kenne ich nicht. Ja, okay, dann gehen wir mal weiter. Sowas. Also
wenn man,
nee, damit komme
ja,
ich nicht
klar.
Nee,
das kann ich auch nicht. Also wenn ich einen Podcast über Stanley Kubrick mache, dann sollte ich ja möglichst, also eigentlich alle Filme gesehen haben. So viele sind das jetzt ja auch nicht. Oder? Mm. Wie viele sind das?
Das ist
weniger
ja jetzt gerade kein Stanley Kubrick-Podcast.
Zehn? Hätte ich jetzt auch so gedacht, ne? So in der Richtung. So, das kriegt man ja mal hin, wenn man die nicht sowieso eigentlich alle gesehen haben sollte.
Eben, ja.
Aber
also,
wie auch immer.
Wenn man
da kriegt die Christiane Podcast-Emotionen.
Was kriege ich?
Podcast-Emotionen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auch immer die Frage, mit welchem Anspruch macht man so einen Podcast, ne? Aber wenn ich sage, ich mache jetzt hier den großen Stanley Kubrick Podcast, dann gehe ich als Hörer davon aus oder Hörerin, dass die auch gefälligst alles davon gesehen haben und mir halt auch was Neues erzählen können.
Was heißt denn nicht gesehen? Da würde ich jetzt gerne mal wissen. Also so, was heißt Erstlingswerke? Also Clockwork Orange und so haben sie nicht gesehen, oder was?
Doch, nee.
Oder noch
nee,
früher.
Das ist wirklich
also
noch
so
früher.
Den, ja.
Noch früher. Da müsste ich jetzt auch, ich guck mal eben bei Wikipedia, wie das erste hieß. Ach Gott, ich kann nicht mehr richtig hier. Du kannst es ja rausschneiden am Ende, ne?
Es bleibt alles drin.
Stanley Kubrick, Wikipedia. So.
Flugangst hatte der, weiß ich, ne?
Ja, das stimmt, ja. Der ist ja nur mit Schiff und so überall hin.
Stimmt, ne?
Fear and Desire hieß der erste. So, und da haben sie halt gesagt, so, nö, den haben wir nicht geguckt. Ja, das ist aber schon irgendwie dann doof.
Ja.
Als du
das, sind ja echt nicht
das so Thema cool, ne? Vorbereitung No-Go eben angekündigt hast, habe ich an was ganz anderes gedacht, was mich nämlich nervt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn es so geskriptete Podcasts gibt, wo Leute offensichtlich ein Manuskript haben, aber das nicht richtig auswendig gelernt haben, dann anfangen, von dem Skript zu lesen, dann den Satz vervollständigt haben und dann den Satz nochmal wiederholen. Also Leute, die immer alles zweimal erzählen, weil sie beim ersten Mal unvorbereitet reingegangen sind in den Satz. Kennt ihr das? Es gibt so Podcasts, wo du merkst, die haben ihr Skript und lesen dann so ab und haben dann festgestellt, aha, okay, so gibt es einen Sinn und wiederholen nochmal den Text. Das nervt mich. Da kriege ich Krisen.
Nee, habe ich bisher noch nicht gehabt, glaube ich.
Nee.
Aber kann ich nachvollziehen, dass es völlig bescheuert ist irgendwie.
Ja, ich glaube aber, das mache ich auch ab und zu mal in meinem anderen Podcast. Wobei mir da auch gesagt wurde, dass das vielleicht auch gar nicht schlecht ist, wenn man die zentralen Sachen nochmal wiederholt.
Wenn es absichtlich ist, finde ich gut. Aber ich habe manchmal solche Podcasts, also mir fällt das, vielleicht habe ich da auch so einen Nerv für. Man hat ja manchmal so Sachen, die einen nerven, die andere gar nicht bemerken. Aber mich nervt das, wenn Leute alles zweimal erzählen. in die Länge ziehen. So.
Skriptet ihr bei euch?
Naja, ich habe Notizen halt.
Ach so.
Also ja, kein richtiges Skript, sondern Stichwörter.
So richtig so Texting, so wie mit so einem Teleprompter.
Nee, um Gottes Willen, nee. Also das hört man doch, dass es so nicht ist. Oder so oft, wie ich mich verhasple. Nee. Also ich hab Stichwörter halt, ne? Ja.
Jo.
Ja, aber kennt ihr das auch, wenn ihr so merkt, der Podcaster hat irgendwie nicht so richtig die Expertise, um mir das jetzt hier schmackhaft zu machen? Und sich offenbar auch nicht bemüht?
So. Ja, wie gesagt, ich merke ja immer mehr, wie wenig ich dann doch höre. Im Gegensatz okay. zu so vielen anderen. Deswegen kenne ich das, glaube ich, gar nicht so intensiv. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass das irgendwie doof ist. Der größte, es gibt so Gaming-Podcasts und sowas. Wusste ich gar nicht.
Ja, es gibt viele deutsche Gaming-Podcasts. Und das. Es gibt da auch wirklich sehr, sehr große, die auch ordentlich Geld machen.
Ich dachte, die machen nur Let's Plays.
Das gibt's auch nochmal, aber das ist als Podcast, glaube ich, nicht so angesagt. Ja, dann als Stream, ne? Also YouTube oder Twitch dann.
Twitch, ne? Ja. Habe ich auch von gehört.
Wir können mal ein Let's Hear machen. Wir hören einen Podcast und reden gleichzeitig über den Podcast. Let's Hear.
Gibt's das schon? Ein bisschen machen wir das doch schon, ne?
Nein, mit den Ausschnitten. Aber das Pendant wäre ja, so wir machen einen Podcast und reden da, weil die spielen doch und reden darüber beim Let's Play.
Also Meta, weißt du, der Aufwachen-Podcast redet über Nachrichten. Wir reden über den Aufwachen-Podcast, der über Nachrichten redet in der gesamten Länge, indem wir die auch komplett gucken.
Und noch länger dann, weil ich meine,
der Aufwachen. Wir unterbrechen ja alle zwei Minuten.
Oh Gott.
Ach, hell.
Dann wären wir vielleicht mit dem Rekord beim längsten Podcast schon.
Ja.
Naja.
Wir nennen unseren Verein, wir gründen die Meta-Meta-Ebene.
Sehr gut.
Ja. Ich würde es nicht als No-Go bezeichnen, sondern eher als Enttäuschung.
Was?
Ja, wenn man sowas hört und freut sich über ein Thema und dann stellt sie fest, ich habe nichts Neues dabei gelernt. Obwohl ich dachte, ist genau mein Ding und ich werde jetzt hier total befriedigt rausgehen, werde neue Sachen erfahren. Und dann denkst du dir, naja.
Ja, aber sie meint ja eher, das nicht richtig vorbereiten, wenn ich so tue, als hätte ich eine Expertise. Oder? Mhm. Ja, und das ist dann ja schon ein No-Go. Also wenn ich schon meine Expertise zu haben, dann muss ich sie auch haben.
Okay.
Ja?
Ich überlege die ganze Zeit, während wir reden, wie man aus...
Was überlegst du?
Kürbissen Schwämme macht.
Soll ich dir gleich mal zeigen?
Ja, hol mal deinen Schwamm raus.
Ja, mach ich gleich. Der ist da hinten in der Küche. Das ist so ein Luffa-Zeug. Du trocknest das einfach und das ist so ein faseriges Gewebe auch.
Aha. Wenn der Podcast beendet ist, seifen wir uns alle gegenseitig ab.
Ja, es ist so ein bisschen, es gibt auch diese Duschschwämme, auch so in der Richtung sieht das aus.
Ja, die nennt man Puff. Ist das nicht Puff. Ein schönes Wort?
Ja, ich habe so einen Duschschwamm zu Hause. Vor allem kennt ihr das, dass man die immer erst auswechselt, wenn sie vollkommen auseinandergefallen sind. Und dann denkt, eigentlich hätte sie schon mal längst auswechseln können.
Nee, ich benutze sie nicht.
Ich auch nicht.
Ich liebe die. Die gibt vor allem so schöne Farben.
Mhm.
Ich habe gerade einen in grün.
Mach mal Ende, oder was?
Du hast noch was zu erzählen zum Bier, ne?
Genau, wir müssen unser Bier weiterplanen, das Minkorrekt-Bier. Wir müssen ja jetzt bei jeder Folge was Neues machen. Wir haben das letzte Mal gesprochen, wir wollen ein obergäriges Bier machen. Ein warm vergorenes. Jetzt müssen wir als zweiten Schritt überlegen, welche Art von Bier wir machen.
Was heißt?
Also soll es ein ganz helles oder ein dunkles Bier werden? Es gibt ja zur Information den EBC-Wert, das ist die European Brewery Convention oder so, oder ja, die bestimmt die Bierhelligkeit. Es gibt halt an Zahlenwerten ganz helle Biere bis ganz dunkle. Wir müssen jetzt überlegen, als nächsten Schritt, was machen wir eigentlich für ein Bier? Also machen wir so ein ganz helles, fast durchsichtiges, wie so ein Pilz hell. Oder es geht ja dann runter über so.
Was heißt denn dunkel so in Richtung braun dann oder eher trüb?
Nee, braun, die Farbe.
Okay.
Also es gibt zum Beispiel, wird es eher so,
ist denn so
Märzen oder Lager. So.
Weißbier
ist so das oberstes Drittel, würde ich sagen. Also nicht mehr ganz so hell
ja, wie ein Pilz. Ja, weil es ja schon trüber ist, ne? So,
genau. So, und dann geht's ja runter bis Stout und sogar hier Porter und Imperial Stout sind halt schwarz. Ne? Da kannst du nicht mehr durchgucken.
Also ich habe da eine eindeutige
so Präferenz.
Aber
ja.
So dunkel, wie es geht.
So dunkel, wie es geht?
Ja.
So das schwärzeste Schwarzbier.
Mhm.
So schwarz wie die Zukunft der Wissenschaft.
Genau.
Ja. Bei den Impfgegnern. Da können wir machen. Da müsste jetzt richtig so ein Imperial Stout oder Porter. Also ein ganz,
also ich bin
ganz viel Röstmalz kommt da rein. Das hat dann ganz...
Keine Ahnung, letztendlich ist mir das egal. Ich trinke lieber irgendwie so angenehmere. Obwohl, was heißt, das ist ja nicht unangenehm.
Die sind,
ne?
Doch
ja,
angenehm.
Ja, das ist, wollte ich gerade sagen.
Die dunklen sind immer so schön weich, das mag ich.
Ich mag diese belgischen Weißbiere eigentlich, glaube ich, ganz gerne, aber das sind wahrscheinlich auch so leichte zu trinkende Biere.
Ja, wir können so ein richtiges Stout natürlich machen, was auch so richtig hochschäumt, ne? Wie so ein Guinness oder so. Oder eben noch, geht sogar noch eine Nummer schwärzer.
Mir ist das egal.
Während die Farbe am Ende, du kannst mit Röstmalz natürlich beeinflussen, die Farbe machst sie dunkler, während am Ende man wahrscheinlich mit Färbemalz, das ist halt gar nicht so ein Röstgeschmack, sondern färbt eigentlich nur nacharbeiten muss. Weil wenn du so viel Röstmalz reinkippst, dann schmeckt es auch nur nach
Röst.
Ja, wenn man drauf steht, gut, aber ich würde sagen, dann schmeckt es auch mal angebrannt, ne? Ja. Wenn nur noch Röststoffe drin sind.
Hm.
Also auf was einigen wir uns? Bist du auch für dunkel, Joscha?
Nee, wie gesagt.
Nee. Aber Joscha, mir ist es grundsätzlich egal. Danny fragt immer, also bestimme ich eigentlich alles hier. Oder was?
Aber sollen wir nicht, wisst ihr nicht, ihr hört es ja regelmäßiger als ich. Wisst ihr nicht, was die so für Bier bevorzugen? Wer ist dann
ja,
nicht
die Ducksteine so trinken die, glaube ich, ganz gerne. Also schon ein dunkleres Bier, aber eher so wie so ein Märzen oder so ein Bockbier eher so. Weißt du, so ein, oder so Amber heißt es klar, ja. Also so Rotbier irgendwie.
Dann
so.
Würde ich doch auch, also Mittelton. Würde ich doch auch was in diese Richtung machen, oder? Wenn, oder ich meine, du willst dich ja eher beliebt machen als unbeliebt, oder?
Ja, desto dunkler, umso einfacher ist natürlich, weil du immer mehr Fehler ausgleichen kannst. Erstens durch die Röstmalze vom Aroma und von der Farbe. Man sieht halt keine Trübstoffe. Also wenn man es nicht gut kann, kann man dunkler besser. Lass uns doch ein mittleres. Wollen wir uns einigen, ja, auf so ein rotes, mittelbraunes?
Ja.
Ja? So wie so ein Kellerbier, so ein Märzen oder so. So ein zünftiges. Ja, gut. Na, dann haben wir den nächsten Schritt ja gemacht.
Okay.
Juhu.
Ja. Haben wir's?
Yes.
Ja, dann würde ich sagen, bis nächstes Mal, ne?
Tschüss, spielst du wieder aus?
Mal doch gerade, oder?
Ja. Tschüss, Christiane.
Tschüss, Danny.
Tschüss, Joscha.
Tschüss, Danny. Tschüss, Christiane. Tschüss,
Joscha.
Hörerinnen. Falsche Maus.